Meine sehr geehrten Damen und Herren, erstmal von meiner Seite herzlich willkommen und auch vielen Dank für die Nachsicht, dass wir beim letzten Mal die Sitzung kurzfristig verschieben mussten. Das ist sehr nett. Umso mehr ärgert mich natürlich, dass heute auch ein Tag ist, wo noch ein anderes Problem uns momentan beschäftigt und ich auch noch mit einer Bundestags-Sonderausschusssitzung am Nachmittag sozusagen das unter den Hut bringen muss. Ich wollte aber diese Sitzung heute nicht nochmal verschieben, weil uns das Thema nicht nur mir persönlich, sondern dem ganzen Haus natürlich auch sehr wichtig ist und deshalb wir auf alle Fälle die Veranstaltung machen wollten. Ich werde heute leider zu meinem allergrößten Bedauern nicht komplett da sein müssen, weil ich noch ein paar Telefonate, nicht krisenmäßig, aber es ist einfach vor der Sonderausschusssitzung das eine oder andere noch zu klären, was aber nicht heißt, dass Ihre Belange, Ihre Anmerkungen bei uns nicht ankommen würden. Ganz im Gegenteil, erstens wird ja alles aufgezeichnet. Das gibt mir auch die Gelegenheit, Sie darauf hinzuweisen, dass eben ein Kamerateam mitläuft, dass wir von dieser Sitzung eben Mitschnitte machen, dass Sie dieses auch wissen, aber deshalb auch technisch bitte das Mikrofon einschalten. Ich habe es hoffentlich jetzt auch gemacht, dass wir auch das aufnehmen können und wir dann denen, die draußen sozusagen sind, auch die Mitschnitte geben können. Das einfach zu den Regularien. Ich bitte wirklich, das nicht zu werten als Desinteresse, sondern einfach der momentanen Situation geschuldet. Aber das habe ich mir jetzt auch nicht ausgesucht und viele andere leider auch. Aber es ist wichtig, dass hier alles korrekt auch abgearbeitet wird. Im Sinne, Herr Billen, des Verbraucherschutzes, da sind wir uns auch sehr einig. So, aber nun zu den eigentlichen Themen, das uns auch täglich beschäftigt, nämlich die Frage des Internets. Und ich glaube, da sind wir uns auch alle in der Einschätzung einig, dass das Internet aus unserem täglichen Leben ja nicht wegzudenken ist und wir uns es auch nicht wegdenken wollen, weil es unwahrscheinlich informativ, unkompliziert, freiheitlich, aber auch eben mit viel Spaß behaftet ist, aber auf der anderen Seite eben auch neue Herausforderungen auf uns zugekommen sind mit der Frage des Internets, eben durch diese Technologie mit wenigen Klicks man viele Daten zusammenführen kann, das halt mit anderen Medien in diesem Ausmaß nicht möglich war, dass durch neue Dienste, die aufgetreten sind, die man sich vielleicht vor 10 Jahren noch gar nicht in diesem Ausmaß vorstellen konnte, überhaupt, ob das technisch möglich ist, auch neue Herausforderungen auf uns zugekommen sind und es schon ein Unterschied ist, ob man sich mühevoll über ein Register die einzelnen Daten zusammentragen muss oder durch ein paar Mausklicks letztendlich ganze Datensätze plus Persönlichkeitsdaten auch letztendlich zusammenführen kann, die sonst etwas schwieriger zu recherchieren gewesen wären. Wir sind uns auch in der Koalition einig gewesen, deshalb haben wir uns das im Koalitionsvertrag auch schon vorgenommen, dass das Datenschutzrecht diesen Neuerungen nicht mehr gerecht wird, weil es einfach auch aus einer Zeit stammt, wo diese Entwicklungen noch gar nicht erkennbar waren. Ich sage immer, es ist wirklich aus einer Zeit, wo die Telefone noch Wählscheiben hatten. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber so ist es halt mal. Und deshalb meinen wir, dass hier auch Handlungsbedarf ist. Aus diesem Grund haben wir Ihnen 3 Fragenblöcke zugeschickt, die Sie auch nochmal in Ihren Mappen vorfinden, wo Sie nochmal nachschlagen können, brauchen Sie eigentlich nicht. Und die einzelnen Fragen würden wir gerne zusammenfassen. Ich würde jetzt aufgrund der Situation vorschlagen, dass wir vielleicht die ersten beiden Fragenblöcke zusammenpacken würden, damit ich auch vor allem Ihre Anmerkungen noch möglichst intensiv mitnehmen kann zu diesen ersten beiden Fragenblöcken und dass beim dritten Frageblock der Herr Dr. Krugel, unser Abteilungsleiter, der Zuständige, auch dann weiter übernehmen kann und ich mir das dann im Nachhinein nochmal sozusagen zu Gemüte führen können. Die ersten beiden Blöcke sind ja in erster Linie die Frage, die sich an die Anbieter richten. Ich will auch darauf hinweisen, dass wir ein paar den Fragenblock ja auch in unseren Internetblock eingestellt haben und hier auch Anmerkungen gekommen sind und eine der Fragen, die auf uns zugekommen ist, war eine sehr zentrale, sollte eine neutrale Institution geschaffen werden für die verbraucherfreundliche Speicherung von Nutzerprofilen. Ich sage, das ist an sich sehr charmant und sage, es gibt eine zentrale Stelle, wo ich nur meine Daten abliefern kann, die ich auch wieder entziehen kann. Ich schaue jetzt aber den Herrn Schaar, wo ist er da, den Herrn Schaar an. Die nächste Frage ist natürlich dann immer, wenn so ein großer Datenpool ist, sozusagen mit allen Daten gesammelt, ist es nicht auf der anderen Seite wieder mit neuen Herausforderungen behaftet, dass eben dann alle Daten an einer Stelle liegen. Das sind Fragen, die wir heute zum Beispiel klären können und müssen. Und darüber hinaus ist einfach die Frage, die wir hier erörtern sollten, wie steht es eigentlich mit der Selbstbestimmung der Nutzer selbst über ihre Daten? In so einem Netz haben Sie die Möglichkeit, selbst zu bestimmen. Es geht um die Frage der Datensicherheit. Wie können die Anbieter das gewährleisten? und nicht zuletzt auch die Frage eines Beschwerdemanagements, wenn es einfach dann halt mal nicht funktioniert, wie kann das effektiv gestaltet werden von der Anbieterseite selbst. Es geht dann darüber hinausgehend natürlich in der Verantwortung der Anbieter, wie kann ich gewährleisten, dass Daten auch wirklich vollständig wieder gelöscht werden, nicht nur ruhig gelegt oder stillgelegt, sondern auch vollständig gelöscht werden können. Wie kann man mit Voreinstellungen Vorkehrungen treffen, dass es eben prinzipiell eher die datenschutzfreundlichen Voreinstellungen sind, nicht schon die komplett offenen. Also ist das die Möglichkeit? Und nicht zuletzt, wie gibt es eben einfache Meldemöglichkeiten, um dieses Ganze dann auch zu gewährleisten? Das war so die Frageblock an die Anbieterseite, die wir uns stellen. Und zum zweiten Frageblock will ich jetzt auch nur mal kurz einstellen, ist die Frage, welche Regelungen brauchen die Verbraucherinnen und Verbraucher? Da haben wir in der Vergangenheit sehr viel über die Frage Geodatendienste insgesamt diskutiert. Hier gibt es jetzt einen Kodex, der vorliegt und Ihnen auch vorliegt von Seiten der Wirtschaft. Mich würde interessieren, ob Ihnen dieser Kodex ausreichend ist oder ob Sie noch mehr Verbesserungsmöglichkeiten auf gesetzlicher Seite sehen. Wir wollen diskutieren die roten Linien, die wir ja auch schon skizziert haben bei der letzten Veranstaltung, die insbesondere sich auf Benutzerprofile bzw. Persönlichkeitsprofile als auch Bewegungsprofile beziehen. Gibt es hier oder müssen hier eben die positive Opt-in-Möglichkeit, also die Einwilligungsmöglichkeit, das Grundsätzliche sein bei der Erstellung schon bis hin zur Frage Koppelungsverbot von Diensten, die dann automatisch auch mit anderen Bereichen verknüpft werden, ohne dass man die Wahlmöglichkeit hat, hier sich auszuklinken. Also das sind nur skizziert kurz die Frageblöcken und nicht zuletzt, und das ist dann auch nach meinem Einführungsstatement ein für mich ganz wichtiger, auch ja fast schon kultureller Punkt, gibt es sozusagen die Möglichkeit überhaupt wieder zu vergessen in so einem Medium? Muss es ein Recht auf Vergessen geben? Gehört es eigentlich auch zum Menschen an sich, dass man dieses Recht haben muss? Da gibt es sogar schon ganze Bücher darüber, ob das für einen Menschen und für eine Gesellschaft insgesamt wichtig ist, dass manche Sachen auch wieder vergessen werden dürfen. Und wie können wir vor allem hier auch die technischen Möglichkeiten sozusagen zur Verfügung geben? Da haben sich schon einige darüber Gedanken gemacht. Einen haben wir heute dazu eingeladen, Herrn Professor Backers, der uns vorstellen wird an seinem Projekt, wie könnte so eine Möglichkeit sein, Verfallsdatum, oder wie kann man eigentlich eben die Möglichkeit technisch gewährleisten. Wir haben darüber hinaus auch, das möchte ich nur sagen, auch einige Forschungsarbeiten in anderen Bereichen noch in Auftrag gegeben, die jetzt nicht dieses Projekt betreffen, aber wo wir auch in diesem Bereich Datensicherheit und so weiter auch noch weiter voranschreiten wollen. Das meine einleitenden Worte. Ich finde das Thema unglaublich spannend und auch nochmal in die Zukunft gerichtet. Das ist auch eines der Zukunftsthemen und ich bleibe aber dabei, ein Medium ist nur so gut, wie die Menschen auch Vertrauen in dieses Medium haben, und wenn sich irgendwann Unsicherheit einschleicht aufgrund unsicherer Verhältnisse, wird es auch schwierig werden, und das wäre sehr schade, weil das eben auch ein Zukunftsmedium ist. Vielen herzlichen Dank. Ich darf jetzt an Professor Backes übergeben und Sie daran erinnern, dass Sie Ihr Mikrofon anschalten, dass wir auch aufzeichnen können. Vielen herzlichen Dank.
Ich muss noch einen schönen guten Morgen. Der Beamer funktioniert auch. Sehr schön. Ich werde Ihnen ganz kurz Xpire vorstellen, ein digitales Verfallsdatum für Daten und generell Bilder. Kommt zu Ihnen. Sehr gerne. Ich werde es kurz machen. Ich werde insbesondere eine Live-Demonstration geben, um zu zeigen, wie einfach das eigentlich funktioniert für den Endverbraucher. Also was kann eigentlich Xpire? Xpire ist ein Verfallsdatum für Bilder im Internet, kommt dem oft geforderten digitalen Radiergummi recht nahe, ist allerdings nicht in der Lage, Sachen, die bereits im Internet sind, im Allgemeinen wieder zu löschen, was technologisch nicht möglich ist. Das heißt, Sie müssen beim Einstellen aktiv werden und müssen ein Verfallsdatum angeben. Xpire erlaubt somit Anwendern Kontrolle über die veröffentlichten Bilder, insbesondere in sozialen Netzwerken wie Facebook und wer kennt wen. Und ich erwähne nur kurz, dass die Idee von Xpire auch auf andere Daten anwendbar ist. Bilder war das Schwierigste, Texte, ganze Webseiten, Blogs, Videos und so weiter geht ebenso. Ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen zu sagen, dass es kein Freifahrtschein ist und auch nicht sein kann für den völlig sorglosen Umgang mit Daten. Das liegt in der Natur der Sache. Man muss sich kurz überlegen, was technologisch eigentlich möglich ist und was unmöglich ist. Wir haben eine Situation, wo Menschen bereitwillig Informationen ins Netz stellen, die für alle oder zumindest für viele Menschen frei sichtbar sind. Wenn jetzt jemand hingeht und die Sachen zum Beispiel per Screenshot dupliziert oder im Extremfall mit einer Kamera abfotografiert und dann, ich sag mal, böswillig und mutwillig neu einstellt, dagegen können sie sich nicht schützen, nicht technologisch. Ja? Das bedeutet, so eine Technologie kann keine Lösung sein für, ich sag mal, hochsicherheitskritische Daten, die man andererseits auch nicht so einstellen würde. Das Ziel der Technologie ist ein Schutz für die, ich sag mal, die breite Masse der Endverbraucher, die sich im Internet verwirklichen wollen, ihre Daten in Facebook einstellen, in wer kennt wen, wo man aber davon ausgehen kann, dass sie nicht im zentralen öffentlichen Interesse sind, dass in dem Moment, wo es eingestellt wird, die Sachen komplett vielfach kopiert werden und neu eingestellt werden. Was Xpayer garantiert, wenn eine solche, ich sag mal, mutwillige Vervielfältigung nicht stattgefunden hat, ich sag vorab, also was wie Cachen, Archivieren von Webs, also von Google zum Beispiel, wird abgefangen, dann verfallen die Bilder auf jeden Fall. Gut. Ich mache den Vortrag ganz kurz, ich mache stattdessen lieber eine Live-Demo, das ist interessanter. Was Sie sehen, momentan ist Xpayer ein simples Plugin in Ihrem Browser. Ja? Das Einzige, was Sie machen müssen, das ist recht unspektakulär, aber das finde ich eigentlich gut, weil es einfach ist, wenn Sie ein Bild schützen wollen, nehmen Sie irgendein Bild und die ziehen das in diese Software rein. Sie geben eine Beschreibung an, ich nenne es mal Test, normalerweise sagt man meine Urlaubsbilder oder was immer Sie möchten, und Sie geben ein Verfallsdatum an. Das hier ist gerade auf Englisch, weil mein Rechner auf Englisch ist, zum Beispiel ein Monat, oder ich mache es jetzt mal exemplarisch, bitte verfalle nach 2 Minuten. Wenn ich jetzt einfach nur ein einziges Knöpfchen drücke, arbeitet er kurz und hat ein neues Bild erstellt, was jetzt genau da liegt, wo Ihr altes Bild liegt. Das war alles. Dieses Bild hat den Schutz eingebaut, Sie können damit genauso verfahren, wie Sie mit den Bildern verfahren wären. Ich habe jetzt hier Facebook offen, in einem gerade neu erstellten Profil. Ich lade es einfach ganz schnell mal auf Facebook hoch, dass wir sehen können, was passiert. Also da ist jetzt original Facebook hochladen, da passiert nichts mit unserer Software. Das dauert leider etwas, das hängt nicht an uns, das hängt an Facebook. Ich habe es getestet, ich hab's mehrfach getestet. Eine ist zu kurz, 3 ist nervig und 2 ist gut. Gut, jetzt sage ich bitte nicht, also safen und so weiter. Das Ganze ist hochgeladen. Wenn Sie es anschauen, wird das Bild korrekt angezeigt, als wäre nichts passiert. Ja, das heißt, Sie bekommen nicht einmal mit, wenn Sie die Software benutzen, dass sie eigentlich benutzt wird, weil dieses Bild noch nicht verfallen ist. Wir brauchen jetzt 2 Minuten, ich werde nicht abwarten, ich werde einfach weitermachen mit dem Vortrag. Ich habe eine einzige Folie, um Ihnen zu sagen, wie das wirklich funktioniert. Und dann können wir sehen, ob es wirklich verfallen ist. Ich hoffe nicht auf den Demo-Effekt, dass irgendwas nicht geht. Im Endeffekt läuft es wie folgt. Wir haben einen Einsteller, der Bilder von sich im Internet preisgeben möchte. Beim Einstellen, wie Sie es gerade gesehen haben, gibt er ein Verfallsdatum ein. Das ist in diesem Fall zum Beispiel dieses Datum. Das Erste, was passiert ist, diese Bilder werden unkenntlich gemacht oder technologisch, sie werden verschlüsselt. Also im Wesentlichen ein Tresor wird reingelegt, zugemacht, abgeschlossen. Der entsprechende Schlüssel wird auf einem dedizierten Schlüsselserver abgelegt. Der Benutzer selbst kann aussuchen, wo das sein soll. Das kann ein Server sein, den wir stellen. Das kann später ein Server der Wirtschaft sein, der Politik oder bei entsprechender Paranoidität der eigene Server im Keller, wenn Sie dies möchten. Man kann auch hingehen, was wir noch nicht tun. Man könnte auch sagen, man macht es nicht auf einen Server, sondern macht es auf ganz viele. Also man teilt das Geheimnis, gibt ein bisschen mehr Sicherheit, dafür wird es aber langsamer, haben wir deshalb nicht gemacht. Der Schlüssel liegt an dieser dritten Stelle. Der Benutzer verfährt mit dem Bild exakt so, wie er es sowieso getan hätte, wie Sie es gesehen haben. Er nimmt das Bild und stellt es zum Beispiel bei Facebook ein. Was passiert jetzt, wenn man das Ganze betrachten möchte, haben Sie gerade eben auch gesehen. Ein Betrachter kommt und sieht sich dieses Bild an. Dieses Bild ist eigentlich in einem Tresor verschlüsselt und völlig unkenntlich. Also Sie haben keine Chance, dieses Bild zu erkennen, beweisbar. Jetzt wird vollautomatisch dieser Schlüssel angefordert, im Hintergrund. Der Benutzer bekommt davon nichts mit, genau wie Sie eben davon nichts mitbekommen haben. Sofern der Schlüssel noch nicht verfallen ist, wird er ausgeliefert. Das Bild wird wieder kenntlich gemacht und korrekt angezeigt. Alles im Hintergrund. Wenn jetzt die Tage ins Land gehen und man erreicht das Verfallsdatum, wird dieser Schlüssel einfach von diesem Schlüsselserver gelöscht. Wenn in Zukunft jemand diese Bilder anschauen möchte, wird der Schlüssel angefragt, im Hintergrund wie gemacht. Und die Antwort ist einfach, dieser Schlüssel ist nicht mehr verfügbar, er wurde gelöscht. Das heißt, das Einzige, was man sieht, ist ein geschütztes Bild, kryptografisch verschlüsselt. Und da müssen Sie mir einfach glauben, kryptografische Verschlüsselung ist so stark, dass Sie keine Chance haben, es an diesem Moment zu brechen. Das heißt, wenn man diesen Moment mal erreicht hat, liegt im Wesentlichen, ich sag mal, Datenmüll auf Facebook, wenn Sie wollen, völlig ohne Chance, es sichtbar zu machen, wenn der Schlüssel nicht mehr existiert. Das ist im Prinzip das ganze Grundprinzip. Es sind noch viele Feinheiten drin, die ich jetzt nicht erklärt habe, um andere Angriffe abzufangen. Das Grundprinzip läuft genau so. Eine Folie kurz zum Stand der Technik, wie weit sind wir wirklich, und dann schauen wir uns Facebook noch einmal an, was passiert ist. Die Software ist jetzt nach einem halben Jahr Entwicklungsstadium, also nach der Forschungsarbeit, marktreif. Wir erwarten, das Ganze spätestens nächste Woche wirklich auf den Markt zu geben, also wirklich benutzbar für die Endbenutzer. Die Software kann noch viel mehr, als ich Ihnen gezeigt habe. Es gibt zum Beispiel ein umfangreiches Interface, wo Sie Ihre ganzen Bilder und Daten verwalten können. Das heißt, Sie können sagen, ich will nicht, dass es nach einem Monat verfällt, ich will es verkürzen auf 2 Wochen oder verlängern auf 3 Monate. Oder im Extremfall sogar, dass ich sage, alle meine Daten verfallen genau jetzt. Das ist genau ein Knopfdruck, was alle Verfallsdaten quasi in die Vergangenheit setzt. Alle Bilder, die Sie jemals hochgeladen haben, werden genau in diesem Moment für keinen mehr zu lesen sein. Was wir tun werden in naher Zukunft ist, wir werden es erweitern auf andere Datentypen, ganze Webseiten verfallen lassen, Texte in Foren verfallen lassen, Videos, Blogs und so weiter. Und wir werden versuchen, das Ganze für den Endbenutzer noch etwas einfacher zu machen. Also nicht mal dieser eine Klick, den man noch braucht, sondern dass man sagt, man bindet so ein, zum Beispiel in Facebook, dass wenn immer man Bilder hochlädt, man vollautomatisch ein Verfallsdatum besitzt, was man später noch nach Belieben ändern kann, wenn man möchte. Gut, ich mache... Jetzt kommt die Probe auf Example. Gut, schauen wir, was passiert ist. Ich hoffe, das Beste. Das ist das, was Sie sehen werden. Sie werden ein schwarzes Bild sehen mit weißer Schrift, wo einfach nur steht, dieses Bild ist verfallen. Ich sollte dazu sagen, es ist kein Trick. Also es ist nicht so, dass diese Daten noch irgendwo sind und wir zeigen nur was anderes an. Diese Daten sind nicht mehr sichtbar und werden auch nicht mehr sichtbar gemacht werden können.
Also ich konnte den Schlüssel auch nicht verlängern, wenn ich sage, jetzt will ich aber nicht noch länger.
Nein, also das könnten wir machen, wenn es gewünscht ist. Das würde aber heißen, wir dürfen den Schlüssel nicht löschen. Ich meine, das kann man machen. Der Schlüssel liegt sowieso auf einem Server, den wir zu einem gewissen Maße vertrauen. Wir könnten diese Schlüssel sehr lange speichern, dann könnten Sie auch Bilder, wenn Sie möchten, wieder reaktivieren. Das wäre möglich, aber das bedeutet auch, wenn irgendwann jemand in ferner Zukunft vielleicht diesen Server doch mal hackt, was bitte nicht passiert, dann kann der sehr weit in die Vergangenheit sehen und alle möglichen Bilder noch sehen. Wenn Sie es einmal gelöscht haben, gibt es die Garantie, dass völlig egal, auch wenn der Server gehackt wird, dass diese Bilder weg sein werden. Das ist eine Frage, ob man es will. Ich denke, man will es. Das war es auch von meiner Seite im groben Überblick.
Ja, vielen herzlichen Dank. Also man sieht, die Technik kann auch einiges lösen, was wir vielleicht auch als Probleme sehen. Und jetzt würde ich eben vom Verfahren her vorschlagen, dass wir zu solchen Fragen, aber eben auch zu diesen Fragen Block 1 und 2 in Toto vielleicht eine erste Runde machen, weil ich auch die Möglichkeit haben will, wenigstens einmal jeden von Ihnen auch gehört zu haben. Und deshalb wäre auch die Bitte vielleicht an die Betreffenden, dass sie in der ersten Runde vielleicht etwas komprimiert auch in Rücksicht auf die weiteren Teilnehmer sich fassen könnten, damit wir auch voranschreiten. Ich habe keine konkrete Rednerreihenfolge vorgegeben, sondern jetzt kann sich jeder von Ihnen frei melden, der meint, zu den ersten beiden Fragenblöcken eine Meinung abgeben zu können oder Kommentare. Keiner. Jetzt fangen wir mal beim.
Ich würde gerne auf ein Eingangsstatement verzichten, aber an Sie, Herr Professor Backes, noch eine Frage stellen. Die Funktionsfähigkeit dieses einfachen, aber gleichwohl faszinierenden Systems hängt ja auch davon ab, dass der Austausch zwischen dem Server und der Social Community, was den Schlüssel angeht, funktioniert. Sehen Sie hier eine verlässliche Möglichkeit für den Inhaber aller Rechte, insbesondere der Bild-, Text-, Musikrechte, diese Funktionalität des Schlüsselaustauschs sicherzustellen? Oder gibt es nicht vielmehr für den Plattformbetreiber die Möglichkeit, dass er sagt, er unterbindet diesen Austausch und schließt zum Beispiel all jene, die solche Schlüssel verwenden, dann von der Nutzung der Plattform aus?
Ja, sehr interessante Frage. Es läuft aber nicht so, dass der Plattformbetreiber irgendwie involviert ist oder davon mitbekommt. Das müssen Sie so sehen. Sie machen auf Ihrem Rechner lokal den Schutz. Sie tauschen mit Ihrem Rechner und dem Server den Schlüssel aus. Facebook kommt nicht vor bis jetzt. Jetzt lade ich die Daten auf Facebook hoch. Das ist ein ganz normales Bild. Wenn man es ansehen würde, wäre es Kris. Ja, okay, man könnte eventuell sagen, Facebook nimmt Kris-Bilder aus. Das könnte man tun. Aber man kann nicht erkennen, dass es primär ein Schutz ist. Facebook muss nicht kooperieren. Was später passiert ist, das Bild wird ganz normal in Ihren Browser auf Ihren Rechner runtergeladen und dann kommt die sichere Kommunikation. Facebook oder wer kennt wen ist nicht Teil der Kommunikation, die den Schlüssel involviert, zu keiner Zeit und kann deshalb auch nicht einfach unterbunden werden.
sozusagen überhaupt nicht unsere Interessen vertreten sind.
Lücke, die so groß ist wie der Ozean, nämlich das meiste im Internet findet auf amerikanischen Webseiten statt. Und jede Frage, die wir hier in diesem Raum stellen, wird für die restlichen verbliebenen kleinen Unternehmer, die es hier in Deutschland gibt, einfach nur zählen. Das Verbraucherschutzniveau wird deshalb nicht in einem Deut signifikant angehoben werden. Und das ist, was wir glauben, passiert, weil wir eben die Zuständigkeit aus Deutschland, Herr Schaar kann da vorne ein Lied singen, glaube ich, oder weiß ich, dass wir eben die Zuständigkeit hier in Deutschland über unser eigenes Herrschaftsgebiet, unser eigenes räumliches Gebiet Deutschland eben verloren haben in dieser Frage, aufgrund der Supranationalität in Europa. Und ich glaube, die einzige wirkliche wirksame Möglichkeit, wenn uns wirklich der Verbraucher am Herzen liegt, ist, dass wir über Europa, über eine europäische Datenschutzrichtlinie versuchen müssen, auch andere ausländische Anbieter an unsere eigenen Gesetze wieder zu koppeln. Und alles andere sind nette Insellösungen. Herr Backes, verstehen Sie mich nicht falsch, das funktioniert und was auch immer. Nur einzuhalten hat man Gesetze. Das ist der Rahmen, das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Und wenn es da 90% des Marktes gibt, der einfach überhaupt nicht auf unsere Gesetze halten muss, der sich an unsere Verbraucher richtet, der Geld hier erwirtschaftet im Milliardenbereich, der nicht mal Mitarbeiter offiziell hier beschäftigt, sondern nur über Stiftungen, über ausländische Formen hier anstellt, der mit Konstruktionen arbeiten, die teilweise, wenn man sie mal lesen würde, ich glaube, zum Erstaunen führen würde und hier Milliardengeschäfte macht, wenn man das hier einfach weiter so toleriert, dann verstehen wir nicht, warum man an solchen Runden als deutsches Unternehmen noch weitere Bürden auf sich nehmen sollte, freiwillig, wenn es schon so hohes Gesetze eh schon gibt und so ein hohes Schutzniveau, dass wir glauben, dass in Deutschland über die Jahrzehnte hier gewachsen ist und vor dem wir denken, dass es ein schützenswertes Gut ist, einzuhalten. Vielen Dank.
Tja, man sieht sehr viel Emotion dahinter, aber auch verständlich, es geht ja auch hier um viele Interessen. Es werden zu den Datenschutzfragen, haben sich sowohl der Herr Schaar als auch der Herr Professor Kasper schon gemeldet. Sie kommen auch gleich dran, aber vorher war noch der Herr Vollmers von der Freiwilligen Selbstkontrolle.
Vielen Dank. Ja. Ich hatte eigentlich nur eine kurze Nachfrage zu der Technologie, jetzt mal also ganz neutral. Die stelle ich vielleicht hinten an, dann will ich vielleicht auch noch ganz kurz was sagen zu dem, was gerade eben auch gesprochen wurde. Wir von der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Anbieter möchten vielleicht zu dem Thema soziale Netzwerke auch noch was anmerken. Wir haben ja vor 2 Jahren bereits einen Kodex verabschiedet, der in verschiedene Bereiche auch vordringt, die auch in dem Fragenkatalog genannt sind. Das ist ein sehr erheblicher Katalog, zu dem sich Anbieter verpflichtet haben auf Seiten der Web 2.0-Anbieter. Das heißt, die VZ-Netzwerke sind dabei, Lokalisten und wer kennt wen. Da geht es um Themen wie Aufklärung, Meldesysteme, Löschung von Daten auch. Es geht um die Frage, was passiert mit privaten Daten, beispielsweise in Suchmaschinen etc. Das heißt, wir möchten auch darauf hinweisen, dass zumindest im Bereich auch des Jugendschutzes, aber ich denke auch in anderen Bereichen, viele dieser Themen auch auf der Basis von Verhaltenskodizes sehr effektiv schon adressiert worden sind. Das heißt nicht, dass damit alle Fragen beantwortet sind, aber das heißt, es gibt hier auch schon sehr, wie ich finde, beachtliche Schritte in eine gute Richtung, die wir gemeinsam mit den Unternehmen umsetzen konnten. Und da ist es auch so ein bisschen symptomatisch, dass man da nur die deutschen Anbieter für begeistern konnte, sage ich jetzt mal. Wobei wir natürlich auch versucht haben, das breiter zu machen, aber es hat eben leider nicht geklappt.
Warum auch?
Und jetzt noch zu der inhaltlichen Frage, die ist jetzt wirklich nur rein Interesse halber. Sie haben gesagt, die Intelligenzen, die zur Serverabfrage nötig sind, die passieren lokal auf dem Rechner, also sprich die Abfrage des Schlüssels. Man lädt das Bild runter und es wird sozusagen der Schlüssel abgefragt. Wie ist das denn dann? Sind diese Intelligenzen, die für diese Abfrage nötig sind, in dem Bild? Oder wie ist es dann bei einem dritten Betrachter, der jetzt möglicherweise so eine Software gar nicht installiert hat? Also sprich, wenn ich jetzt gar keine Plugins oder sonst irgendwas habe, gucke so ein Bild an, ist das dann in dem Bild die Abfrage sozusagen mit hinterlegt oder wie funktioniert das dann?
Okay, ich antworte ganz schnell. Das Bild selbst hat keine Informationen, es ist kein ausführbares Programm, was dann wieder Tür und Tor für Viren und Ähnliches öffnen würde. Es ist wirklich nur ein Bild. Wenn Sie es anschauen und Sie haben nicht das kostenlose Anschau-Plugin, wird genau das passieren, was in den Browsern immer passiert, wenn Sie kein Plugin haben. Er wird Ihnen sagen, Ihnen fehlt das Plugin. Und Sie können dieses Plugin zum Ansehen herunterladen. Und danach wird das Bild entweder korrekt angezeigt oder es ist verfallen. Ich würde gerne ganz kurz noch was zu Herrn Riedel sagen. Ich bin erstaunlich nahe bei Ihnen, ob Sie es glauben oder nicht. Also ich würde auch Verfallsdaten in Netzwerken, die wirklich angeboten werden, würde ich direkt begrüßen. Ich würde auch nie sagen, dass Xpire das Problem komplett löst, habe ich auch versucht klarzumachen. Ich glaube nicht, dass es eine Insellösung ist, aus zwei ganz einfachen Gründen. Erstens, sie müssten alle Global Player dazu bekommen, die also wirklich ein Datum anzubieten. Facebook, ich weiß nicht, ob sie es tun werden, ich bezweifle es. Zweitens, wenn sie ihre Daten auf, ich sag mal, generellen Plattformen präsentieren, also nicht Social Networks, die wirklich, ich sag mal, Dienste wie Löschen anbieten könnten, sondern zum Beispiel ihre eigene Webseite oder sie machen ihre Sachen auf ihrem Privatvergnügen in GeoCities, da wird es keine Löschfunktion geben automatisch. Solche Lösungen sind komplementär und sie helfen auch, völlig egal, wo sie ihre Daten hinstellen, dass sie verfallen. Sie sind nicht darauf angewiesen, dass der entsprechende Betreiber mitspielt. Aber ich stimme Ihnen komplett zu, dass man von beiden Seiten an das Problem kann. Es komplementiert sich und es schließt sich nicht aus.
Ja. Vielen Dank, Frau Ministerin. Datenschutz heißt ja nicht umsonst, in Deutschland jedenfalls, informationelles Selbstbestimmungsrecht. Das hat das Bundesverfassungsgericht ja schon vor vielen Jahren so festgestellt. Und genau darum geht es, inwieweit der Betroffene Kontrolle über seine Daten hat. Oder ob jemand anders die Kontrolle über diese Daten hat. Und um diese Kontrolle zu gewährleisten für den Einzelnen, das Selbstbestimmungsrecht durchzusetzen, gibt es verschiedene Ebenen. Einmal sicherlich die regulatorische, die Frage, was kann der Gesetzgeber tun? Gibt es möglicherweise unterhalb der gesetzlichen Regelungen andere Möglichkeiten, verbindliche Verhaltenskodizes zu vereinbaren und auch durchzusetzen? Die zweite Ebene ist sicherlich die Frage, gibt es wirtschaftliche Interessen, die man mobilisieren kann, um Datenschutz, also dieses Selbstbestimmungsrecht, durchzusetzen? Und die dritte Ebene ist, kann ich durch technische Vorgaben, durch technische, durch Tools oder durch die Gestaltung von bestimmten Systemen den Datenschutz gewährleisten? Und ich denke, das geht hier nicht um ein Entweder-Oder, sondern es geht um einen Mix dabei. Und das Mix ist natürlich ein anderes heute, als es das vor 10, 20, 30 Jahren war, gerade weil wir das Internet haben und das Internet als internationales Netzwerk eben andere Verhaltensweisen an den Tag legt und entsprechend auch die Akteure unterschiedlich dort handeln, als das in der Zeit der klassischen Datenverarbeitung vor 20, 30 Jahren der Fall war. Und da würde ich Herrn Riedel natürlich völlig recht geben. Es muss hier eine Fairness hergestellt werden und das kann nicht angehen, dass zum Beispiel deutsche Anbieter in den USA sich an amerikanisches Recht zu halten haben, wenn sie dort keine Niederlassung haben und dort die Daten nicht verarbeiten, während auf der anderen Seite amerikanische Unternehmen in Europa sich darauf berufen können, mit einer gewissen Erfolgsaussicht, dass für sie nur amerikanisches Recht gilt und nicht das europäische, obwohl hier größere Geschäfte gemacht werden als mittlerweile in den USA. Das kann nicht sein. Insofern muss man natürlich die Spielregeln ändern. Die Europäische Kommission ist sich dieser Frage völlig bewusst. Ich habe mit der zuständigen Kommissarin auch gesprochen und sie hat auch angekündigt, dass es hier eine Rechtsänderung geben wird, sodass wir zumindest, was die Regelung anbelangt, in absehbarer Zeit, ich würde mal sagen, in Jahresfrist, zu einer Änderung kommen werden. Das ist vielleicht etwas optimistisch, vielleicht sind es auch noch anderthalb Jahre, aber...
Die Lobby der Lobbyismus der Amerikaner,
ja.
Den wir gerade erleben...
Riedel, darf ich ganz kurz nur mal... Ich bin der Auffassung, dass es in der Kommission hier eine sehr klare, sehr gutes Verständnis genau für diese Fragestellung gibt. Mir ist bekannt, dass amerikanische Unternehmen gerade in Brüssel eine enorme Lobbyarbeit betreiben. Gleichwohl bin ich in dieser Frage jedenfalls ziemlich optimistisch. Damit ist das Problem aber noch nicht aus der Welt geschafft, wie wir diese Regelungen dann durchsetzen. Und da spielen dann solche Tools, solche technischen Tools, genauso eine Rolle wie die Durchsetzungsmöglichkeiten von Aufsichtsbehörden über gewisse Sanktionen Regeln dann auch durchzusetzen. Und ich finde, Ihr Tool hat, wenn ich es richtig verstanden habe, den Charme, dass der Betroffene selbst die Kontrolle über seine Daten erhält. Und im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, lässt sich das auf jede Art von Daten übertragen. Von der Textinformation bis zu irgendwelchen dreidimensionalen Darstellungen im Internet. Ne? Also das ist, finde ich, sehr gut. Das führt natürlich sehr schnell zu einem Konflikt mit denjenigen, die ihre Geschäftsmodelle genau darauf aufbauen, dass sie sehr viel über die Nutzer wissen. Wenn der Nutzer aufgrund dieser technischen Möglichkeiten die Kontrolle zurückerhält und damit die Nutzung, die unberechtigte Nutzung sehr stark erschwert, nicht unmöglich macht, das haben Sie ja völlig richtig gesagt, da gibt es Randbedingungen, dann haben wir schnell einen Konflikt, und ich könnte mir schnell vorstellen, dass dann ein soziales Netzwerk wie Facebook Bilder aussperren wird, die solche oder sonstige Inhalte aussperren wird, die entsprechend gesichert sind. Ne? Und das gilt es durchzusetzen und auch auszuhalten. Das ist genau der Punkt. Ich glaube, es ist das Gegenteil einer Insellösung. Denn es trägt der Tatsache Rechnung, dieses Tool, dass es praktisch über Grenzen hinweg, über technische Plattformen hinweg den Betroffenen unter Nutzung der Webtechnologie die Kontrolle wiedergibt und demjenigen, der ein Webangebot betreibt, auf dem man eigene Inhalte einstellt, diese Kontrollmöglichkeiten weitgehend entzieht. Das kann auch, sage ich mal, in Widerspruch zu Ihren Geschäftsmodellen dann sein. Ist durchaus denkbar. Ne? Also da geht es nicht um Regelungen, sondern um Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten zu gewährleisten, wäre dann wiederum allerdings Sache des Rechts. Ne? Das heißt, hier müsste das Recht wiederum durchgesetzt werden, dass praktisch diese Kontrolle des Nutzers nicht etwa zu seinem Ausschluss von bestimmten Diensten führt. Ne? Und Sie haben ja diese beiden großen Komplexe zusammengeführt. Ich mache hier aber mal Schluss, weil es, glaube ich, die entscheidende sozusagen Weichenstellung ist, über die wir hier diskutieren müssen.
Ja, Müller-Mann, Chaos Computer Club. Ich glaube, dass die technische Methodik, die vorgestellt wurde, die ist gut gemeint. Die setzt aber voraus, dass wir wohlwollend unterstellen, dass wir keine bösartigen Handlungen haben, also Leute, die bewusst Bilder und andere Materialien auch ohne das Einverständnis oder das explizite Einverständnis oder auch gegen das Einverständnis des Benutzers sich verschaffen, speichern, damit handeln und so fort. Wenn man das will, dann kann man in dem Moment, wo die Schlüssel noch verfügbar sind, sich die Schlüssel vom Server ziehen, die woanders speichern, da werden sie dann nicht gelöscht, dann sind sie bei Ihnen zwar weg, aber sie sind dann immer noch verfügbar. Ich will damit nicht sagen, dass die Lösung gleich für die Tonne ist, aber dass man doch aufpassen muss, ob man nicht dem Benutzer gegenüber, ich mag übrigens den von Ihnen benutzten Begriff Verbraucher überhaupt nicht, weil im Netz verbrauchen wir ja keine Daten, sondern wir haben da eigentlich Teilnehmer am Geschehen, die auch nicht festgelegt sind in ihrer Rolle, aber das nur als Randbemerkung. Ich will sagen, die technisch unzulängliche Möglichkeit könnte dem einen oder anderen Bürger den Eindruck vermitteln, das Problem sei gelöst und ihn dann fahrlässig sozusagen oder in Unkenntnis der tatsächlichen technischen Sicherheit dazu verleiten, mehr Sachen preiszugeben, als er es tun würde, wenn er sagen würde, naja, also das weiß man ja nie, ob das so funktioniert. Und auch die juristischen Rahmenbedingungen, die Herr Schad zu Recht einfordert, ist aber auch nicht ganz mein Gebiet, muss ich gestehen, sind natürlich in der Gefahr, im internationalen Rechtsraum schlicht ignoriert zu werden, solange sie nicht beispielsweise zivilrechtliche Schadensersatzebenen schaffen, wo bei den Betreibern auch mal die Frage aufstellt, ob das mit dem Geschäftsmodell noch kompatibel ist. Ich halte es für befremdlich, wenn Herr Riedel als Vertreter eines Unternehmens, das unter anderem auch Kindern und Jugendlichen, bei denen das juristische Einverständnis umstritten ist, ob die überhaupt Einverständnis erklären können, was mit ihren Daten geschieht, wenn er sich dagegen wehrt, dass hier zumindest Lösungen geschaffen werden, die vielleicht eben auch mit dem Geschäftsmodell hier und da kollidieren. Das muss man, glaube ich, so sagen. Bei Facebook und bei anderen gibt es auch nicht nur um die Frage der informationellen Selbstbestimmung, es geht auch um Urheberrechtsfragen. Es geht auch um die Frage, wem gehören die Bilder, wer bestimmt über welche Rechte. Sie haben das ja in Ihrem Fragenkatalog, den wir hoffentlich noch etwas systematisch abarbeiten, auch gefragt, da wollte ich jetzt nicht zu viel vorweggreifen. Ich möchte nur ungern eine technische Lösung abnicken, die immer noch für den Fall, dass wir da nicht so wohlwollende Akteure haben, nicht greift.
Im Gegensatz zu Herrn Müller-Magun finde ich das Tool eigentlich erstmal ganz gut, weil es greift bei einem Punkt an, wo wir der Meinung sind, es ist ein Teil von Maßnahmen. Es ermöglicht mehr Selbstbestimmung, als es bisher gibt. Das ist der entscheidende Punkt. Es geht nicht darum, ein technisches Tool zu bauen, was absolute Sicherheit bietet. Das wäre in diesem Fall absoluter Fehler, denn ich vermute mal, die Handhabbarkeit eines solchen Tools wäre so komplex, dass auf keinen Fall jemand einsetzen würde oder nur eine kleine Minderheit von 1-2% von absolut Überzeugten, die Datenschutz zum Zentrum ihres Lebens gemacht haben. Das heißt, was wir hier brauchen, wenn so ein Tool gebaut wird, mit Sicherheit ein Tool, was funktioniert und was ein Thema im Kern trifft und außerdem so einfach ist, dass es viele Menschen eventuell nutzen könnten. Darum geht es. Und insofern ist das mit Sicherheit ein Vorschlag, der sinnvoll ist, weil es einfach die technische Voraussetzung schafft, innerhalb des Internets quasi mehr Selbstbestimmung zu verwirklichen. Wie das dann verteilt wird, wie man das in den Markt reinbringt, ist die zweite Frage. Also insofern erstmal ein taugliches Mittel, um das Thema voranzubringen. Nichtsdestotrotz hatte ich sehr viel Sympathie für den Vortrag auch von Herrn Riedel, weil er vielleicht emotional, aber vielleicht braucht eine Emotionalität, um ein paar Sachen auch mal klar und deutlich auszudrücken. Und ich kenne noch ein bisschen die Geschichte, leider nicht in unserem Verband. Der BVDW besteht aus Unternehmen, die gerade auch hat die ganzen deutschen Player mit drin. Insofern sind wir Herrn Baravant, der gerade die ganze Bandbreite dieser Unternehmen, amerikanische Unternehmen, europäische Unternehmen, deutsche Unternehmen, die hier in Deutschland arbeiten, vereinbart. Also wir sind durchaus dort, glaube ich, in der Lage, dort die Interessen zu vertreten. Der entscheidende Punkt ist die Schieflage, die er angesprochen hat. Diese Schieflage macht jede Diskussion, die wir haben, über Toolings erstmal obsolet. Wir haben eine Schieflage und da haben Sie völlig recht. Wir haben eine Schieflage für die Tatsache, dass wir mit unterschiedlichen Karten spielen müssen. Weil die Vorgabe des Safe Harbors sagt einfach, dass wir unter unterschiedlichen Spielregeln spielen. Und das Safe Harbor ist nicht bloß ein Abkommen, das Regierungshandeln dokumentiert, sondern Safe Harbor basiert ja auch auf einer Rechtsprechung, die in unterschiedlichen Rechtsverständnissen herrühren. Unsere amerikanischen Kollegen denken über Datenschutz völlig anders als wir. Wenn wir mit unseren amerikanischen Kollegen selbst privat reden, käme keiner auf die Idee, unsere aus deren Sicht Datenschutzhysterie nachvollziehen zu können. Das ist teilweise gar kein böser Wille, was es sicherlich noch schwieriger macht, unsere amerikanischen Kollegen und Freunde, sondern es ist einfach die Tatsache, die sagen, praktisch wer dahin geht, wenn du auf den Marktplatz gehst, da kann einer mit dem Revolver rumlaufen, wie kurz erlebt. Das wissen die. So denken die Deutschen nicht. Wir arbeiten anders. Also diese Unterschiedlichkeit ist gesetzlich oder über Verträge zwischen den beiden Kontinenten festgeschrieben. Das macht das Problem so schwierig. Teil dieser Lösung, über die wir reden müssen, ist mit Sicherheit, einen Rahmen zu schaffen, einen Rahmen zu finden, wo man diese Ungleichgewichtigkeit gut zu hören, dass sich dort was bewegen soll. Ich bezweifle aber auch, dass diese Bewegung zu weit gehen kann, aus den erwähnten Gründen heraus. Was kann ein Amerikaner überhaupt zulassen wollen oder was versteht er darunter? Das anders zu regeln. Wir, das ist ein Verständnis, was wir mit amerikanischen Kollegen, die in Europa arbeiten, die oft was anders denken als ihre Kollegen in den USA, auch unterstützen, ist der Ansatz, dass wir einen Rahmen schaffen, wo wir in Deutschland alle unter einem Handschlag arbeiten. Das ist diese Selbstregulierung als solches. Es ist ein riesengroßer Impetus von vielen Unternehmen, Datenschutz sicher zu machen, festzuschreiben, auch für die Kollegen, die vielleicht ein bisschen weiter wegdenken. Das sind nicht bloß die amerikanischen Kollegen, sondern wir auch. Ich vertrete jetzt mal nicht vom Band her gesehen, auch ein großes europäisches Haus, deutsches Haus. Web.de und GMX lebt von Datenschutzvorteilen in der Zustimmung der Nutzer. Wir suchen einen Rahmen, wo wir Kollegen, die anders über das Thema denken, als wir meinen, dass das deutsche Recht auch vorschreibt, eine Chance haben, die in eine Diskussion zu zerren und das eben nicht mit Behörden zu überlassen, die teilweise technisch dazu ausgerüstet sind, auch nicht ausgerüstet sind, teilweise der schnellen Entwicklung des Internets auch immer zu folgen. Unter Kollegen weiß man sofort, was passiert. Unter Kollegen kann man sich auch einigen, weil man in einem selben Rechtsraum arbeitet. Und das sind die Interessen, die wir noch durchsetzen können. Gott sei Dank ist in Deutschland in großen Teilen, zum Beispiel in der deutschen Werbeindustrie, geht das meiste Geld, mal von Google abgesehen, wenn man Google wegnimmt, geht das meiste Geld zu deutschen Unternehmen noch. Noch zu deutschen 50 Unternehmen.
50%, aber nur noch eine Firma in Google. Und die andere bald wird andere ein anderes sein. Und damit bleibt die Refinanzierung für deutsche Unternehmen, wie Sie wissen,
kaum noch gehen. Und das gilt es auch zu verteidigen. Das heißt, brauchen wir gar nicht diskutieren, sonst haben wir komplett eine Industrie hier auch vernichtet. Nachdem die IT-Industrie in Deutschland im Prinzip gar nicht mehr existent ist, wäre auch die Internetindustrie auch noch weg. Das heißt, wir brauchen einen solchen Rahmen, in dem man solche Themen in einer selbstverpflichtenden Industrie bauen kann. Das ist eine Basis. Das ist nicht alles. Solche Tools sind wichtig dazu. Und zum Dritten, das Thema mit Sicherheit, dass man zum Thema kommt, was uns extrem auch an den Herzen liegt, Medienkompetenz. Denn um bei diesem Autoblatt zu bleiben, das wäre das dritte Thema. Also insofern wichtig ist, diesen Gott sei Dank in Brüssel auch schon angekommenen Vorschlag einer Selbstregulierung, der die gesamte Industrie zustimmt, um Selbstreinigungseffekte, die angetrieben werden von Unternehmen, die positiv für das Thema sind, auch überhaupt bahnbrechen zu lassen.
Ja, vielen Dank. Jetzt kommt nochmal der Herr Professor Kasper, der hat einschlägige Erfahrungen mit Firmen aus Amerika und kann vielleicht darüber berichten, aber vielleicht eine Anmerkung. Wir sind eigentlich immer auf dem Standpunkt gewesen, dass deutsches Recht, also auch Telemediengesetz und Datenschutzgesetz natürlich auch für Firmen gilt, die in Deutschland anbieten. Aber da kann vielleicht der Herr Professor Kasper dazu was erläutern.
Genau das geben Sie jetzt sozusagen mir vor. Natürlich, ich verstehe Sie, Herr Riedel, wenn Sie die, sage ich jetzt mal, übermächtige Konkurrenz aus USA kritisch sehen. Das tun wir im Übrigen auch. Wir können aber nicht umhin, jetzt auch mal ganz konkret zu sagen, dass wir davon ausgehen, dass Facebook genau auch an die Regelungen gebunden ist, die Sie einhalten. Und das Problem ist nur, dass Facebook möglicherweise eine andere Rechtsauffassung hierzu hat. Facebook sagt nämlich, bei uns laufen die Daten in Kalifornien auf. Die Leute schicken sie uns, übermitteln sie uns und wir verarbeiten sie in Kalifornien. Also ist amerikanisches Recht anwendbar. Und wir sagen, im Prinzip gilt die Adressatentheorie. Das heißt, derjenige, der hier in Deutschland ein Telemedienangebot erstellt und hier auch die Nutzer bedient, der muss auch deutsches Datenschutzrecht anwenden. Und das ist unsere tiefe Überzeugung. Insofern sind wir tatsächlich auch der Meinung, dass Facebook die deutschen Vorschriften umsetzen und anerkennen muss. Dass dies jetzt nicht so funktioniert, hat zum einen damit zu tun, dass eben Facebook eine andere Auffassung hier hat und darüber hinaus eben auch sicher ist, dass wir mögliche Rechtsmaßnahmen in den USA nicht durchsetzen könnten. Also eine zweite Ebene, die Ebene der Vollstreckung. Ich glaube aber, man würde den amerikanischen Unternehmen grundsätzlich Unrecht tun, wenn man sagen würde, sie würden sich nicht drum kümmern, was hier bei uns Recht ist und was sie möglicherweise dann eben auch im Prinzip akzeptieren müssten, weil wir nicht in der Lage sind, ein Bußgeld dort zu vollstrecken. Das zeigt immer wieder die Erfahrung, wenn man mit ihnen verhandelt. Sie wollen im Prinzip auch auf der richtigen Seite stehen und sie wollen nicht die negative Öffentlichkeit. Das ist ganz klar. Deshalb sind wir auch mit Google Street View relativ weit gekommen bei der Verhandlung, welche datenschutzrechtlichen Minima man dort auch beachten muss. Wir sind dabei, mit Facebook eine Vereinbarung zu treffen über den Friend Finder. Sie wissen alle, der Friend Finder ist ein Riesenproblem. Es geht darum, dass Daten Dritter erhoben werden, die das Netzwerk sozusagen hinter dem Rücken der Nichtnutzer erhebt und letztlich Profile erstellen kann, von wer kennt wen in Deutschland, die weit über das hinausgehen, was Geheimdienste möglicherweise in ihren Schubladen haben. Denn Facebook hat ja eine Millionenzahl von aktiven Nutzern und wenn die alle, nehmen wir nur mal an, wir sind bei den Millionen sind es 10%, die ihre E-Mail-Accounts öffnen für die Recherche von Facebook, dann können Sie sich vorstellen, wie viel Daten von unbeteiligten Dritten Facebook hat und wie stark Facebook nachprüfen kann, wer mit wem Kontakte hat und wer möglicherweise gleiche Interessen hat. Das ist ein Riesenproblem und wir haben das angegangen und wir werden in dieser Woche, hoffe ich, eine positive Lösung dort vorweisen können. Das kann, da möchte ich jetzt noch nichts zu sagen, aber es zeigt jedenfalls, Facebook hat dort auch mit uns verhandelt. Insofern also, glaube ich, sollten wir dieses Argument der Zuständigkeit, der fehlenden Zuständigkeit der deutschen Aufsichtsbehörden nicht sozusagen als Grundargument nehmen, dass hier gar nichts passiert. ich glaube, wir kommen mit einer EU-Lösung hier durchaus auf die richtige Seite. Herr Schaar hat es ja schon angemerkt, dass die EU hier künftig die Zuständigkeiten möglicherweise konkreter regelt. Ich muss aber auch gleichzeitig davor warnen, dass die EU hier Datenschutzstandards setzt, die letztlich dann dazu führen, dass das Niveau in Deutschland abgesenkt wird. Das muss man ganz klar sagen. Mittlerweile ist es ja schon so, dass wenn Facebook nach Irland geht und in Irland aktiv würde, wir eigentlich aus dem Spiel wären. Und in der Tat sind solche Gedankenspiele dort auch schon offen auch als Verhandlungskarte gezogen worden. Also mit anderen Worten, wenn die EU also künftig etwas regelt, dann aber bitte so, dass es ein Opting-up ermöglicht durch die einzelnen Mitgliedstaaten, denn sonst sehen wir uns ganz abgekoppelt möglicherweise. Wie muss eine Konzeption aussehen, die den Datenschutz künftig ernst nimmt? Ich glaube, Herr Backes hat schon mal einen sehr guten technischen Vorschlag gemacht. Das ist natürlich kein Allheilmittel, aber er ist schon mal ein Vorschlag in die richtige Richtung. Es geht um Selbstbestimmung der Daten. Es muss sozusagen aber auch klar sein, das, was Sie vorschlagen, kann nur funktionieren, wenn die Leute selbst bestimmt agieren können. Das heißt also, ganz entscheidend ist die Fähigkeit zum Selbstdatenschutz, die Datenschutzkompetenzförderung, wie ich es mal nennen will, ein Teil der Bildungskompetenz, die in den Schulen ansetzen muss. Ich kann immer nur wieder darauf hinweisen, wir kommen mit dem Instrument der Regulierung letztlich nicht dahin, den 12- oder 13-Jährigen davon abzuhalten, sich digital im Netz zu tätowieren. Das ist der Punkt. Er muss klar wissen, warum soll ich meine Daten überhaupt schützen? Was bringt das mir? Was gibt es möglicherweise für negative Konsequenzen, wenn ich das nicht tue? Dafür brauchen wir Antworten. Und dies letztlich sind Antworten, die Schule, die Bildungssysteme geben müssen. Und die haben hier tatsächlich eine Bringschuld. Neben diesem Selbstdatenschutz, den ich ganz für wesentlich halte in diesem Zusammenhang, ist natürlich auch die regulierte Selbstregulierung ein Punkt. Es muss Raum geben für Unternehmen, die Datenschutzkompetenz nach außen hin zu dokumentieren und den Verbrauchern, den Nutzern gegenüber klarzumachen, wir erhalten etwas von Datenschutz, wir haben Datenschutzfeatures, die ein anderer möglicherweise nicht hat. Da ist also gefragt, sowas wie Datenschutzaudit, sowas wie Prüfsiegel. Das ist bislang sehr unterentwickelt und es gibt ja Pläne, eben die Stiftung Datenschutz hier mit auch ins Spiel zu bringen, die ich für im Prinzip durchaus sinnvoll erachte. Und als letzten Punkt, die Überunterordnungsregelung durch das Recht. Hier muss klar sein, ohne gesetzliche Regelung kommen wir hier nicht weiter. Die gesetzlichen Regelungen aber, wie gesagt, sind letztlich auch davon abhängig, dass wir klare Vorgaben haben. Und wir können letztlich auch nicht eine Selbstverpflichtung hier der Unternehmen permanent dem Recht vorziehen. Also ich gehe da ganz konkret auch nochmal auf die Frage der Geodatendienste ein. Ich halte diese Regelung, gerade wenn es unbeteiligte Dritte betrifft, für untauglich. Wenn es Dritte betrifft, die von einem Geodatendienst betroffen sind, die nicht gefragt werden vorher, dann kann ich nicht sagen, das ist eine Selbstregulierungsaufgabe. Das ist in der Tat ein Punkt, wo das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Einzelnen voll in Anschlag ist. Etwas anderes möglicherweise in sozialen Netzwerken. Dort kann man sagen, jemand, der da reingeht, der kann das selbst entscheiden, was er tut, und er muss aber dann auch transparente Nutzungsbedingungen haben. Und dafür muss natürlich auch die rechtliche Regelung ganz klar sein. Aber insgesamt, wir kommen also ohne einen Instrumentenmix mit gesetzlichen Regelungen, regulierter Selbstregulierung und Maßnahmen zum Selbstdatenschutz hier nicht weiter. Danke.
Ich wollte nicht der Diskussion eine andere Richtung geben, sondern nur noch mal einen anderen Blickwinkel aufzeigen. Als Providerverband stehen wir normalerweise immer in der Mitte und es wurde ständig gerufen, naja, die Internet Service Provider können das machen, das sind ja die Gänsefüßchen Gatekeeper und da muss man nur ansetzen. Wenn ich jetzt das Tool, das Xpire Tool sehe, ist es eigentlich genau die Richtung, die wir als Verband auch immer gefordert haben, dass wir gesagt haben, es muss an den Enden ansetzen, einmal an dem Erzeuger und zum anderen an dem Verbraucher, Teilnehmer, wie immer man es jetzt nennen will auch. Und in der Mitte kann man unterstützend wirken, ja, aber das generelle Problem sollte an den Enden gelöst werden und da sehe ich eigentlich einen super Weg dahin mit diesem Xpire, eigentlich genau die Richtung, die man sich auch vorstellen muss. Jetzt noch die Unterstützung in der Mitte und vielleicht ausgefeilter, vielleicht gibt es auch noch Möglichkeiten, dass es geknackt wird. Das sei alles mal dahingestellt. Von der Entwicklung her würde ich es sehr stark begrüßen, wenn man da weiter den Weg weitergeht.
So, den Verlauf der Diskussion in den letzten zwei, drei Jahren angucke und mal versuchen würde zu beschreiben, was sind die Themen, die die Verbraucher heute beschäftigen. Wäre Punkt 1, das Thema Datenschutz, Schutz von Persönlichkeit, informationelle Selbstbestimmung ist ein Thema, was die Verbraucher mehr und mehr beschäftigt. Beispiel Google Street View, die Aufregung, die für mich ein Stück exemplarisch darüber war, dass Leute, die sich vielleicht vorher mit dem Thema nicht so befasst haben, darauf gestoßen worden sind, hier ist ein Thema. Wir stellen es auch fest im Rahmen von Beratungen, im Rahmen, was klicken Leute an, über was informieren sie sich, dass die Frage Rechte im Internet, Datenschutzrechte ein Thema ist, was stark zunimmt. Von daher würde ich Herrn Schaar unterstützen, es gibt einen Auftrag, Selbstbestimmung auch im Internet zu ermöglichen und Politik muss hierfür die Rahmenbedingungen setzen. Was wir erfahren und sehen, ist, dass bei der Frage, wie denn nun Einwilligung konkret erfolgen muss, darüber muss noch nachgedacht werden. Weil so die traditionelle rechtliche Vorstellung, und man hat dann immer ausführlicher werdende allgemeine Geschäftsbedingungen, denen man zustimmt, nicht die nötige Information für die Verbraucher liefern und auch nicht die nötige Verständlichkeit darin erzeugen, worin ich denn nun im Einzelnen meine Einwilligung gebe. Also die Frage der Ausgestaltung der Einwilligung ist etwas, was uns intensiv beschäftigt. Beispiel ist jetzt Cookie, E-Privacy-Richtlinie. Also ich kann es mir schlechterdings nicht vorstellen, dass ich schon bei jedem Cookie, der gesetzt wird, eine Einwilligung und eine Zustimmung geben sollte. Das kann ja so nicht funktionieren. Also wie kann diese Einwilligung ausgestaltet werden? Der zweite Punkt, der von Verbrauchern aus Verbraucherseite stark kommt, ist Stichwort Technik zum Verbündeten machen. Also Datensparsamkeit einbauen, solche Vorschläge, die Sie gemacht haben. Privacy by Default, also erstmal datensparsame Grundeinstellungen, sodass ich meine Einwilligung erteile, wenn ich darüber hinausgehende Nutzungsrechte für Dritte einräumen will. Also Datenschutz, Schutz von Persönlichkeit einfach machen. Und der dritte Punkt ist, da geht es um das Thema Recht setzen. Ich habe im Oktober mit Frau Merkel über das Safe Harbor Abkommen gesprochen. Ich glaube, das muss sie sich zu einer Chefaufgabe machen, denn es geht hier letztlich darum, auch die Interessen deutscher oder europäischer Unternehmen zu vertreten, aber zunächst mal die Schutzinteressen von 80 Millionen Verbraucherinnen und Verbrauchern zu vertreten. Ich erwarte nicht von Herrn Brüderle, dass er das tut. Der hat andere Aufgaben. Aber es ist die Aufgabe der Bundesregierung, auf dem internationalen Parkett dafür zu sorgen, dass gleiches Recht für alle gilt. Wir sehen es ja gerade im Dioxinskandal. Wenn Einzelne der Meinung sind, sie können das Recht anders auslegen, hat das eben erhebliche Auswirkungen. Und deswegen wäre hier meine Erwartung und auch eine Bitte an Sie, Frau Aigner, das Thema mit Frau Merkel auf dem nächsten G20-Gipfel zu einem zentralen Thema zu machen. Denn so wenig wie vielleicht StudiVZ oder die Datenschutzbeauftragten die Möglichkeit haben, ihre Interessen in den USA durchzusetzen, so wenig haben es Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland. Und Rechts setzen, Rechte schaffen gilt auch für Verbraucher. Ich finde das mit den Selbstverpflichtungen einen interessanten Weg, aber sie ersetzen kein Recht. Deswegen meine ich, müssen Widerspruchsrechte auch schriftlich, sie müssen fixiert werden. Ich muss einen Rechtsanspruch haben. Meine alltägliche Erfahrung in einer Verbraucherorganisation ist, ich kann unendlich viele schöne Gespräche führen. Es gibt sehr gute Selbstverpflichtungen, an die sich aber eben nur die halten, die sie betreiben. Und die schwarzen Schafe, diejenigen, die sich ihr eigenes Recht setzen, machen die Märkte regelmäßig kaputt, weil sie den Wettbewerb verzerren und aus dieser Wettbewerbsverzerrung ökonomische Vorteile generieren. Und dem muss man einen Riegel vorschieben, weil dadurch der Wettbewerb zulasten des Datenschutzes geht. Und ich denke, es gibt viele positive Beispiele, wo im Zusammenspiel von Regulierung, Selbstregulierung, staatlicher Überwachung plus Rechten der Verbraucher dafür gesorgt werden kann, dass Recht dann auch am Ende durchgesetzt wird. Von daher glaube ich, dass solche Beispiele, das als von Nutzerseite her Restriktionen einzubauen, die sind ganz spannend. Ich kann das im Einzelnen nicht beurteilen. Ich habe nur die im Kopf, die sich mit den Dingen nicht auskennen oder nicht so im Detail auskennen. Also meinen Töchtern müssten sie das nicht lange erklären. Bei mir bräuchten sie schon wahrscheinlich was länger. Also wir müssen eben an die denken, für die sozusagen ich will jetzt nicht den Normalverbraucher hier beschreiben, aber Leute, die für die es ein Arbeitsinstrument ist, und es muss auch für die so sein, dass ihre Rechte gewahrt bleiben und dass es einfach ist. Und deswegen, glaube ich, muss man die politische Diskussion vorantreiben. Und der letzte Punkt, wir fanden das, was die Unternehmen jetzt in Sachen Selbstverpflichtung zum Thema Hausfassaden vorgelegt haben, war ganz ordentlich. Es hat ja reflektiert letztlich einen Erfolg der Datenschutzbeauftragten, nämlich dass Google ein Widerspruchsrecht freiwillig eingeräumt hat. Das zeigt aber auch, es muss dann am Ende eben auch fixiert werden. Was anderes, finde ich, geht es bei den Geodatendiensten, wenn Daten verarbeitet werden von Menschen, die nicht gefragt werden. Ich finde, wenn Interessen Dritter berührt werden, muss immer die Einwilligung erfolgen. Das ist für mich ein Grundprinzip. Ich kann nicht jemandem Rechte Dritter einräumen, und deswegen haben wir ja auch eine Klage gegen Facebook laufen wegen des Auslesens von Adressbüchern. Das halten wir nicht für in Ordnung. So, das mein wie gesagt, wenn ich zusammenfassen würde, Frau Merkel muss das Thema mittransportieren auf dem G20-Gipfel. Das ist ein Top-Thema, eben nicht nur für Unternehmen, aber auch für Unternehmen. Und es muss ganz oben in Europa angesiedelt werden, weil ich die gleiche Sorge habe, die Herr Riedel hat. Die Lobbyarbeit der Unternehmen, die mächtig sind, die groß sind, die andere Interessen haben, die ist schon kräftig am Mahlen. Und da muss die Politik in unserer Interessen jetzt gegensetzen. Im Übrigen teile ich Ihr Schicksal in der Hinsicht, dass ich mich auch heute noch mit Dioxin befassen muss. Also Frau Tausch wird dann gleich den weiteren Part übernehmen.
Vielen Dank. Jetzt kommt die Frau Gabelmann.
Mikrofon angeschaltet. Gabelmann vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Ich stimme Herrn Schaar zu, dass es eine Mehrebenenlösung geben muss. Dessen sind wir uns auch bewusst. Allerdings ist das eine Sache, dass es keine technische Lösung von Tools sein sollte, weil da im Prinzip nur wieder die Verantwortung weggeschoben wird auf irgendetwas Technisches. Also man muss sich selber nicht damit befassen, die Anbieter müssen sich nicht damit befassen, die Nutzer müssen sich nicht damit befassen, weil es gibt ja irgendein Tool, was irgendwas macht, oder vielleicht tut es das auch nicht. Insofern sollten wir vielleicht von der Lösung erstmal in erster Linie wegkommen. Kann eine Zwischenlösung oder zumindest eine ergänzende Lösung sein, aber eigentlich nicht die Hauptlösung. Und insofern, da stimme ich Ihnen zu, ist es eben dann auch nicht auf die Provider abzuschieben, weil die eben sozusagen genau der Zwischenanbieter sind, der zwischen allen Stühlen hängt und dann immer irgendetwas anbieten muss, was teilweise gar nicht möglich ist. Die Mehrebenenlösung könnte anders aussehen. Wir müssen natürlich anfangen bei der Datensparsamkeit. Das ist leider hier noch wenig gefallen, der Begriff. Aber nur Daten, die nicht erhoben werden, und das sind im Prinzip gute Daten, also die gar nicht erst aufkommen. Und nur die können auch nicht verloren gehen oder missbraucht werden in irgendeiner Art und Weise. Privacy by Design ist schon von Herrn Billen gerade gesagt worden, dass eben die AGB der Anbieter eben auch so gestaltet sind, dass der Nutzer sie versteht. Und dann sind wir im Prinzip bei der Lösung, die Professor Kasper auch angesprochen hatte. Wir unterstützen im Prinzip die Lösung der Stiftung Datenschutz, analog zu der Stiftung Warentest, die wir ja schon haben. Die muss natürlich finanziell und organisatorisch unabhängig von Staat oder Wirtschaft sein, dass sie also wirklich tatsächlich, egal in welcher Fachfrage mal, unabhängig agieren kann. Das würde eben diese Mehrebenenlösung bieten, weil sie auf mehreren Ebenen tätig werden kann, nämlich einmal im Bereich der Bildung und der Mündigkeit der Verbraucher und eben auch der Anbieter. Da kann die Aufklärung erfolgen. Diese Aufklärung sollte allerdings nicht nur so erfolgen, wie es jetzt gesagt worden ist, dass in der Schule das herangetragen werden muss, sondern eben auch auf anderen Ebenen. Also es sind ja nicht nur die Schüler, die aufgeklärt werden müssen, sondern es sind ja auch viele andere Menschen, die nicht mehr zur Schule gehen, im Netz unterwegs, und die sind auch weit weniger aufgeklärt, als das wünschenswert wäre. Zudem könnte durch die Stiftung Datenschutz eine Anbieterkontrolle erfolgen, der sogenannte Datentest. Da müssen die Anbieter, die irgendwelche Daten erheben bzw. irgendwelche Daten speichern, den Nachweis der Einwilligung erbringen, dass eben der Verbraucher oder der entsprechend, über den die Daten erhoben worden sind, die Einwilligung gegeben hat, bzw. des legalen Erwerbs. Sollte das nicht der Fall sein, so wäre dann der Stiftung Datenschutz eben auch das Verbandsklagerecht einzuräumen, dass sie also auch im Namen der Verbraucher dort Klage erheben kann und dann natürlich im Prinzip auch einen Schadenersatz und einen Ausgleich, ein finanzieller Erfolg und auch ein Bußgeld. Der Schadenersatz ist deswegen so wichtig, nicht nur das Bußgeld, damit auch der Verbraucher, der geschädigt wurde, eben was davon hat. Es ist also unabhängig davon anzusetzen, ob, sage ich jetzt mal, ein nachweisbarer Schaden entstanden ist, den der Verbraucher ja erst nachweisen müsste und damit wieder eine Beweispflicht wäre. Die ganze Sache mit dem Verbandsklagerecht und dem Schadenersatz und dem Bußgeld ist natürlich auch ein finanzieller Anreiz für die Anbieter, dann das umzusetzen. Und es ist natürlich auch ein Anreiz für die PR, dass man damit werben kann, dass man eben einen guten Datenschutz hat. Und es würde das, was Herr Billen gesagt hatte, nämlich umkehren, dass dann nicht Wettbewerbsvorteile entstehen, indem man den Datenschutz missachtet, sondern im Gegenteil Wettbewerbsnachteile.
Vielen Dank. Es gibt wirklich viele, die nicht mehr in der Schule sind, auch ich, und ich lerne täglich dazu trotzdem, hoffentlich wenigstens. Ihr Lob an die Stiftung Warntest nimmt Herr Primus jetzt gleich auf.
Die Stiftung Warntest beschäftigt sich natürlich auch mit Datenschutz, und man muss überlegen, ob man noch eine Stiftung Datenschutz braucht. Dazu komme ich aber gleich. Wir haben ja die sozialen Netzwerke getestet im Frühjahr dieses Jahres. Und Herr Riedel, Sie haben da gut abgeschnitten, was den Umgang mit Nutzerdaten anging, Einhalten der Datenschutzvorschriften. Die Amerikaner, aufgrund des anderen Verständnisses, was wir hier kennen, gibt uns unsere Daten. Dafür stellen wir euch das schöne Portal zur Verfügung. Ist doch ein Deal und wir machen damit, was wir wollen. Natürlich sehr schlecht abgeschnitten. Allerdings muss man sagen, ein anderer Aspekt war nicht so toll. Wir haben ja einen kontrollierten Hackerangriff mit Einwilligungen vorgenommen. Und obwohl da eine Einwilligung war und das kontrolliert war, waren die Ergebnisse trotzdem sehr schlecht. Das ging so bei einfachen Sachen los, wie gut ist ein Passwort gesichert, wie vielschichtig ist das eigentlich, Übernahme von Profilen, auch Dinge, wenn man jetzt eine Nutzung mit Smartphone zulässt, also sich mit dem Smartphone ins soziale Netzwerk einklingt, werden da Daten plötzlich offen übertragen. Also die Datensicherheit, einfach die technische Datensicherheit, auch ein Aspekt des Datenschutzes natürlich, der war nicht so toll bei den, was den Datenschutz oder die Weitergabe an Daten an Dritte anging, sehr guten deutschen Netzwerken. Also da gab es schon Mängel. Wir werden das auch weiterhin tun. Wir untersuchen auch bei Online-Shops und bei Ähnlichem immer Datenschutzaspekte mit. Denn man muss mal eins sehen, wenn ich jetzt höre Stiftung Datenschutz. Wir müssen mal wirklichkeitsnah bleiben. Datenschutz ist ein Aspekt, ein wichtiger Aspekt. Der gehört aber zu einem Gesamtangebot. Wenn ich einen Online-Shop einkaufe und will da gute Waren erwerben, dann ist für mich Datenschutz ein wichtiger Aspekt, aber nur ein Aspekt, denn in erster Linie möchte ich vernünftige Qualität. Insofern ist die Stiftung Warentest eigentlich berufen, dieses Thema zu vertiefen und damit zu testen und da natürlich die Methoden zu verfeinern. Und dann kann man natürlich mit einer Stiftung Datenschutz, die ja kommt, gut zusammenarbeiten, nur um das so zu sagen. Es ist natürlich ein Problem, was hier schon angesprochen worden ist, das der Medienkompetenz. Also ich habe einen ganz einfachen Fall erlebt. Ein Bekannter von mir, den ich aus den Augen verloren hatte, hat seine Adresse gesperrt, seine Telefonnummer gesperrt, wollte also nicht von jedem aufgerufen werden. Ich habe eine Google-Anfrage gemacht und hatte ihn dann in einer Trainingsliste eines Berliner Hockeyvereins mit Handynummer und allen Telefonnummern und hatte ihn entschlüsselt. Das ist nämlich die wahre Medienkompetenz, die Leute haben, die auch erwachsen sind, nämlich eigentlich gar keine. Und wenn ich habe zwei Söhne, zwei Töchter im Teenageralter, wenn ich denen was erzähle von Datenschutz und sie sollen ihre Daten geheim halten, die lachen mich aus. Und das ist auch so ein Fehler dieser Software so ein bisschen. Wer so schlau ist, in einer Software ein Verfallsdatum zu setzen, der wird auch in der Lage sein, wegzuklicken, irgendwelche Nutzereinstellungen bei Facebook, wo Daten weiter verbreitet werden. Das ist für mich ein Riesenproblem. Hier erwarten wir etwas von dem Verbraucher oder eine Kompetenz. Wenn er die hätte, würde er mit den bisherigen Datenschutzeinstellungen eigentlich wunderbar klarkommen. Ansonsten kann ich natürlich alle Forderungen von Herrn Bill nur unterstützen, insbesondere auch ein Verbandsklagerecht für den VZBV in Datenschutzfragen, weil das ein Verbraucherschutzrecht ist.
Ich kann jetzt, ist kein Problem. Herr Professor Kasper und Herr Bill haben schon einige Punkte erwähnt, die ich auch eigentlich erwähnen wollte. Ich konzentriere mich auf die anderen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist Aufklärung. Also es wird nicht gehen, ohne dass man den Leuten im Prinzip wieder und wieder sagt, dass man möglichst wenig Daten preisgeben soll. Andersrum bin ich auch komplett bei Ihnen, wenn Sie Jugendliche angucken, Sie können denen nicht sagen, gehen Sie aus Wer-kennt-wen, gehen Sie aus Facebook, gehen Sie aus StudiVZ. Das werden Sie nicht tun. Das glaube ich absolut. Was man versuchen kann, ist die Daten, die preisgegeben werden, de facto zuerst mal technologisch so gut zu schützen, wie es denn möglich ist. Und da bin ich völlig bei Herrn Ehrlich. Man darf keine großen Anforderungen stellen. Es muss so einfach sein, wie nur irgend möglich. Im Idealfall, ohne irgendetwas tun zu müssen. Momentan ist es ein Klick. Ich bin bei Ihnen, wenn ich sage, dass ein Klick vielleicht sogar einer zu viel ist. Das könnte sein. Andersrum, ich kann mir auch Abkommen im Familienkreis sehr gut vorstellen, dass man sagt, mach doch, was du willst, aber tu mir Gefallen, mach diesen einen Klick. Andersrum, das kann man auch auf die Spitze treiben. Man kann zum Beispiel sagen, man installiert die Software ein einziges Mal und macht dann vollautomatisch das Datum rein, ohne dass man klicken muss. Ich glaube, das würde funktionieren, dass sie es einmal auf dem Rechner ihrer Kinder installieren und sie bekommen davon nichts mit und werden nicht beeinträchtigt. Das ist das. Ich glaube nicht, dass technologisch die Lösung komplett ist. Das habe ich von Anfang an gesagt, das würde ich gerne nochmal betonen. Wir brauchen den Mix. Wir brauchen die Aufklärung auf Benutzerseite, die sorgsamere Verwendung privater Daten von Anfang an, so gut es irgendwie möglich ist. Ich denke, man braucht sehr wohl eine technologische Lösung, die einfach den Charme hat, dass sie für eine Vielzahl von Anwendungen einfach anwendbar ist, völlig egal, ob soziale Netzwerke oder in anderen Bereichen, für alle Datentypen eine generelle Anhebung des Status quo, nicht ein absoluter Schutz, aber de facto eine Verbesserung des Status quo, flankiert von entsprechenden Regularien, einfach um zum Beispiel auszuschließen, dass Facebook einfach nachher diese Bilder löscht und damit absichtlich die Privatsphäre umgeht. Ich denke, man braucht den Mix und ich glaube nicht, dass man auf irgendeinen dieser drei Aspekte wirklich komplett verzichten kann.
Als auch nicht Regierungsorganisationen, die Verbraucher vertreten. Ich würde gerne die schwarzen Schafe von Herrn Bill nochmal aufgreifen.
Der Hinweis, dass es immer schwarze Schafe geben wird, ist, denke ich, der Grund, dass Medienkompetenz die erste und wichtigste Lösung ist, die wir alle anstreben sollten. Medienkompetenz wurde von meinen Vorrednern auch schon genannt. Unser Wunsch von Deutschland sicher im Netz wäre, dass man stärker die Anbieter von Hard- und Software in diese Aufklärungsarbeit einbezieht. Frau Aigner, Sie sagten vorhin, es wäre vor 10 Jahren gar nicht denkbar gewesen, was wir heute für Probleme mit den sozialen Netzwerken hätten. Ich glaube, es ist keine 10 Jahre her, sondern vor 4 Jahren waren vielleicht die ersten Probleme mit sozialen Netzwerken da. Das zeigt, wir haben eine unglaubliche Geschwindigkeit im Moment, was an neuen Produkten und dann auch an neuen Problemen auf den Markt kommt. Schulen und Erwachsenenbildung sind nach unserer Erfahrung nicht in der Lage, darauf zu reagieren und Unterrichtsmaterialien und Schulmaterialien in so kurzen Zyklen auf die neu entstehenden Probleme anzupassen. Und das geht eben nur, wenn man das in Zusammenarbeit mit den Anbietern dieser Produkte und Dienstleistungen im Netz auf den Weg bringt. Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit Schüler- und StudiVZ in diesem Zusammenhang, haben sehr intensiv mit den Unternehmen zusammengearbeitet und entsprechende Aufklärungsmaterialien für die Schulen zur Verfügung stellen können. Und das wäre etwas, was die Politik auch massiv unterstützen soll, dass man eben keine Angst davor hat, in die Unterrichte mit Materialien von Unternehmen reinzugehen, sondern das sogar befördert, weil dort eben das Expertenwissen dann auch sitzt, beziehungsweise auch der gegenläufige Informationsstrom hervorragend funktioniert, dass wenn Probleme auftreten, man diese auch praktisch mit den Betroffenen und dem Unternehmen auf dem kleinen Dienstweg viel schneller angehen könnte. Und das wäre eine Lösung, die wir von Deutschland sicher im Netz gerne heute einbringen wollen, sich zu öffnen, auch Unterrichtsmaterialien für Kinder und Erwachsene in Schulen gemeinsam zu erarbeiten.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine Verständnisfrage an Professor Backes. Und zwar finde ich das Expire an sich einen sehr guten Ansatz für die Selbstbestimmung eines aufgeklärten Nutzers. Da haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Aufklärung ist das wichtigste Thema eigentlich, wo wir alle dran arbeiten müssen. Aber ich glaube, es reicht nicht, das auf die Schulen zu beschränken, sondern man muss tatsächlich bei den einzelnen Unternehmen auch gucken, kann der Arbeitgeber selber auch solche Aufklärungskurse anbieten, ob das Verwaltungen sind, ob das Unternehmen sind, Institutionen dergleichen. Ich denke, da kommen wir aber noch im Punkt 3 der Tages Ordnung dazu. Der Nutzer kann selbst bestimmen, wann er sein Bild einstellt, seinen Text einstellt und wieder löschen lässt. Welche Auswirkungen das auf die Geschäftsmodelle der einzelnen Unternehmen hat, das vermag ich momentan nicht zu sagen. Ich habe aber Nachfrage bezüglich der Verfallsdaten. Wenn ich ein Foto einstelle und das ist, sagen wir mal, 2 Tage im Netz, Sie haben gesagt, es gibt den Schlüssel, danach verfällt es. Was passiert in der Zeit, wenn jemand anderes dieses Foto kopiert und bei seinem Rechner abspeichert? Ist das dann ein neues Verfallsdatum oder ist es das gleiche? Das gleiche gilt auch für Texteinträge. Wenn ich Texteinträge zitiere, dann ist es ja nicht mehr mein Texteintrag, sondern das ist eine Urheberrechtsfrage dann von dem Nächsten. Ich gehe mal davon aus, dass die dann nicht gelöscht werden können, weil es eben diese Urhebergeschichte ist. Ne?
Ich antworte nicht. An, ja. Generell muss man beim Kopieren unterscheiden, in was für einer Form man kopiert. Diese Daten sind verschlüsselt, also geschützt, sie werden aber sichtbar angezeigt. Wenn Sie kopieren, gibt es 2 Varianten. Entweder Sie kopieren die geschützte Version, dann verfällt sie exakt identisch. Also was in 2 Tagen war, hat ein genau fixes Datum und alle Archive verfallen zur selben Zeit. Wenn Sie es in sichtbarer Form kopieren, was sich, wie ich ja gesagt habe, nicht verhindern lässt, gibt es keinerlei Verfallsdatum mehr. Das Charmante an dieser Sache ist, wenn Sie vollautomatisch zum Beispiel Archivierung mit Google machen, die archivieren, was wirklich da liegt. Also die archivieren die geschützten Sachen, es sei denn, Sie machen signifikanten Extraaufwand, um es anders zu machen. Das heißt, die Archive verfallen genauso wie die Originale. Es sei denn, wie gesagt, Sie machen den Extraaufwand und speichern es anders ab in sichtbarer Form und so weiter. Was aber vollautomatisch nicht so einfach geht, wie man denkt.
Ja, da habe ich ja noch Glück. So. Ich habe verschiedene Punkte, die ich noch anmerken möchte. Also ich bin von netzpolitik.org. Als erstes, was noch nicht gefallen ist, ist die Idee des Datenbriefes vom Chaos Computer Club. Also eine Möglichkeit, informationelle Selbstverteidigung für Nutzer oder für Verbraucher irgendwie auszuüben. Ich weiß ja gar nicht, wo etwas über mich gespeichert ist. Und deswegen fällt es mir schwer, von meinem Auskunftsrecht Gebrauch zu machen. Weil ohne dass ich weiß, bei Anbieter XY ist was von mir gespeichert, kann ich ihn gar nicht anfragen. Also hier brauchen wir ganz klar irgendeine Lösung, ob das jetzt ein jährlich verschickter Brief ist oder ein Online-Zugang, wo dann diese Informationen für mich bei dem jeweiligen Anbieter noch dazu transparent offengelegt werden, also transparent für mich. Das ist halt eine Ausgeschaltungsfrage. Aber um die informationelle Selbstverteidigung nutzen zu können oder mich selbst verteidigen zu können, brauchen wir das auf jeden Fall. Verschiedene Punkte sind schon gefallen. Erstmal Safe Harbor neu verhandelt, das muss zur Chefsache werden. Die EU-Kommission hat auch schon festgestellt, dass wenn sie in die USA fahren, die US-Politiker jetzt kein großes Interesse an Datenschutz haben. Also hier muss man halt ganz klar mehr Druck ausüben von der EU, von der Bundesregierung, weil es ist ja auch schon öfters gefallen, es geht nicht nur zu Lasten der Verbraucher, sondern auch zu Lasten der deutschen Wirtschaft und der europäischen Wirtschaft. Ein anderer Punkt, der den Herrn Billen schon gebracht hat, Verbandsklagerecht und Sammelklagen für Verbraucher, für Nutzer sind extrem wichtig. Was passiert bei diesen ganzen Datenskandalen? Habe ich als Nutzer, habe ich als Verbraucher das Recht, mich mit anderen zusammenzuschließen, um eine Entschädigung zu bekommen? Oder bin ich da auf die Willkür und auf die PR-Abteilung eines Unternehmens angewiesen? Anderer Punkt ist, wie lange speichern die Anbieter überhaupt Daten über mich? Also es ist ja schön und gut, dass wir hier über so ein Verfallsdatum und so weiter reden, aber bei SchülerVZ und StudiVZ soll es mittlerweile funktionieren, dass auch Bilder mal gelöscht werden. Bei Facebook ist es ein Running Gag, dass die Bilder mal gelöscht werden, mal nicht. Bei anderen Anbietern weiß man auch gar nicht, welche Daten werden jetzt konkret über mich gespeichert. Also das wäre jetzt auch mal im Sinne von Nutzertransparenz was ganz Schönes. Also wir haben ja gerade den Fall von WikiLeaks und Twitter in den USA, dass halt die USA oder das Justizministerium sehr viele Informationen von Twitter haben möchte, wo halt immer immer noch unklar ist, welche Daten speichert überhaupt Twitter, welche Daten sollen jetzt rausrücken und bin ich überhaupt auch betroffen, weil ich folge halt dem WikiLeaks Twitter-Account, um darüber auf dem Laufenden zu bleiben. Das wäre ein anderer Punkt. Und dann kommen hier ein paar Fragen oder ein paar Themen ein bisschen zu kurz, vielleicht weil der ganze Fokus auf Datenschutz liegt, aber wenn wir von Nutzerrechten oder Verbrauchern im Netz reden, dann ist es nicht nur Datenschutz. Also ein Problem ist sicherlich das Urheberrecht. Wir reden ja die ganze Zeit über Medienkompetenz und wenn junge und alte Leute Medienkompetenz anwenden und kreativ mit dem Computer umgehen, dann begehen sie die ganze Zeit Urheberrechtsverletzungen. Gleichzeitig werden aber die Verbraucherrechte im Urheberrecht immer weiter abgebaut. Also bei jeder neuen Reform verlieren wir als Verbraucher immer mehr von unseren Rechten, die wir halt traditionell im Urheberrecht hatten. Und hier wünsche ich mir, dass das Verbraucherministerium stärker eingreift, auch mal Position bezieht. Also als ein Beispiel, wir haben so mittlerweile eine ganze Abmahnindustrie. Also das ist eine große Beschäftigungstherapie für die Juristen. Da haben wir auch eine ganze Menge von so. Die müssen ja auch irgendwas tun. Aber um mal so ein paar Zahlen zu nennen. Also allein das Oberlandesgericht Köln soll 190.000 Auskunftsersuchen pro Monat herausgeben oder verarbeiten. Das liegt daran, dass in Köln, Köln für die Telekom zuständig ist und die Telekom größter deutscher Provider ist. Und diese ganze Abmahnindustrie geht halt hin, die haben Programme, die funktionieren teilweise noch nicht mal richtig so und sind halt der Meinung, da hat jetzt irgendeine IP-Adresse zu einem Zeitpunkt irgendwas getauscht. Dann kriegen sie in der Regel über die IP-Adresse von der Telekom, von anderen Providern, die Nutzerdaten. Und dann hat der Nutzer ein Problem. Diese Software funktioniert oftmals nicht richtig. Man ist überhaupt gar nicht eigentlich der Betroffene, aber man hat jetzt ein anwaltliches Schreiben. Die Beweislast liegt falsch. Und hier brauchen wir ganz klar mal ganz andere Regelungen zum Sinne der Nutzer. Und als letztes Thema vielleicht noch die Netzneutralität, die wir teilweise heftig und konträr in der Enquete-Kommission diskutieren. Hier würde ich mir auch wünschen, dass das Verbraucherministerium mal klar eine nutzerorientierte Position in dieser Debatte einnimmt, die bisher eigentlich im Wirtschaftsministerium liegt, wo dann halt die IT-Industrie zusammen mit Herrn Brüderle mal auskaspert, wie sie die Rahmenbedingungen für die Zukunft schaffen. Und das ist nicht immer im Sinne oder im Interesse der Verbraucher. Wunderbar.
Wir sind hier jetzt noch zu früh und ich glaube auch nicht, dass das heute die letzte Treffen sein wird, weil das Thema doch sehr, sehr, sehr umfassend ist.
Danke. Mein eigener Hinweis sollte ich auch folgen. Aber eines, glaube ich, ist schon festzustellen, dass durch die Debatte, die wir hier geführt haben, auch es dazu führt, dass sich sowohl die Nutzer als auch die Anbieter als auch Gesetzgeber alle Ebenen überhaupt mit dem Thema erstmal beschäftigt haben. Das war vorher in dem Ausmaß nicht so, finde ich. Das trägt auch zur Bewusstseinsbildung bei den Nutzern bei. Also eben die Frage, wo ist die Medienkompetenz? Ich gebe Ihnen da recht, das kann man überall schulen und was weiß ich was noch verbessern. Aber das ist auch das Bewusstsein in der Öffentlichkeit bis hin zu den Blogs gehört dazu. Herr Dr. Riegel, ich habe einige Häme der Netzcommunity über mich ergehen lassen müssen, ist auch vollkommen in Ordnung, weil das einfach andere Gedankenwelten sind. Ich setze mich für die Verbraucher ein. Und Verbraucher ist halt der Begriff, weil wir auch Firmen gegenüberstehen und deshalb sind wir in dem Sinn, wir gebrauchen, nicht verbrauchen, natürlich auch die Medien, die da sind. Und dann ist für mich die wirtschaftspolitische Frage auch, unabhängig von der Gesetzgebung jetzt, ist es irgendwann dann auch möglich, als Markenzeichen einer deutschen Firma oder Deutschland zu sagen, der Datenschutz hat bei uns eben einen ganz anderen Stellenwert und diesen Stellenwert kann ich auch als Werbemaßnahme sozusagen für mich in Gebrauch nehmen, plus dass es natürlich auch nicht nur ein Werbegag ist, sondern dass das auch nachvollziehbar so ist, also sprich zertifiziert und so weiter. Das halte ich schon, dass ich überhaupt als Verbraucher, bleibe ich bei dem Begriff, die Chance habe, dann auszuwählen zwischen Firmen, die sicher und unsicherer sind oder die Einstellungen so haben, dass ich mich nicht mühevoll durchklicken muss. Plus, und deswegen haben wir das jetzt auch nicht als, nehmen Sie persönlich, Herr Professor Backes, als Weisheit letzter Schluss sozusagen, diese, sondern das ist ein Baustein, wo ich dem Verbraucher auch die Möglichkeit an die Hand geben kann, ein Stück weit mehr Selbstkontrolle wieder zu haben. So, glaube ich, ist es auch zu verstehen mit all den Marken, unabhängig von dem, wo er es jetzt auch einsetzt. Das wird uns das Thema nicht heute zuletzt, wie gesagt, sondern über viele Jahre beschäftigen und es wird täglich neue Ideen geben, die wir wieder bewerten müssen. Deshalb, glaube ich, werden wir nicht an Unterbeschäftigung leiden bei dem Thema. Ich bitte nochmal ausdrücklich um Nachsicht, wenn ich mich jetzt um Dioxin kümmern muss. Aber das ist auch ein Thema, das den Verbraucher berührt und das jetzt momentan seinen aktuellen Zoll fordert. Aber seien Sie sicher, es wird alles aufgenommen und wir werden das weiter fortsetzen. Vielen herzlichen Dank schon mal für Sie alle, dass Sie gekommen sind. Dankeschön. So, weiter. Herr Dr. Trunke, bitte. Ja.
Ja, meine Damen und Herren, das ist die undankbare Aufgabe, wenn man mitten in einer Furt ein Fahrzeug übernimmt. Man muss aufpassen, dass man nicht stecken bleibt. Ich glaube, die Diskussion hat hier gezeigt, dass wir viele Aspekte angesprochen haben, einige, mit denen ich gerechnet habe, noch nicht. Wir haben noch eine Reihe von Einträgen auf der Rednerliste, die möchte ich gerne noch mit Ihnen zusammen abarbeiten. Und dann würde ich gerne zu dem dritten Themenkomplex kommen, um dann zu versuchen, aus den Argumenten ein Resümee zu ziehen, vor allen Dingen mit dem Ziel zu entwickeln, was kann eigentlich gemeinsames Ziel sein, das uns in dieser Runde verbindet, worauf wir uns zubewegen können, wo wir im Endeffekt alle sagen, das ist eine Richtung, die ist auch aus den jeweiligen Einzelinteressen heraus vernünftig. Herr Rohleder, Sie waren als Nächster.
Ja, vielen Dank, Herr Vogel. Ich würde gerne die Themen Macht der US-Firmen und der US-Industrie, speziell diesem Markt, mit dem Thema Selbstverpflichtung verknüpfen. Ihre Bemerkungen, Herr Riedel, sind im Grundsatz völlig richtig und das erfahre ich seit 10 Jahren auch am eigenen Leib. Speziell beim Thema Datenschutz weiß ich allerdings nicht, ob die Situation in der Tat sich so verhält, wie Sie sie einschätzen oder ob sie nicht umgekehrt ist. Facebook ist nirgendwo organisiert und ist überhaupt kein politisches Tier. Die sind schnell, frech und extrem erfolgreich und scheren sich um die Politik überhaupt nicht. Sind in Deutschland nirgendwo organisiert, was dazu führt, dass die Politik, also ich wundere mich, dass Sie, Herr Professor Kasper, da in so positiven Gesprächen sind, wir haben überhaupt keinen richtigen Ansprechpartner in Deutschland. Das gilt auch für andere US-amerikanische Netzwerke, MySpace zum Beispiel, sitzen in Luxemburg und Sie wissen sicherlich auch als Politik gar nicht, mit wem Sie überhaupt reden sollen. Also insofern eine ganz andere Situation, als wir sie in etablierten Märkten wie der IT-Industrie kennen, wo Firmen wie IBM und HP, IBM wird in dem Jahr 100 Jahre alt, in Deutschland seit Jahren, seit Jahrzehnten, seit einem Jahrhundert in dem Fall bereits hervorragend organisiert und politisch ausgezeichnet verdrahtet sind. Kurze Insicht aus der Erarbeitung der Selbstverpflichtung zu Geodatendiensten. Zunächst freut mich, Frau Tausch, dass Herr Billen sagte, das ist schon mal ganz ordentlich. Also so viel Lob haben wir gar nicht erwartet, muss ich sagen. Vielleicht lassen Sie uns auch einfach mal ein halbes Jahr machen, um zu sehen, ob das Ganze tatsächlich wirkt, ja oder nein. Wir haben bei dieser Selbstverpflichtung die Erfahrung gemacht, dass die großen, leistungsfähigen amerikanischen Unternehmen sehr viel weiter gegangen wären, als es die kleinen deutschen mittelständischen Unternehmen denn überhaupt hätten mitgehen können. Das Problem sind an der Stelle nicht die amerikanischen Unternehmen. Wir mussten den deutschen Mittelstand im Bereich der Geodatendienste schützen vor Selbstverpflichtungen großer amerikanischer Unternehmen, die dazu geführt hätten, dass mittelständische deutsche Häuser überhaupt nicht erst hätten anbieten können, weil die nicht in der Lage sind, zum Beispiel einen Vorabwiderspruch einzurichten. Für Google, für Microsoft überhaupt kein Problem. Für einen kleinen deutschen Mittelständler ein erfolgskritisches Moment bei der Frage, kann er in den Markt überhaupt noch hineingehen oder nicht. Und insofern spielt aus unserer Rolle, unserer Sicht, nicht nur jene Frage, wie empowern wir den Benutzer, eine große Rolle, sondern auch, wie empowern wir die deutschen Unternehmen so, dass sie in der Lage sind, aus Deutschland heraus auch in internationale Märkte hineinzugehen. Und hier haben wir im Datenschutz das Recht, wenn Sie mit dem VZ-Netzwerk nach Schweden gehen wollten, müssen Sie das schwedische Datenschutzrecht kennen und Sie müssen es berücksichtigen. Ein amerikanisches Unternehmen tritt überhaupt nicht als Rechtspersönlichkeit im schwedischen Markt auf, sondern bietet einfach von irgendwoher im schwedischen Markt an. Und an der Stelle begrüßen wir sehr den Ansatz, den die Europäische Kommission jetzt geht oder versucht, dass sie nämlich sagt, wir machen ein europäisches Datenschutzrecht und das Unternehmen muss nicht mehr in 26 Ländern jeweils nationales Datenschutzrecht berücksichtigen, sondern es kann sich dafür entscheiden, in allen nur noch in Anführungszeichen das europäische Datenschutzrecht zu berücksichtigen. Das heißt, Sie brauchen einen Juristen, der ein Recht kennt, das ist europäisch und das gilt dann gleichermaßen in 26 Ländern. Und das würde aus unserer Sicht einen maßgeblichen Schritt an der Stelle nach vorne bedeuten, wo auch in Deutschland starke Unternehmen, zum Glück haben wir Häuser wie Sie, aber auch die Deutsche Telekom und einige andere, dass diese Unternehmen die Hindernisse, die sie derzeit bei der Internationalisierung haben, die rechtlichen Hindernisse in der Form nicht mehr hätten. Ein Wort noch zum Thema Unterrichtsmaterialien. Wir haben welche erstellt, wir haben sie an 5000 Schulen geschickt, es interessiert sich niemand dafür. Also ich glaube, ein bisschen Druck auch seitens der Politik, in dem Fall eher der Landespolitik, kann an der Stelle nicht schaden, wenn es darum geht, solche Unterrichtsmodule auch in Schulen einzuführen, und zwar in den sehr frühen Jahrgängen, wo auch die Siebenjährigen bereits zu 40% in Netzwerken organisiert sind.
Herr Hanger. Ja, Hanger vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Ich möchte das Thema Datensicherheit natürlich nochmal aufgreifen. Herr Primus hat zu Recht gesagt, dass gerade bei sozialen Netzwerken oft, sagen wir mal, die Datensicherheitstests nicht sehr positiv aufgefallen sind. Und als gelernter Kryptologe haben Sie ja, sehe ich mit Freuden, dass, sagen wir mal, hier der digitale Radiergummi ja wieder die Mächtigkeit der Kryptographie zeigt. Gleichwohl muss ich sagen, bei allen Ansätzen ist auch die Plattform wichtig. Das heißt, die Betriebssysteme, die Software, auf die das Ganze läuft. Und was uns umtreibt, ist auch, und das hat auch ein Stück mit Vertrauen in die Sicherheit von Netzen zu tun, ist natürlich das Thema Trojanisierung, Infizierung von PCs, nur um mal Zahlen zu nennen. Die Anzahl der infizierten Webseiten heute, ein Angriff, ist beachtlich. Man geht von 40.000 pro Tag aus, das sind also gewaltige Zahlen. Und ich glaube, wenn wir von Sicherheit sprechen, ist es so, dass wir hier Datenschutz und Datensicherheit, ein Aspekt, dass wir es auch breiter fassen müssen, weil wir müssen beim Nutzer selbst ansetzen. Wir haben zusammen mit dem ECO-Verband eine Initiative. Sie wissen, Botnetze sind Netze infizierter Rechner, die dann auch für Angriffe organisiert werden können. Und wir stellen fest, dass wir in Deutschland sehr, sehr viele infizierte Rechner haben, zum Teil also etwa 40-50% über 100 Tage, sodass die Nutzer es gar nicht merken. Ich glaube, wir müssen, sagen wir mal so, wenn wir an den Verbraucher, Nutzer, wie man es nennt, müssen wir diesen Aspekt auch Vertrauen schaffen in die Technik. Mir ist auch wichtig, dass wir dann auch die Hersteller mit einbeziehen. Hier ist das Thema Datensicherheit sicherlich aus dem Impetus Netze auf die Anbieter von Diensten beschränkt. Wir müssen die Hersteller selbst auch adressieren. Und da glaube ich schon, dass man auch, sagen wir mal, ausländische Anbieter für dieses Thema auch interessieren kann, weil Software in den Mengen enthält Fehler. Und heute müssen wir feststellen, dass diese Fehler sehr konsequent auch in krimineller Absicht ausgenutzt werden. Und da haben die Hersteller, ob in- und ausländisch, durchaus ein Interesse, das Thema anzugehen. Und ich halte es für sehr wichtig, weil das Internet immer mehr zur Basis auch unseres gesellschaftlichen Lebens wird, nicht nur für den privaten Nutzer, sondern im E-Government auch für das Verhältnis, für die Kommunikation zwischen Staat und Nutzer, dass man sich, sag mal, die Frage überlegt, wie schafft man sichere Kommunikationsräume? Kommunikationsräume, die eben nicht nur auf einen softwaregestützten Passwortschutz ausgelegt sind, sondern wo unter Umständen ein Medium wie der Personalausweis oder was anderes hinzukommt als zweites Medium, um eben, sagen wir mal, hier ein höheres Maß von Sicherheit zu schaffen. Und wie Herr Schaar schon sagte, setzt das voraus, dass man sich über Rechtsrahmen unterhält, dass man sich über Nutzerakzeptanz unterhält. Man muss solche Konzepte auch bewerben. Und drittens, dass man natürlich auch, und das ist wichtig, das wird sich herausstellen, dass man Geschäftsmodelle hat. Dass im Grunde, sagen wir mal, ein solcher Ansatz dann auch von Anbietern übernommen wird und auch eine Akzeptanz findet. Und das setzt wieder voraus, dass wir hier erreichen, dass die Nutzer nach diesen Dingen fragen, weil wenn Sie das mal zurückblicken auf die Automobilindustrie, Sicherheitsgurt und Airbag waren sicherlich früher erfunden, aber das Geschäftsmodell war zu irgendeinem Zeitpunkt da, dass die Nutzer bereit waren, dafür mehr zu investieren. Und ich glaube, deshalb nochmal der Appell, was wichtig ist, auch Stiftung Datenschutz, dass man hier diesen Kooperationsansatz zwischen Anbietern, Herstellern, auch Verbraucherschutzverbänden, Datenschutz und auch staatlicherseits, um zu solchen bewerben, solchen kooperativen Ansätzen zu kommen.
Ja, vielen Dank. Wenn ich auf meine Liste schaue, dann waren Sie, Frau Kroll, jetzt mit Ihrer Einschätzung.
Danke, Herr Krogel. Als Vertreterin der Stiftung Digitale Chancen greife ich jetzt das viel zitierte Wort der Medienkompetenz nochmal auf, weil unsere Organisation genau diese Kombination, nämlich Förderung der Internetnutzung und der Medienkompetenz, seit 10 Jahren zur Aufgabe hat. Und das hat seinen guten Grund, diese beiden Begriffe miteinander in Verbindung zu bringen, weil wir eben einen sicheren und verantwortungsbewussten Umgang mit dem Internet für alle Bevölkerungsgruppen nur erreichen können, wenn entsprechende Medienkompetenz vorhanden ist. Auf der anderen Seite, mit Blick auf die, nennen wir sie nun Verbraucher oder Nutzerinnen und Nutzer, scheue ich immer ein bisschen davor zurück, zu sagen, ja, wenn die Nutzer doch medienkompetent genug sind, haben wir das Problem schon gelöst, weil wir es natürlich nicht auch alleine auf die Schultern derjenigen verlagern können, die tatsächlich als Nutzerinnen und Nutzer unterwegs sind. Und insofern finde ich, dass es eine technische Lösung gibt, dass es seitens Herrn Backes entsprechende Entwicklungen in die Richtung gibt, sehr begrüßenswert. Aber wenn wir dahin kommen zu sagen, jetzt haben wir eine technische Lösung, ein Tool, auf das wir uns verlassen können, dann wären wir, glaube ich, auf dem falschen Weg. Herr Backes hat vorhin da für mich so einen Schlüsselnebensatz gesagt, nämlich installieren Sie das auf dem Rechner Ihrer Kinder, die bekommen gar nichts davon mit und sichern dann eben alle ihre Daten. Also wenn die nichts davon mitbekommen würden, wären wir ja genau auf dem falschen Weg. Wir möchten ja eigentlich, dass die Kinder und Jugendlichen auch wissen, was sie dort als technische Lösung nutzen, um sich darüber im Klaren zu sein. Ja, ich muss meine Daten schützen, ansonsten nur eine kleine Randbewerbung. Ich denke, es ist relativ klar, dass wir das erreichen wollen, dass sich eben die Nutzer, egal wie alt sie sind, darüber im Klaren sind, was sie dort tun. Materialien gibt es von vielen Organisationen in sehr unterschiedlicher Weise, in sehr, sehr guter Qualität. Aber tatsächlich kämpfen wir ja alle letzten Endes mit dem Problem, wie kriegen wir das an den Mann, an die Frau, wie erreichen wir, dass sie es tatsächlich einsetzen, dass sie sich darüber im Klaren sind, dass sie sowas auch brauchen. Und ich bin skeptisch, was das angeht, Datenschutz als Auswahlkriterium dafür, auf welcher Plattform ich mich tatsächlich bewege. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube, dass die Entscheidung darüber, auf welcher Plattform ich meine Daten veröffentliche, von ganz anderen Kriterien abhängt. Und das erste Kriterium ist, wo sind die anderen, wo befinden sich die anderen, und dann sehe ich möglicherweise auch über entsprechende Mängel hinweg die Ergebnisse, die von Stiftung Warentest im letzten Jahr veröffentlicht worden sind. Die waren ja eigentlich sehr eindeutig. Die hätte man auch als Empfehlung lesen können, wo gehe ich hin und wo gehe ich nicht hin. Vielleicht hat es die einen oder anderen Eltern gegeben, die ihren Kindern gesagt haben, geh besser dorthin. Aber tatsächlich hat sich das in den Nutzerzahlen nicht ausgewirkt, dass man sagen würde, die bei Ihnen gut abgeschnitten haben dann auch tatsächlich einen Aufschwung bei den Nutzern erlebt. Also insofern müssen wir da sicher auch noch dahin wirken, dass es tatsächlich als Auswahlkriterium dann auch taugen kann, wenn die Nutzerinnen und Nutzer dahin gehen. Ich komme jetzt nochmal zurück auf die Aufgaben unserer Stiftung. Wir tun das, wie gesagt, seit 10 Jahren mit unterschiedlichen Qualifizierungsmaßnahmen versuchen wir zu erreichen, dass Menschen zu einer sicheren und verantwortungsbewussten Nutzung des Internets in die Lage versetzt werden. Ansetzen tun wir dabei in allen Altersgruppen, und das finde ich ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, eben zu sagen, wir müssen auch dorthin gehen, wo Leute, die nicht mehr im Bildungssystem adressiert werden, die nicht in den Schulen sind, angesprochen werden, dass die das entsprechend lernen. Ich denke da an die Wohlfahrtspflege zum Beispiel, an Einrichtungen wie öffentliche Büchereien, die Internetzugang ermöglichen. Das Thema muss eigentlich überall verankert sein und eine Rolle spielen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Das hat nochmal deutlich gemacht, dass der dritte Fragenkomplex, der uns ja auch mit der Bildung beschäftigen wird, hier schon ein bisschen vorweggenommen ist und wie sehr die Teile ineinander greifen. Aber wenn ich meine Liste sehe, dann, Frau Bartholomäus, sind Sie dran.
Die Macht der Verbraucher. Ich glaube, amerikanische Firmen ist es nicht egal, was deutsche Verbraucher, ob das Kinder und Jugendliche sind in Netzwerken oder Erwachsene als Eltern oder als User, über sie denken. Das hat Google Street View eigentlich gezeigt. Es geht nicht nur darum, meiner Meinung nach, rechtliche Bedingungen zu schaffen. Das ist eine Front sozusagen, an der debattiert wird. Aber ich glaube, die Position, die Verbraucher haben und die Schnelligkeit, mit der Verbraucher auch eine Meinung wechseln können, ist etwas, was ich einfach nochmal ansprechen kann. Die Debatte um Street View hat gezeigt, dass es dem Unternehmen überhaupt nicht egal ist, auch wenn es eine kleine Gruppe von einsprechenden Personen ist, was hier in Deutschland passiert hat. Das hat man eindeutig daran gemerkt, dass Eric Schmidt selber hier hingekommen ist, um mit Journalisten und anderen darüber zu sprechen, warum finden die Deutschen das plötzlich uncool. Denn das ist, wovor diese Konzerne ganz viel Angst haben. Und das ist es, womit letztendlich die Verbraucher wuchern können. Deswegen denke ich, so eine technische Lösung, die Sie jetzt schaffen, die Sie ja in 6 Monaten aufgebaut haben, ist etwas, was man am Anfang gar nicht zu klein reden kann. Jetzt sagen Sie, meine Kinder lachen mich aus, wenn ich den Vorschlag, das und das und das, sollten Sie auf Ihren Computern meinetwegen sichern. Da kann ich nur sagen, meine Tochter lacht mich auch aus, wenn ich ihr sage, du musst um 8 Uhr zu Hause sein. Die will auch länger nachts am Ponyhof sein. Aber das ist eben meine Verantwortung, dass ich mit denjenigen, die etwas nutzen, wo ich vielleicht mehr darüber weiß, was gut und was schlecht ist und was richtig ist, welche Konsequenzen es hat, diese Diskussion zu führen. Und vielleicht ist es unter Jugendlichen in 1 oder 2 Jahren super cool, diese Software zu benutzen. Wer weiß denn das überhaupt? Wer hätte denn gedacht vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren, wie groß der Sog, der Schwarm der User in die sozialen Netzwerke sein wird? Ich glaube mal, keiner würde sagen, dass über diese Geschwindigkeit irgendjemand eine Prognose hätte machen können. Und meine These ist, keiner kann sagen, was im nächsten und im übernächsten Jahr bei den Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen cool angesagt oder wie auch immer sein wird oder wie verbreitet das sein wird. Wichtig ist die Macht der Verbraucher. Es kann eine Welle ausgelöst werden durch diese Diskussion. Es kann eine Welle ausgelöst werden, wenn Schulen sagen, Eltern sagen, wir nehmen uns dieses Themas an und dann gibt es, ich sage jetzt mal, Abkommen zwischen Erwachsenen und Kindern und sagen, du darfst Facebook nutzen, aber ich interessiere mich dafür, welche Sicherungstools benutzt du. Und da finde ich nicht, dass Eltern sich auf den Lehrer oder wie auch immer auf den Standpunkt stellen können. Ich mache jetzt mal erstmal per se eine Bankrotterklärung meines eigenen Wissens, indem ich sage, für mich ist diese Technologie nichts, was mich interessiert, die Kinder müssen das selber regeln. Ich glaube, niemand würde das in puncto, wie viel Alkohol trinken die, mit wem treffen die sich und so weiter, gleichzeitig auch von sich sagen. Wenn das eine Technologie ist, die Kinder, Jugendliche und Erwachsene mehrere Stunden am Tag nutzen, glaube ich, müsste in dem Diskurs viel mehr vorkommen, dass es auch eine Aufgabe der Erwachsenen ist, sich das Wissen anzueignen, vielleicht nicht auf diesem hohen Level Chaos Computer Club, das wird niemand erreichen, ja, von uns, aber von doch ein deutlich höheres Niveau, dass das auch nicht hingeschoben wird auf Verbände, Schulen, Lehrer und so weiter, sondern das ist primär die Aufgabe, sag ich mal, dieses gesellschaftlichen Diskurs dafür zu sorgen, dass Abkommen gemacht werden. Und dann kann man sagen, wenn es Technologien gibt, die einfach zu benutzen sind, kann es eben auch sein, dass das wird man nicht kontrollieren und es wird auch nicht rechtlich möglich sein, kann man sagen, vielleicht ist es so, dass in Zukunft eine Mehrheit von Verbrauchern der Meinung ist, es sollten nur diese Sites ungehindert benutzt werden, die mit solchen Sicherungsmaßnahmen begleitet werden dürfen. Also das, denke ich, dürfte man nicht unterschätzen, dass das auch etwas ist, was auch die amerikanischen Unternehmen sehr wohl wahrnehmen.
Das ist ein klares Votum dafür, dass in der Kombination von Technik und der Fähigkeit zum Umgang auch Wettbewerbschancen liegen. Das ist eine Einschätzung, die ich persönlich teile. Wenn ich richtig schaue, Sie wollten unmittelbar dazu? Nein. Müller-Marco.
Dankeschön. Ich würde gerne eine kleine Vorbemerkung nochmal mir erlauben über die Interessenslage. Ich kann das ja verstehen, wenn ein deutscher Anbieter sagt, er hat den Eindruck, er gerät in Wettbewerbsnachteile, wenn er sich an die Gesetze hält und andere Anbieter, die ignorieren und es dann zur Wettbewerbsverzerrung kommt. Bloß, wenn man das mal kurz aus der Weltraumperspektive betrachtet, dann haben wir hier ohnehin einen ganz gravierenden Interessenskonflikt, weil ein Unternehmen wie Facebook, das ja vom Verkauf der Daten seiner Benutzer de facto lebt an die Werbeindustrie, ja auch nicht davor zurückschreckt, gruppendynamischen Druck zu erzeugen und genau diese Macht der Benutzer für sich zu benutzen, nämlich es als ganz normal darzustellen, quasi exhibitionistisch mit seinen Daten und mit denen seiner Freunde umzugehen. Und genau dieser gruppendynamische Druck ist es auch, der an seine Grenzen stößt, wenn wir von dem mündigen Verbraucher und seinem oder Teilnehmer ausgehen und seinem Recht, seine Rechte wahrzunehmen. Diese Grenzen sind spätestens dann erreicht, wenn wir über Kinder und Jugendliche reden, die weder die Konsequenzen von vornherein vielleicht überschauen und b, auch nicht unbedingt die diesen gruppendynamischen Bewegungen so genug entgegenstellen können. Und ich befürchte, an der Stelle muss man mal die ganze Theorie der, wir können das alles ordentlich regeln unter vernunftbegabten Menschen, mal ganz kurz außen vor lassen und sagen, hier brauchen wir sehr knallharte Regelungen, die über Verantwortung, über vielleicht auch strafrechtliche Verbote, die über gesetzlich verankerte Verfallsdaten und nicht technische Spielereien, Entschuldigung, hinausgehen, um tatsächlich zumindest denjenigen hier einen Schutz zu bieten, die hier ansonsten in die Maschine und unter die Geräte geraten. Für den normalen deutschen Bürger oder in Deutschland oder in Europa lebenden sind natürlich auch Defizite festzustellen, die in der Tat eine Stiftung Datenschutz als vielleicht staatlich finanziertes, aber eben nicht staatseigenes Organ helfen könnte, anzugehen. Defizite zunächst mal bei der Kenntnis, wo überhaupt Daten sind. Stichwort Datenbrief ist gefallen. Ob das dann ein Brief ist oder bei bestimmten anderen Anbietern zumindest eine Möglichkeit, eine elektronische Zusammenfassung der über einen selbst gespeicherten Daten und so fort zu erlangen. Aber auch erweiterte Hilfe bei der Suche nach Datenquellen. Wir haben ja, wenn wir ins Netz reingehen und Google oder was auch immer benutzen, müssen wir ja ein bisschen unterscheiden zwischen da, wo die Daten ursprünglich herkommen und den Replikatoren, also den Seiten, die dann einfach nur Daten von anderen Seiten nehmen und sie wieder weitergeben, und auch den Handelsunternehmen dazwischen. Das heißt, dem Bürger die Möglichkeit geben, besser zu verstehen, an wen er sich überhaupt juristisch wenden muss, wer überhaupt seine Daten gerade hat, wer damit handelt, und wer vielleicht auch in einem juristischen Verfahren im Zweifelsfall der Ansprechpartner ist. Das heißt, auch die Handelsstrukturen bedürfen hier einer besseren Beleuchtung. Und also an der Stelle würde ich mir eine Hilfestellung wünschen und vielleicht auch Verpflichtungen, dass dem Verbraucher nicht nur seine Rechte quasi zur Kenntnis gegeben werden, sondern auch, dass Transparenz hergestellt wird, wer überhaupt hier welches Geschäftsmodell hat. Und das kann natürlich Teil auch eines edukativen Ansatzes sein, Stichwort Medienkompetenz in den Schulen, dass man den Kindern nicht nur erklärt, wie das Internet technisch funktioniert oder den Jugendlichen oder den Menschen, sondern eben auch, wie die Geschäftsmodelle der Anbieter basieren, aber auch als Verpflichtung eines Anbieters gegenüber einem Teilnehmer, dass er sagt, das sind die Daten, die wir von dir wollen und das tun wir damit, dass man sozusagen auch die Prozesse kennenlernt. Von mir aus beschränkt auf die personenbezogenen Daten, was sie sonst tun, das sei dann ihnen überlassen, aber ich glaube, dass da ein erhebliches Defizit in den tatsächlichen Kenntnissen ist, der Prozesse, in die sich der Einzelne da begibt.
Ich sehe schon, mit den technischen Lösungen können Sie nicht sympathisieren, aber den rechtlichen Rahmen, das ist der, den Sie zwingend einfordern. Frau Kimmel, sehen Sie das genauso?
Und? Birgit Kimmel von der EU-Initiative ClickSafe. Wir sind seit Jahren, genau seit 2004 in Deutschland, am Arbeiten im Bereich der Medienkompetenzförderung auf allen Ebenen für tatsächlich auch alle Bürger. Unsere Erfahrungen auf dieser Ebene sind tatsächlich, dass wir
alle Bereiche in den Blick nehmen müssen. Wir haben seit vielen Jahren Unterrichtsmaterialien entwickelt, die auch sehr gerne genutzt werden, auch stark abgerufen werden. Aber wenn ich natürlich die Zahlen anschaue, die wir mit unseren Materialien, wie wir Schulen bestücken, ist das natürlich ein sehr geringer Teil dessen, was wir hier in Deutschland an Schulen haben. Ich kann auch ein Stück weit das bestätigen, was Sie sagen, Herr Rohleder. Wir haben eine Menge von Materialien. Es gibt immer noch eine Menge von Schulen, die nicht diese Materialien nutzen. Und da möchte ich ganz gern auf ein sehr junges Ergebnis einer Studie der Landesmedienanstalt in Nordrhein-Westfalen hinweisen, die in Schulen mal angefragt haben, wer eigentlich Konzepte zur Medienkompetenzförderung umsetzt. Was sind denn die, welche Voraussetzungen haben denn diese Lehrpersonen, die diese Materialien nutzen, die es auf dem Markt schon gibt? Und wir haben hier sehr spannende Ergebnisse erhalten, nämlich es sind nicht die jungen Lehrer, wie wir es erwartet haben. Wir haben lange Jahre gedacht, es wird sich einiges ändern im Bildungsbereich, wenn wir die jungen Lehrer, wenn die nachwachsen, die selbst auch ein Stück weit mehr mit dem Internet zu tun haben. Und wir stellen fest, dass es in der Praxis genau das Gegenteil ist, dass nämlich die, die die Materialien, die auf dem Markt existieren, die sie auch im Unterricht nutzen, sind die ab 45-Jährigen, nämlich die, die entsprechende Erfahrungen, pädagogische Erfahrungen haben und die, die wir eigentlich gehofft haben, dass die langsam diese Themen in die Schulen transportieren, haben scheinbar große Scheu, diese Themen im Unterricht aufzugreifen. Und ein Grund dafür ist, dass sie in der Ausbildung keinerlei Möglichkeiten haben, sich überhaupt an die Themen heranzutrauen, dass sie hier nicht herangeführt werden. Das heißt, sie müssen selbstständig sich mit den Materialien auseinandersetzen und haben noch keine entsprechende Sicherheit auch im Unterricht mit Themen zu agieren, die für sie selbst auch noch relativ neu sind. Das heißt, eine Sache ist natürlich, Materialien auch niedrigschwellig, wie wir das als ClickSafe auch wollen, im Bildungsbereich an die Hand zu geben. Eine andere ist natürlich auch, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir erwachsene Personen unterstützen, hier auch diese Aufklärungsarbeit mit Jugendlichen umzusetzen. Eine andere Geschichte ist natürlich auch Aufklärung und Information ist ein wichtiger Aspekt, auch Aufklärung und Information von Eltern. Ich halte selbst immer noch Elternabende, weil mir das einfach auch wichtig ist, mal ein Feedback zu bekommen von den Eltern und stelle fest, über das, was wir hier sprechen, ist überhaupt noch nicht bei den Eltern angekommen. Die sind noch bei Themen, die wir vor, sage ich jetzt mal, 3, 4, 5 Jahren angesprochen haben. Was auch hier heißt, es müssen sehr viele Dinge parallel auch laufen. Ich meine, technische Schutzmaßnahmen, altersdifferenzierte technische Schutzmaßnahmen müssen unbedingt gedacht werden. Das sind Dinge, die relativ schnell auch umgesetzt werden könnten. Auf der Bildungsebene wird eigentlich einiges noch ein ganzes Stückchen länger dauern, bis wir tatsächlich auch in der Breite die Bevölkerung erreicht haben. Eine andere Geschichte ist, dass ich glaube, wir müssen auch ein Stück weit mehr auf pädagogischer Ebene darüber mit Jugendlichen sprechen, über Einstellungen, Haltungen, auch gesellschaftliche Fragestellungen, denn solche Plattformen wie Facebook als kosmopolite Plattformen sind spannend, sind einfach auch spannend zu nutzen. Das heißt, hier gibt es ja auch ein Angebot, wo ich mich erst mal mit der ganzen Welt auch vernetze, wo eine Konvergenz von unterschiedlichen Medien angeboten ist, die vielleicht andere Plattformen gar nicht haben. Aber um die Nutzung hier auch nochmal kritisch zu hinterfragen, heißt es, dass wir als Erwachsene in einen kritischen Austausch auch gehen sollten. Und das hier sind auch ganz allgemeine pädagogische und gesellschaftliche Fragestellungen, die hier eine Rolle spielen.
Damit sind wir jetzt, ohne dass wir dazu eingeführt haben, endgültig in dem dritten Themenkomplex angekommen, nämlich bei der Frage, wie kann die Eigenverantwortung der Nutzer gestärkt werden. Meine Damen und Herren, Sie wissen, das ist ein Thema, das uns als eine der Komponenten in der Antwort auf die Entwicklung der Internetgesellschaft sehr beschäftigt. die Information der Nutzer und die Möglichkeit, ihre Medienkompetenz zu verbessern, ist ja durch eine ganze Vielzahl von Projekten unterstützt worden. Allein unser Haus fördert mehrere Projekte, darunter die Jugendkampagne Watch Your Web und die beiden Internetportale Verbrauchersicher Online und Surfer haben Rechte. Die verschiedensten Akteure fördern Projekte und Initiativen. Viele von ihnen sind ja auch in diesem Kreis vertreten. Und die Frage, wie kann man die Stärkung der Eigenverantwortung verbessern, das ist sicherlich einer der entscheidenden Punkte. Es ist kein alleiniger Weg, dieses Problem zu lösen, aber es ist ein unverzichtbarer Teil. Und deshalb interessiert uns natürlich die Frage Verbraucherbildung und Medienkompetenz. Sie haben viel besser eingeführt, als ich das hätte machen können, Frau Kimmel, indem Sie nämlich die Inhalte alle vorgestellt haben. Lassen Sie mich eine vielleicht etwas ketzerische Bemerkung noch einbringen. Wir sind ja als Haus ein bisschen geschlagen mit der Vermittlung von Kompetenz. Dieses Haus fördert seit vielen, vielen Jahren Ernährungskompetenz. Ich glaube, noch nie haben in Deutschland die Menschen so viel über Ernährung gewusst. Und trotzdem, wenn dann die Waage die Wahrheit zutage bringt, wissen wir eigentlich, dass wir zumindest etliche von uns nicht alles richtig gemacht haben. Das heißt, Kompetenz ist ein Teil, aber es ist kein Teil, der automatisch dann auch immer zum richtigen Verhalten führt. Nicht? Deshalb, wenn Sie dieses Thema Medienkompetenz, Verbesserung der Medienkompetenz aufgreifen, bitte bedenken Sie im Hinterkopf, dass die reine Vermittlung von Wissen, das haben wir nämlich aus den Ernährungskampagnen gesehen, die Menschen nicht zwingend zu einem klügeren Verhalten bringt. Wir wollen ein klügeres Verhalten am Ende des Prozesses und Medienkompetenz, die jemand für sich selber umsetzt, ist natürlich etwas mehr als nur die Information. So viel vielleicht der frechen Vorrede, dann ist Herr Wagner dran.
Ja, vielen Dank. Und trotzdem möchte ich nochmal, Herr Hange, zurück zu Ihrem Stichwort Airbag und Anschnallpflicht. Weil es die Möglichkeit gibt, nochmal kurz über den Tellerrand hinaus zu gucken. Wir hatten in den 70er Jahren 20.000 Verkehrstote. Und liegen jetzt, glaube ich, bei 4.000. Es ist einiges geschehen. Die Gründe liegen auch auf der Hand und hängen mit dem zusammen, was wir eben diskutiert haben. Wir bekamen die richtigen Regulierungen, die richtigen Regeln. Irgendwann war es verboten, auf Autobahnen zu wenden. Und irgendwann gab es auch Geschwindigkeitsbegrenzungen und Ähnliches mehr. Und da haben wir in unserem Bereich, das haben wir auch schon gesehen, Defizite ohne Ende. Wir haben noch nicht die richtigen Regelungen. Es reicht nicht aus, den Datenschutz im Bereich des Beschäftigten-Datenschutzes zu forcieren. Wir brauchen den richtigen Datenschutz im Internet. Wir hatten die Technik, Sie erwähnten die Anschnallgurte und den Airbag. Das war wahrscheinlich der wichtigste Grund, warum diese hohe Zahl an Verkehrstoten zurückgeführt wurde, weil die Technik mitspielte. Auch da sind wir jetzt allenfalls am Anfang mit dem Tool, das Sie jetzt vorgestellt haben. Da ist noch viel mehr zu tun. Wobei beim Straßenverkehr und den Gefahren damals die Wirtschaft und die Industrie sehr stark mitgespielt haben. Was ich jetzt noch nicht so ohne weiteres sehe. Und wir hatten in dem Kontext bei den Gefahren im Straßenverkehr die Verkehrserziehung. Und da bin ich bei Ihrem Thema. Die Verkehrserziehung, die mittlerweile in den Schulen eine Selbstverständlichkeit ist. Wenn ich in Rheinland-Pfalz eine Veranstaltung mit Schülern machen will an einem bestimmten Tag, und dann sagen die Schulen, wir können nicht, wir haben Verkehrserziehungstag. Also das ist dort die pure Selbstverständlichkeit. Und auch da stehen wir erst am Anfang. Wir stehen auch erst am Anfang, was Kampagnen anbelangt. Das Stichwort war eben, ein gesellschaftlicher Diskurs ist notwendig. Wir treten wahrscheinlich gerade in einen solchen gesellschaftlichen Diskurs ein. Also wenn der Spiegel wieder aufmacht, jetzt mit die Unersättlichen und betrifft Facebook, und es ist wirklich ein sehr lesenswerter, ganz langer Artikel, so sind wir, denke ich, dabei, einen solchen Diskurs zu führen, der überfällig ist. Und in diesem Zusammenhang muss man wahrscheinlich auch danach fragen, warum waren in anderem Zusammenhang Kampagnen im Rahmen dieser Diskurse erfolgreich? Ich meine damit nicht nur die Verkehrserziehung, ich meine auch die Gesundheitserziehung. Warum waren Kampagnen im Zusammenhang mit AIDS und vergleichbaren Problemen so erfolgreich? Und was können wir daraus lernen? Auch das ist eine Frage, die wir in unserem Zusammenhang stellen müssen. Und da weiß ich gar nicht, ob dieser Bedarf überhaupt schon gesehen wurde. Ich weiß nicht, ob Hochschulen sich mit diesen Fragen beschäftigen. Es wäre notwendig, aber dass sie das tun würden. Wenn es um die Medienkompetenz geht, sehen Sie auch, dass wir auch hier eigentlich das Wort zwar seit vielen Jahren schon im Munde führen, aber das ist sozusagen noch im alten Gewand. Also die Kultusministerkonferenz hat sich 1995 zum letzten Mal mit den Fragen der Medienkompetenz beschäftigt. 1995 waren wir noch vom Internet weit entfernt. Das heißt, man ist auch da erst dabei, bei den verantwortlichen Gremien zu fragen, was heißt Medienkompetenz im Zusammenhang mit dem Internet. Es ist auch kein Zufall, dass sich die Enquete-Kommission des Bundestages just jetzt, nicht vor ein paar Jahren, jetzt mit den Fragen der Medienkompetenz im Internetzeitalter beschäftigt. Also man sucht nach Fragen, man hat noch überhaupt gar keine Antworten. Was heißt Medienkompetenz im digitalen Zeitalter? Und da kann ich auch nur bestätigen, was schon gesagt wurde. Wir haben unendlich viel Materialien, Unterrichtsmaterialien, Publikationen, Internetauftritte. Das Wichtige wird sein, das in die Schulen zu bekommen. Das wiederum hängt aber nicht damit zusammen, dass dort kein Interesse ist. Wir haben in Rheinland-Pfalz 12 freie Mitarbeiter eingestellt, haben die ausgebildet, haben ein pädagogisches Konzept erstellt, haben das den Schulen gesagt. Und bekamen innerhalb von einer Woche Nachfragen von 250 Schulen, die gerne an einem solchen Projekt teilnehmen. Das können wir gar nicht befriedigen. Das heißt, es hängt ein Stück weit an der Schulbürokratie, die viel offener noch sein müsste, die da noch lange nicht an dem Punkt ist, den wir eigentlich von ihr verlangen. Das heißt, ich stelle fest, dass wir momentan schon die richtigen Fragen stellen. Wir brauchen die richtigen Regelungen, die haben wir aber noch nicht. Wir brauchen die richtige Technik, da sind wir gerade dabei, sie zu entwickeln. Und wir sind, was die Frage der Erziehung, der Medienkompetenz anbelangt, auch erst am Anfang.
Vielen Dank. Das war, glaube ich, ein deutlicher Appell und eine Frage. Ich glaube, einen Punkt kann man beantworten daraus. Warum beschäftigt sich jetzt die Politik mit dem Thema? Weil wir jetzt in einer entscheidenden Weichenstellung sind, weil im Augenblick verschmelzen Telekommunikationsdienste, Internet und Fernsehen zumindest zu einer technischen Einheit. Und da stellt sich natürlich die Frage der Medien insbesondere, weil sie auf den unterschiedlichen Wegen letztlich die gleichen Menschen erreichen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der für uns eine Zäsur ist und der uns deutlich macht, jetzt müssen wir zwingend Antworten finden. Deshalb so viel vielleicht zu dem Punkt. Ansonsten glaube ich, wir suchen ja. Und deshalb ja auch diese Runde hier. Bitte.
Denke ich, muss man auch aufpassen, dass man nicht zu früh mit dem Suchen aufhört oder falsche Wege geht. Der Weg der Datenschutzstiftung ist interessant. Aber er hat natürlich auch einige Ecken und Kanten. Die Stiftung Warentest hat die ganzen Jahre schon entsprechende Vergleiche, vergleichbare Untersuchungen durchgeführt, ob das jetzt Payback war oder andere datenschutzrelevante Produkte, die von Stiftung Warentest untersucht wurden. Vor dem Hintergrund stelle ich mir die Frage, brauche ich unter dem Gesichtspunkt eine Stiftung? Der Deutsche Bundestag hat im Zusammenhang mit dem Tätigkeitsbericht des Bundesdatenschutzbeauftragten einen Beschluss gefasst, der an mehreren Stellen warnend darauf hinweist, dass die Stiftung doch bitte beachten muss, dass es auch Datenschutzeinrichtungen gibt, die von Verfassungswegen vorgesehen sind und unabhängig sind. Das sind nämlich die Datenschutzbeauftragten. Das heißt, man muss aufpassen bei der Stiftung, dass man nicht bestehende Strukturen schwächt. Das ist jedenfalls ein Punkt, den man bedenken muss. Das spricht nicht von vornherein gegen die Stiftung, aber man sollte auch nicht vorschnell auf eine solche Lösung zusteuern.
Vielen Dank für die Ergänzung, aber ich glaube, in der Tiefe sollten wir die Stiftung Datenschutz hier nicht diskutieren, weil wir dann doch deutlich wegkommen vom Thema. Nach meiner Rednerliste habe ich jetzt Frau Gabelmann. Ich glaube, vielleicht könnten Sie in einem Punkt einen Aspekt aufgreifen. Hier wird ja immer die Schule ins Gespräch gebracht, wenn die Bildungsfragen gefordert sind. Und ich glaube, dass man sehr viel auch lernen kann, indem man sich in den Nutzungen, in den Angeboten der Internetunternehmen selber bewegt. Lernen durch Anwenden. Wenn ich mir das im Straßenverkehr anschaue, die meiste Fahrpraxis gewinnt man beim Autofahren, nicht in der Fahrschule.
Das ist richtig. Also es geht auch ein bisschen in die Richtung, was ich sagen wollte. Es ist, Sie hatten vorher gesagt, das klügere Verhalten möchten Sie gerne forciert haben. Das Wichtigste, was wir gesagt hatten, ist hier die Eigenverantwortung. Die gilt aber dann natürlich auch für die Politik. Und ich habe mich also im Vorfeld dieser Veranstaltung natürlich auch mal mit den Dialogmöglichkeiten, die zum Beispiel Ihr Bundesministerium anbietet, beschäftigt. Und es ist sicherlich ein sinnvoller Weg zu sagen, ich biete eine sichere Webseite an, um mit den Verbrauchern in Dialog zu treten. Das ist nur schade, wenn die Verbraucher von dieser Webseite überhaupt nichts sehen, nichts wissen und davon keine Ahnung haben. Deswegen wäre es dann sinnvoller, mit gutem Beispiel voranzugehen und sich eben nicht aus Facebook zu entfernen, so schlecht man es findet. Ich finde die Datenschutzbestimmung da auch nicht gut. Ich bin nichtsdestotrotz dort mit einem Profil angemeldet, was ich verantworten kann. Und so ist es dann auch, dass man eben mit gutem Beispiel vorangeht und dann zum Beispiel eben die Aufklärung vor Ort in dem Medium vornimmt, was nichtsdestotrotz, wie wir festgestellt haben, trotzdem alle benutzen oder zumindest so viele, dass es ein Erfolgsmedium ist. Und da wären wir dann bei Facebook. Und es wäre vielleicht sinnvoller, beispielsweise fürs Bundesministerium oder auch für die Frau Ministerin eine Seite dort zur Aufklärung zu nutzen, wie man eben Facebook sicher oder zumindest so sicher wie möglich derzeit verwenden kann. Und auch wenn Sie sagen, Sie möchten klügeres Verhalten forcieren, ich glaube, zur informationellen Selbstbestimmung gehört auch, dass ich auch bestimmen kann, wenn ich mich dumm verhalten möchte. Also sprich, wenn ich weiter bei Facebook sein möchte, so schlecht es ist, oder wenn ich mich mit meinen Fotos im Netz freizügig umgehen möchte, also ich meine, die Aufklärung sicherlich ja, aber ob das dann zu einem Erfolg führt, das ist gerade in dem Feld eben dahingestellt, und ich glaube, das ist auch jedem selber überlassen, ob er sich belehren lassen möchte oder nicht.
Also wir haben nicht den Ehrgeiz aus dem Hause heraus, die Menschen zu einem Verhaltensmuster zu bewegen. Wir respektieren, dass die Menschen das für sich selber entscheiden. Aber das müssen sie können. Das ist der entscheidende Punkt. Und die Voraussetzungen dafür müssen eben gegeben sein. Herr Riedel, Sie waren als Nächster auf und dran.
Drei Punkte sagen zum Thema Eigenverantwortung. Was kann sie leisten und wer hat eigentlich welche Verantwortung? Zum Thema, was kann sie leisten? Wir glauben, dass Sie als Unternehmen, wir sehen Millionen Menschen, wir haben 17 Millionen Bundesbürger bei uns und 10 Millionen Metriken, und ich darf Ihnen sagen, zu glauben, dass über Datenschutz, hat auch Frau Eigner am Schluss nochmal gesagt, kann man sich irgendwie positiv differenzieren oder abheben oder solche Sachen, oder auf Schulen, dass das irgendwas jetzt bewirkt an dieser Stelle oder die Leute sich dafür mehr interessieren, dass das nicht der Fall ist. Also man kann das metrikmäßig überhaupt nicht messen. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Vielleicht noch ein Punkt zum Thema Schattennetzwerke. Facebook ist ja durch in bestimmten Ländern eben vorgegangen mit bestimmten Maßnahmen, um eben Marktanteile eben dort zu gewinnen. Deutschland war 2009 der Kernmarkt, neben zwei anderen Ländern. Herr Zuckerberg war dreimal in diesem Jahr da. Und man hat eben gemerkt, dass man in Deutschland, einer der lukrativsten Werbemärkte dieser Welt, eben nicht vorankommt. Facebook gibt es seit 6-7 Jahren. Man hatte damals Anfang 2009 1-2 Millionen Mitglieder. Man hat sich für den deutschen Markt eben überlegt, über eine massive Spamwelle vorzugehen. Deine Freunde sind schon drinnen, also auch Drittbilder, eben diese ganzen Schattennetzwerk-Systematiken zu verwenden, um hier Marktanteile schnell zu generieren. Das ist im Jahr 2009 gelungen. Facebook ist von 1-2 Millionen Aktiven eben auf 12-14 Millionen eben gestiegen, hat damit jetzt, sag ich mal, den Netzwerkeffekt geschafft und hat dadurch den Markt gemacht. das Rennen im großen Stile Social Networks im Summe ist an der Stelle auch ja gelaufen. Für die deutschen Player bleibt möglicherweise noch ein Nischendasein an der Stelle da. Wir sind hier ein kräftiger potenzieller Partner, nur es ist eine Nische hier im jugendlichen Segment in Deutschland. Das Gesamtsegment ist an amerikanischen Partner gegangen. Es wird auch an der Stelle nichts mehr Neues geben. Nur mal an dieser Stelle sozusagen, wie das funktioniert. Jetzt, wo die Amerikaner den Markt gemacht haben, tritt die zweite Phase ein, nämlich sagen wir mal die Börsenbewertungen, diesen Markt, der im deutschen Werbemarkt ca. 10-20% der Gesamtbewertung eben abbilden wird von amerikanischen Internetkonzernen, jetzt zu lukrieren. Hier ist Image und positives Erscheinungsbild ist sehr wichtig. Deswegen kann man auch Herrn Kasper jetzt freimütig, sage ich mal, das einräumen, das jetzt zu stoppen, weil der Markt ist eben gemacht. Als wir das vor eineinhalb Jahren auf der CeBIT gesagt haben, lautstark, haben alle darüber uns gelacht. Jedes deutsche Medium hat gemeint, Herr Riedl poltert da, auch der Fokus hat es geschrieben, was wollen die denn da, ist alles lächerlich, ja, die können nicht verlieren, ja. Ich möchte auch an der Stelle nicht darstellen, dass nur wegen dem deutschen Datenschutz StudiVZ unter Druck ist, aber das ist heute das Thema einfach hier. Ich möchte auch die Verantwortung jetzt hier nicht abgeben an den Gesetzgeber gegenüber unserer eigenen Versäumnisse. Ein paar wurden hier angesprochen, dazu stehen wir und das möchte ich auch an der Stelle nicht irgendwie in dieses selbe Blickwinkel rücken. Was ich in den Blickwinkel rücken möchte, ist, dass zu glauben, dass im jugendlichen Segment, das wir sehr gut kennen, aus einer ganz, ganz engen Form, wir haben 150 Leute, die Customer Care bei uns machen, die ständig für die alle ansprechbar sind, wir gehen ja in Schulen freiwillig, wir machen ganz viel Unterrichtsmaterial, hier ist es gelaufen, dass davon ein nennenswerter Effekt ist, der für die Bundesregierung ein signifikant irgendwo messbar wäre oder zu sehen wäre, einfach ins Reich der Utopie zu setzen ist. Im Internet geht es um Sharen, um Teilen von Daten, um schnelle Links, damit der Dienst einfach gut funktioniert. Und das ist diametral gegen das deutsche Datenschutzgesetz, nämlich wofür alles ein Opt-in zu verlangen, wenn man irgendein Bild hochladen muss, wenn man irgendwas weiterleiten möchte, irgendwas zu fragen. Ich kann Ihnen sagen, so können Sie einen Dienst, wie wir ihn machen, nicht betreiben. Langfristig schon gar nicht in der Technologie, in dem Rückstand, in dem wir uns befinden gegen den Amerikanern, hinterherarbeiten. Weil wie gesagt, jedes Thema, das wir machen, müssen wir den deutschen Datenschutzbehörden vorlegen, die prüfen das, dann kommt ein Meeting bei uns, dann lesen die das vor, dann wird das durchgegangen, das wird behördenartig abgearbeitet, sobald wir irgendwo in einem dritten Unterpunkt ein Opt-in vergessen haben, wird ein Bußgeldbescheid angedroht und so nimmt das seinen gesetzlichen Gang und Ihr Unternehmen, Ihr Ministerium ist an dieser Stelle führend und an dieser Stelle, ich sage mal, nicht zu gängeln, sondern ordentlich das, was Ihre Aufgabe ist, Gesetze einzufordern und unsere Aufgabe als Bürger, Gesetze einzuhalten, zu machen. Kommen wir zum zweiten Punkt der Eigenverantwortung. In diesem Raum wurde jetzt mehrmals das Thema Eigenverantwortung angesprochen. Und ich glaube, hier in diesem Raum, an diesem Tisch, an dem ich hier sitze, machen das auch alle. Wir sehen hier die Verbände, die hier Aufklärungsarbeit leisten, jeder für sich. Wir hören von Damen, die an die Schulen gehen. Eigenverantwortung heißt, in seinem eigenen Einflussbereich Verantwortung auszuüben. Das tun wir. Der Einzige, an dem wir es nicht erkennen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ist die Bundesregierung selbst. Sie sind Legislative. Ihr Verantwortungsbereich ist, Gesetze zu machen und dafür zu halten, Gesetze einzuhalten. Und ich finde, das ist ein Punkt, und das könnte man sagen, es ist hier nur in dieser Veranstaltung so, aber wir werden auf mehrere Veranstaltungen angelangt, auch von Frau Schröder, von Innenministerin oder der Messier, wo immer gefragt wird, was können Sie als Unternehmer tun, um Datenschutz einzuhalten oder zu fördern oder Bewusstsein in der Gesellschaft zu machen. Und dann sage ich, ja, da tun wir ja was. In unserem Einflussbereich ist es auch da. Wir gehen ja auch in die Schulen und wir stellen ja auch Unterrichtsmaterialien zur Verfügung. Aber unsere Position ist das, dass die der Regierung nicht sein sollte, sozusagen nur vor das Facebook-Account zu haben und zu grüßen und alle Politiker sind ja da drauf und finden das ja auch cool und die ganze Bundesregierung ist auf eigener, die privat ausgetreten sind und das finden wir auch gut und begrüßenswert. Ja. Aber sozusagen der Job einer Regierung ist aus unserer Sicht, wenn wir über Eigenverantwortung zu reden, eigentlich einen einheitlichen gesetzlichen Rahmen zu schaffen und alle Spieler sollten sich daran halten, wie es im Straßenverkehr und was auch immer ist. Und stattdessen kommt uns vor, wenn in diesen Veranstaltungen die Eigenverantwortung des Gesetzgebers delegiert, wie zum Beispiel eine Technologie an die Universität von Saarland, ja, das finden wir auch alles immer interessant und auch gut, aber ich verstehe eigentlich nicht das Thema Eigenverantwortung aus Ihrer eigenen Position aus, eigentlich nicht. Und ich darf Ihnen sagen, da geht es nicht nur mir so, sondern vielen Unternehmen oder auch Unternehmern in diesem Lande, die sich eigentlich fragen, wer hat eigentlich die Verantwortung, an wen wird eigentlich der Ball delegiert?
Ich kann Ihnen versprechen, dass die Bundesregierung die Eigenverantwortung wahrnimmt und Sie merken es ja daraus, dass diese Veranstaltungen stattfinden. Sie merken ja daraus, dass das Innenressort, das Familienministerium, unser Haus, sich ganz intensiv mit dieser Frage beschäftigen. Ich glaube, wir dürfen uns nicht auf die Illusion einlassen, dass man ganz schnell und ganz vollständig perfekte Regeln für das Internet findet.
Die gibt es in 10, 15 Jahren.
Auch das, was wir derzeit machen, ist ja dem Ziel geschuldet, hier wirklich eine Erdung herzustellen und zu finden, was sind die vernünftigen, zwingenden Regelungen, rote Linie als Stichwort aus dem Bundesinnenressort, die wir finden wollen als Bundesregierung, und wo wollen wir vernünftigerweise nicht in eine Überregulierung hineingreifen, in Bereichen, wo wir damit auch Entwicklungen beeinträchtigen. Und dass man in Deutschland solche Diskurse, gerade indem man den Leuten zuhört, etwas intensiver führt, bevor man dann hoffentlich sehr vernünftig handelt, das zeichnet auch ein bisschen die Kultur hier aus. Also insofern, glaube ich, ist die Botschaft angekommen. Und genau das ist Gegenstand des Koalitionsvertrages, dass man sich mit der Anpassung des Datenschutzrechts ans Internet beschäftigen will.
Also Sie sind sich nicht im Klaren, ob Ihr eigenes Datenschutzgesetz, sag ich mal, zu streng ist und dass wir uns daran halten, eigentlich schon einen Fehler machen. Das ist sozusagen die Debatte, die Sie führen wollen, ist sozusagen, ist das Datenschutzreform noch eigentlich aktuell? So wie Frau Aigner gesagt hat, das kam eben vor 20, 30 Jahren und Sie überlegen, ob Sie das überarbeiten wollen.
Die Botschaft ist hier angekommen. Ich würde vorschlagen, dass wir in der Rednerliste fortfahren.
Ja, also das ist jetzt reiner Zufall, dass Herr Riedel vor mir gesprochen hat. Nein, weil ich durchaus in einem Punkt auch bestimmte Diskussionen etwas kritisch sehe. Ich finde es gut, dass die Politik über das Internet diskutiert. Ich finde es gut, dass die Politik über besseren Datenschutz im Internet diskutiert. Aber ich finde es nicht so gut, wenn es beim Diskutieren bleibt und dass dann sozusagen das Ergebnis ist schön, dass wir uns mal wieder ausgesprochen haben. Nicht? Also das ist, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir in ein anderes Extrem fallen. Eine Weile wollte die Politik mit dem Datenschutz eigentlich nicht sehr viel zu tun haben. Das war parteiübergreifend, muss ich sagen. Also ich will nicht sagen, alle Parteien übergreifend. Eine ist jetzt auch in der Regierung, die das durchaus höher gehalten hat, auch in der Vergangenheit. Trotzdem muss man feststellen, da hat sich sozusagen etwas in der Gesellschaft geändert. Die Politik reagiert dadurch mit einem Dialog. Das ist nicht schlecht, das ist sogar sehr gut. Aber es müssen bestimmte Konsequenzen auch gezogen werden. Und die Politik hat hier auch eine eigene Verantwortung, der Gesetzgeber, die Bundesregierung auch, hier tätig zu werden. Ich glaube auch, dass das durchaus erstmal akzeptiert wird. Aber die Frage ist, was geschieht wirklich und in welche Richtung bewegt sich der regulatorische Rahmen, in welche Richtung werden bestimmte Initiativen durchgesetzt, wie ernst wird das in der Realität wirklich genommen. Und da gibt es eben doch Defizite. Wenn man mit den Ressourcen mal anfängt und mit der Frage, wie es eigentlich aussieht mit entsprechenden Mitteln für die Bildungsarbeit, da muss man dann einfach klar auch seitens der Kultusminister dann sagen, das ist eine Priorität von uns. Aber das Gegenteil stellen wir ja häufig fest, dass gerade Dinge, die sozusagen mehr so am Rande liegen, aus den Lehrplänen herausgenommen werden und der Datenschutz hat praktisch kaum eine Chance, da reinzukommen, Medienkompetenz. Ne, das ist nicht eigentlich ein wesentliches Thema. Da ist man natürlich in der Konkurrenz mit anderen, auch klassischen Themen. Und da muss man natürlich dann auch ernsthaft rangehen, dass das durchgesetzt wird. Das Vergleichbare stellen wir fest im Zusammenhang mit dem Bologna-Prozess an den Universitäten. Das Thema Datenschutz ist nicht mehr im Bachelorstudiengang der Informatiker unterzubringen oder kaum noch. Ne? Anders als es bei den Diplomstudiengängen der Fall war. Und da muss man fragen, wie reagiert man darauf? Das heißt, man kann heute studierter Informatiker werden, ohne dass man überhaupt jemals irgendetwas von Datenschutz oder IT-Security gelernt hat. Ne? Und da muss man fragen, wie kann man da Schwerpunkte setzen? Das muss man ernsthaft machen. Das ist auch eine Aufgabe, die von Bundesseite gefördert werden kann. Klar ist, dass das Bildungswesen in der Länderkompetenz liegt. Zum Thema, wie entsteht Bewusstsein und wie glaubwürdig agieren wir, das hängt auch zum großen Teil mit dem eigenen Verhalten zusammen. Wir wissen alle, dass Erziehung dann besser funktioniert, wenn man bestimmte Dinge vorlebt. Wenn der Staat aber Datensparsamkeit selbst nicht vorlebt, dann ist sein Wunsch an die anderen Player, doch möglichst zurückhaltend mit den Daten umzugehen und möglichst wenig Daten zu sammeln, nicht unbedingt überzeugend. Das heißt, da muss man rangehen. Und last but not least natürlich auch an den regulatorischen Rahmen. Da muss rangegangen werden. Das, was ich rede hier mal Klartext. Das, was hier bisher vorgelegt wurde als rote Liniengesetz, ist absolut unzureichend. Ne? Da wird dann von Profilbildung gesprochen. Die Veröffentlichung, die bewusste Veröffentlichung von Profilen, von persönlichen Profilen im Internet soll nicht erlaubt sein. Kommerziellen Zwecken, ohne Einwilligung des Betroffenen. Aber das ist doch wirklich ein Nullum. Das ist auch heute schon nicht erlaubt. Ne? Und da frage ich mich, was da von den Diskussionen aufgegriffen worden ist in den letzten Runden, bei denen wir ja das durchaus ausführlich auch dargelegt haben. Und auch in anderen Bereichen ist das so vage, was dort gesagt wird, dass ich sagen würde, da hat die Politik, da hat die Bundesregierung ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht. Da muss sie tätig werden. Und das gilt auch für einige andere Bereiche, die ich hier jetzt nicht aus Zeitgründen weiter ausführen möchte.
Klartext ist gut, finde ich auch gut. Gestatten Sie mir, dass ich zum Klartext vielleicht noch eine Anmerkung mache von Seiten dieses Hauses. Wir sind ja gerade in der Diskussion mit den anderen Ressorts, um hier dies auszufüllen, was als Diskussionsentwurf bekannt ist. Insofern glaube ich, insofern glaube ich, dass man nicht das, was derzeit Diskussionsstand ist, als Ergebnis ansehen sollte. Okay, ich würde noch eine Anmerkung machen. Lassen Sie uns, wenn keine dringenden Wortmeldungen von Ihnen mehr vorliegen, zum jetzigen Zeitpunkt die Rednerliste schließen, damit wir die Beiträge dann noch einbeziehen können und ich dann versuche, auch wenn Sie mir in letzter Zeit doch etwas divergierend in unterschiedliche Richtungen argumentieren, ein Resümee zu ziehen. Herr Ehrlich.
In die aktuell entlaufende Diskussion. Deswegen vielleicht ein Thema, was vorhin von Frau Bartholomäus im Fokus ganz gut nochmal erwähnt worden ist. Das, was die gesamte Diskussion im Augenblick extrem behindert, ist, was ich hier alles höre, und ich vergleiche es mit der öffentlichen Diskussion, die draußen passiert, wann irgendein Thema aufgenommen wird und wie sich auch Teilnehmer dieser Runde oder auch Kollegen oder beziehungsweise Menschen, die dieselbe Aufgaben haben, tun draußen, äußern zum Thema Datenschutz, dann stelle ich fest, dass es im Wesentlichen darum geht, wenn ein Aufschrei kommt für einen vermeintlichen oder einer Firma zuordnenden Verstoß gegen das Thema, da geht es immer recht zügig, sehr schnell. Da kommen Stichworte wie erstaunlicherweise gar von jemandem, der es anders wissen müsste, von Herrn Müller-Magun, der sagt, Facebook verkauft Daten. Das ist technisch gesehen, können wir da gar nicht drüber reden, aber rein wirtschaftlich gesehen mag nur die Erklärung, Facebook verkauft keine Daten. Das ist, läuft ganz anders, da wird keine Daten verkauft, sondern wird praktisch die Ansprache der Nutzer wird in den Computersystemen bei Facebook entsprechend so gebaut, dass sie die richtigen Leute es richtig kriegen. Wenn Sie es positiv sehen wollen, können Sie sagen, es ist Werbevermeidung, was Sie andererseits auch wieder gut finden möchten. Aber wie gesagt, das ist auch ein komplexes Thema und nicht jedem auch so komplett zugänglich, vor allen Dingen auch, wenn man es in einem Spezialgebiet ist. Aber ein Punkt ist, und das möchte ich doch mal betonen, ist, da fand ich den Beitrag von Herrn Wagner so unheimlich wichtig, ist die Tatsache, wir können jetzt Sheriff-Systeme aufbauen, mit denen wir Verfehlungen verfolgen. Das ist auch, glaube ich, in den Gazetten dieser Republik schön dokumentierbar und bringt Auflagen auch Aufmerksamkeit. Aber dieses dicke Brettbohren, dass mit dem Internet ein komplettes neues System entsteht, eine komplett neue Welt eigentlich entsteht, worauf eigentlich die Leute, die das seit 10, 15 Jahren machen, immer wieder hinweisen, dass sich hier alles ändert. Das sind keine Themen, wenn man so etwas als Staat begleiten möchte. Und wir sehen bei WikiLeaks, dass sogar die Fundamente unserer gesamten
Weltordnung angreifbar wären, ganz erstaunlich von einer Firma. Wenn man das vor Augen hat, dann kann man nicht sagen, wir regeln jetzt mal Fall per Fall, jetzt mal hat Facebook einen Plan gemacht, hat Google mit denen verhandelt, mal erfreulicherweise haben die sogar reagiert, allein das Erstaunen darüber erstaunt mich, sondern dann geht es wirklich um die Thematik, wie kann es sein, dass wir heute, dass die Arbeit von ClickSafe zum Beispiel, heute eigentlich darin besteht, Papier in die Schulen reinzuschicken und dass es einfach nicht verwandt wird. Und das ist einfach so, es kann nicht verwandt werden, weil die Lehrpläne, ich habe eine 14-jährige Tochter, es überhaupt nicht ermöglichen, dass da noch Platz drin sein kann. Die Lehrer keine Ahnung haben, definitiv keine Ahnung haben. Wenn ich mit meinem Titel, ich vertrete web.de, gmx 1 und 1, dort auftauche, gibt es niemanden, der die Zeit hat, wirklich damit sich zu beschäftigen, weil er einfach von den Vorgaben von der Kultusbürokratie überhaupt darin nicht unterstützt werden würde. Er wüsste, ich werde alleine im Wald stehen und werde nie unterstützt werden. Das heißt, selbst wenn die Industrie hier mal nicht als ich schlag drauf und hat was getan, zur Verfügung steht, sondern sich engagieren möchte, finden wir, abgesehen von kleinen Initiativen, die wirklich gut arbeiten, aber denen man dann nicht den Hebel ermöglicht und die Verankerung im System vermöglicht, sie systemisch macht. Und das der entscheidende Punkt ist, wenn wir das Thema Datenschutz immer nur als Prügelthema verwenden, sondern nicht als Medienkompetenz, der viel weiter Begriff, ja, wenn wir das nicht systemisch verankern in der Regierung, können wir Runden machen, bis wir umfallen. Die systemische Verankerung ist ein ganz schweres, langes Brett. Und die Ergebnisse werden wir nicht in 3 Jahren haben. Aber wenn wir sie heute nicht anfangen, dann läuft eine Welle rundherum, die aus meiner Sicht, ich habe gestern Abend ein sehr kluges Gespräch mit einem Mann, der Wirtschaft schon seit 20 Jahren länger macht als ich, gehört, der selber sagt, ich habe Angst, da läuft ein Sturm auf, der die gesamte westliche Demokratie wegschieben kann. Und ich bin der festen Überzeugung, das ist genauso. Es entstehen Ökosysteme, sind so mächtig, die sind so kommerziell erfolgreich. Und deswegen ist es egal, wie oft Herr Schmidt nach Deutschland kommt. Ich würde einen Markt auch besuchen, wenn er so ein Geld bringt, wie er es tut. Also das ist eine kommerzielle Geschichte und keine Antwort auf eine Bedürfnis der Deutschen. Wir sind schwarze Neger hier, weiße Neger hier, aus Sicht eines solchen Unternehmens. Geht es die Frage, bevor wir anfangen, wie kann man jetzt die Einzelbestimmung verändern, ist die Frage quasi, wie kriegen wir das Verständnis, den Führerschein, wie kriegen wir die in die Schulen rein? Schulen, 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 Schulen. Obwohl wir gewissen in anderen Bereichen, haben wir gemerkt, was wir alles versäumt haben in den Schulen. Wir haben das ja in allen Bereichen, wo wir sehen, was wir jahrelang getan haben. Wir haben Geld verdient, sind nach Mallorca geflogen oder anderswohin und haben vergessen, die Schulen glatt zu halten in diesem Land. Und dieses Thema Datenschutz können wir in den Einzelthemen, müssen wir alles tun. Ich will das nicht wegschieben. Ja. Können wir alle diskutieren, alles wichtig. Aber der entscheidende Punkt ist, wenn wir diesen Punkt nicht lösen, und das ist eine Politikfrage, dann können wir alles andere, was wir tun, vergessen. Weil die Menschen, die unsere Gesetzgebung, Regulatorien, Bemühungen nachher annehmen, gar nicht damit umgehen können. Genauso wie Kinder einen Fahrradführerschein machen müssen in der Schule, müssen sie einen Internetführerschein machen. Das kann innerhalb von einem Jahr gebaut werden. Meine Tochter könnte nicht sich so bewegen, wie sie heute tut. Bin gerade mit ihr auf so einem Bike gefahren in Vietnam im Urlaub. Die hat ein Verständnis, obwohl sie nie für Fahrzeuge, weil es trainiert wurde in der Schule. Und zwar mehrfach. Sie gewarnt worden ist. Dieses Ökosystem, diese Grundhaltung, die muss eingebaut werden. Und alles, was sonst investieren, ist wichtig, aber zweite Priorität.
Also die Botschaft ist die systemische Verankerung und würde das bedeuten...
Als Kompetenzmodell.
Ja.
Als Medienkompetenzmodell. Und es ist ganz wichtig, ich darf vielleicht noch, entschuldige, dass ich nochmal Sie unterbreche, sagen, eines ist ganz wichtig. Die Industrie steht in dem Punkt extrem bereit. Es gibt keine Industrie weltweit, die so nah am Kunden ist wie die Internetindustrie. Wenn wir bei Web.de und GMX einen Fehler machen, macht es morgen früh Klack und wir können sehen, wie Zahlen runterkrachen. Das heißt, wir sind so, wie auch Frau Bartholomäus sagte, wir sind so leicht verwundbar in dieser Industrie. Selbst die großen Ökosysteme, auch das ist richtig, immer noch, bis eines Tages das mal anders sein wird, das ist schon nach einem, zwei, bin ich mir ganz sicher, ob die noch verwundbar sind, dass wir darauf reagieren. Das heißt, es ist das Angebot der Industrie, die Industrie mit einbinden, als den Schlag drauf vor allen Dingen zu versuchen. Danke.
Das ist natürlich ein Weg, den man zum Beispiel über die Kultusministerkonferenz gehen kann.
Herr Professor Kasper, ist das der Weg, den Sie sich vorstellen, Datenschutzbeauftragte zu der Kultusministerkonferenz?
Ja, natürlich liegt die Aufgabe, das in die Schulen zu bringen, zunächst mal bei den politischen Verantwortlichen, und das ist im föderalistischen System hier ja die Landesregierung, die eben dann eben entsprechend durch Kultusverantwortliche, Kultusminister dort agiert. Insofern geht der Druck da sicher sozusagen bei Ihnen nicht direkt ins Haus, sondern er geht auf die Landespolitik. Und insofern ist das sicher auch ein richtiger Punkt, dort anzusetzen. Aber auch wir, Datenschutzbeauftragte, ich glaube, da spreche ich für alle jetzt auch, die hier sind, haben natürlich eine Bringschuld in diesem Zusammenhang. Wir müssen unsere Kompetenz mit einbringen, damit es den konkreten Behörden, den Schulbehörden insbesondere, den Schulen vor Ort ermöglicht wird, eben dieses Wissen weiterzugeben. Und ich möchte in diesem Zusammenhang ungern von Medienkompetenz sprechen. Medienkompetenz ist so ein schillernder Begriff mittlerweile, der sich auch meiner Meinung nach stark so auf eine instrumentelle Rationalität im Umgang mit Medien konzentriert. Wir brauchen mehr. Wir brauchen Datenschutzkompetenz, und die Datenschutzkompetenz hat noch einen reflexiven, einen selbstreflexiven Aspekt. Es muss nämlich klar sein, was sind eigentlich Daten? Was bedeutet es, Daten zu haben? Was bedeutet es, Persönlichkeitsrechte zu haben? Und warum sollte ich überhaupt mich darum kümmern? Es gibt ja auch genug Jugendliche, die einem dann sagen, Mensch, das ist mir doch vollkommen egal, was die Leute von mir wissen. Es geht um die Selbstreflexionsfähigkeit, und die muss angeschoben werden. Und wenn ich jetzt die neue GYM-Studie gerade von 2010 lese, da ist also deutlich, dass die Jugendlichen und die Schülerinnen und Schüler im Alter siebte Klasse so ungefähr in einer ganz hohen Weise, stärker noch als im letzten Jahr, die datenschutzkonformen Voreinstellungen in sozialen Netzwerken wählen. Das heißt, der Datenschutzgedanke hat da offensichtlich schon etwas an Boden gewonnen. Und der gewinnt natürlich nicht per se an Boden, sondern nur immer durch den Input. Und dieser Input ist auch sehr entscheidend, denn es kommt nicht von allein. Ich glaube auch, die GYM-Studie zeigt auch sehr schön, dass wir unterschiedliche Aspekte haben bei der Datenschutzkompetenz nach Bildungsstufen. Da sind diejenigen am stärksten involviert, die eine gymnasiale Ausbildung besuchen. Dort wird am meisten darüber nachgedacht. Aber warum ist das so? Einfach weil die Gedanken dort und die Gedankenprozesse dort wohl eher in sozusagen aktiviert werden. Und um dies zu aktivieren, denke ich, ist es ganz erforderlich, die Lehrer ins Boot zu nehmen. Wir haben in Hamburg, wir haben eine Initiative, meine Daten kriegt ihr nicht. Da habe ich hier auch eine Broschüre, über die ich kurz noch einleitend etwas verlieren darf. Wir haben diese Initiative im letzten Jahr gestartet, und wir haben gemerkt, es gibt Probleme mit Lehrern. Die kommen nicht hinter das Wissen, das sie vermitteln sollten, weil viele Lehrer selbst überfordert sind bei der Materie. Die Problematik, die sozialen, die ökonomischen Nachteile den Schülerinnen und Schülern nahezubringen, die eine rücksichtslose und eine nicht verantwortliche Nutzung des Internets mit sich bringen, die auch nicht die Strategien entwickeln können per se, die erforderlich ist, um die Gefahren und Risiken des Internets, den Gefahren und Risiken zu begegnen. Wir haben mit dieser Initiative angefangen und werden in dieser Woche eine Broschüre herausgeben, und zwar über eine Unterrichtseinheit Datenschutz, wo in einer hamburgischen Schule ganz konkret eine Repräsentationsveranstaltung erfolgt. Und mehr noch, diese Schule ist siebenzügig und die wird an allen siebten Klassen diesen Unterricht dort verankern. Das ist eine Unterrichtseinheit, die insbesondere auch von Pädagogen, wissenschaftlichen Pädagogen, auch von der Universität Hamburg mit entwickelt wurde und die also deutliche Wege weist, wie man die Lehrer ins Boot kriegen kann. Da wird nämlich ganz konkret gesagt, was könnt ihr da vor Ort machen? Und das ist sehr praxisrelevant. Ich glaube, das ist sozusagen der Weg, den man gehen muss, der dann aber auch von den politisch Verantwortlichen aufgegriffen werden und verstetigt werden muss, um das nachhaltig zu machen. Also, wie gesagt, diese Geschichte finde ich ganz entscheidend. Ich darf kurz aber auch noch mal neben der Medienkompetenz oder die Datenschutzkompetenz noch mal kurz auf die Problematik, die Herr Dr. Riegel eingangs schilderte, wo ich auch noch ein paar Worte ganz einfach verlieren möchte, zu aufgreifen. Ich glaube nicht, Herr Riegel, dass der Datenschutz dafür verantwortlich ist,
dass die VZ-Netzwerke jetzt gegen Facebook im Marktbereich nicht mehr ankommen. Ich glaube, das liegt an anderen Gründen. Und es ist auch nicht so, dass wir als Datenschutzbehörde alles, was in der bundesdeutschen Gesellschaft gemacht wird, vorher prüfen und uns vorgelegt wird. Anzeigepflichtig ist hier gar nichts, ne? Oder jedenfalls das Wenigste. Natürlich, ich erkenne das an und ich weiß auch, dass Sie das wirklich in Ihrem Unternehmen in einem hohen Stellenwert zugestehen im Datenschutz. Aber es ist letztlich nicht so, dass wir hier die US-amerikanischen Unternehmen sozusagen gewähren lassen. Das weise ich also ganz deutlich zurück. Wir haben zwei Probleme bei Facebook. Das ist einmal die Social Plugins. Und da gehen wir gegen vor, das ist der Facebook-Like-Button, das werden wir tun, genauso wie wir uns Google Analytics vorgenommen haben. Und wir haben das Problem der Friend-Finding-Komponente, sogenannte Schattennetzwerke, die Sie auch angesprochen haben. Und wir werden das auch abarbeiten und insofern dann auch versuchen, jegliche Konkurrenzproblematik hier zu verhindern und auch zu verhindern, dass die Unternehmen von außen kommen, irgendwelche Marktvorteile haben, weil sie den Datenschutz nicht befolgen.
Okay, aber haben Sie Verständnis dafür? Ich wollte hier eigentlich nicht in so eine direkte Diskussion eintreten, weil uns das in der Runde vielleicht wichtige Informationen liefert, aber das herauszuarbeiten ist nicht Ziel dessen, was wir uns hier vorgenommen haben. Herr Vollmer.
Ja, vielen Dank. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich bin sehr überrascht und freue mich auch, denn ich finde, es wurden sehr viele sehr schlaue Sachen bis jetzt gesagt und ein paar davon würde ich gerne auch nochmal unterstreichen und vielleicht auch mit ein bisschen Erfahrung anfüttern, die wir selber bei der FSM gesammelt haben. Nochmal zum Thema Medienkompetenz. Ich selber bin fast schon ein bisschen allergisch gegen das Wort, weil man das seit seit Jahren überall immer hört, ne? Und dann denkt man sich immer, was wird denn eigentlich aus diesen akademischen Runden denn dann gemacht? Wir selber haben auch die leidvolle Erfahrung gemacht, dass wir nicht an den Nutzer rankommen. Wir haben auch mal angefangen und haben Infoseiten gestrickt, wir haben Broschüren gedruckt für die Nutzer, auch für die erwachsenen Nutzer. Und das Feedback ist quasi gleich null, also beziehungsweise auch die Nutzung dieser Sachen ist quasi gleich null. Das muss man auch offen sagen, da müssen wir uns auch an die eigene Nase packen. Das haben wir inzwischen erkannt, sind deshalb immer sehr skeptisch, wenn es darum geht, jetzt Informationen an den Nutzer zu bringen, auch insbesondere an den erwachsenen Nutzer zu bringen. Denn da scheint man irgendwie so einen Kampf gegen Windmühlen zu führen. Das, denke ich, ist auch ein Resümee, was man leider ziehen muss. Da wird dann auch immer gesagt, okay, wir müssen bündeln. Es gibt schon so viel, was völlig richtig ist. Da ist dann auch die Frage, bringt so eine Bündelung auch überhaupt noch was? Oder müssen wir nicht einfach sagen, okay, die Millionen von Broschüren wandern eben zu 99% in irgendwelchen Mülltonnen? Und aus meiner Sicht, und das wurde hier schon mehrfach angesprochen, sollte man versuchen, jetzt einen Schritt weiter zu gehen. Also das Beispiel Essen, was Sie auch brachten, fand ich, war ganz interessant, weil das ist auch ein Thema, das können Sie in die Breite bringen. Das interessiert auch jeden und das versteht auch jeder, zumindest bis zum gewissen Grad. Ja. Anders ist es aber im Internet. Und da komme ich zum zweiten wichtigen Punkt, den ich sagen wollte. Das ist einfach so eine unglaublich komplexe Materie. Es ist teilweise in den Expertenrunden so, dass die Hälfte der Leute, mich eingeschlossen, überhaupt nicht mehr verstehen, was eigentlich passiert. Und das wiederum hängt auch mit einem aus meiner Sicht grundsätzlichen Technikverständnis auch zusammen. Also Sie müssen aus meiner Sicht ein grundsätzliches Technikverständnis haben. Sie müssen das abstrahieren können auf Fälle und sozusagen die Erweiterung von Funktionen und Diensten, die angeboten werden. Das ist sehr schwierig, das rüberzubringen. Und das erfordert einen ungeheuren Gehirnschmalz, um dieses dicke Brett, wie es gesagt hat, das fand ich auch sehr gut, dass man das so ein bisschen sozusagen als Gesamtansatz auch sieht, rüberzubringen, dass man eben diese Gesamtproblematik, die gesamte Mechanik und Funktionsweise versucht, irgendwie rüberzubringen. Das ist verdammt schwierig. Da sollte aber aus meiner Sicht Gehirnschmalz reinfließen. Und da geht es dann auch los. Nächster Punkt, in welcher Form bringe ich das rüber? Ich glaube auch, hier wurde immer wieder gesagt, Schulen, 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 kann ich auch nicht mehr hören. Ist es aber richtig. Also die Frage ist nur, wie schafft man es denn jetzt letztendlich? Das fängt ja schon bei der Ausstattung an. Ja? Also es gibt ja in anderen Ländern Schulen, die wie selbstverständlich mit der Technik arbeiten. Ich glaube, da passiert es auch automatisch, wenn sie mit Whiteboards arbeiten und ständiger Internetverbindung etc. und das auch einbinden, dann passiert es automatisch, dass sie ein Technikverständnis vermitteln. Das ist eben teilweise noch nicht der Fall. Auch das ist im Prinzip etwas, was jeder weiß, was aber nach wie vor so ist, auch nach sehr langen Jahren, in denen man schon darüber diskutiert. Und ich glaube, ein Problem ist auch, dass eben diese tradierten und auch guten Mechanismen insgesamt, also sowohl was Recht angeht, als auch was vielleicht auch Staatsführung angeht, die man bis dato in der Offline-Welt genutzt hat, für diese neue Welt ein Stück weit nicht mehr tauglich sind. Und deswegen sozusagen das Plädoyer auch von meiner Seite, dass man dort versucht, Gehirnschmalz reinzustecken, mit welchen neuen Mechanismen und mit welchen neuen Ansätzen, die vielleicht nicht mehr dem alten entsprechen, man hier zu einem Erfolg kommt, weil sonst werden wir auf ewig hinterherlaufen. Hinterherlaufen ein bisschen werden wir immer, aber vielleicht kann man den Abstand verkürzen.
Ja, vielen Dank. Eine Anmerkung dazu, da wo wir die neuen Mechanismen nutzen müssen, das bedeutet, dass wenn wir Kompetenz im Netz vermitteln wollen, dass wir die Nutzer da suchen müssen, wo sie sich aufhalten im Netz. Das heißt, wenn wir mit anderen Instrumenten auf sie zugehen, werden wir wahrscheinlich weniger erfolgreich sein. Und nur um deutlich zu machen, die Kampagne Watch Your Web hat ja über 1 Million Nutzer erreicht. Insofern, es gibt Strategien, die sind erfolgreich, es gibt andere Strategien, die sind weniger erfolgreich. Deshalb muss man gucken, mit welchen gehen wir voran, um hier Medienkompetenz, um ihr Unwort zu benutzen, zu verbessern. Okay, mit der Bitte, Informationen zu bündeln, damit wir möglichst alle noch auf der Liste annehmen können, Frau Troy.
Den Ernährungsvergleich aufgreifen. Ich glaube, das BM11 hat viele Jahre Ernährungskampagnen gemacht. Sie haben gesagt, esst weniger Junkfood, dann wird man schlank. Aber erfolgreich ist das BM11 erst seit etwa 4-5 Jahren, seitdem das BM11 praktische Ernährungsaufklärung fördert und zeigt, wie es richtig kochen geht. Also nicht warnen und Kampagnen machen, sondern es tatsächlich tun und in die Umsetzung. Und da hat das BM11 sich auch über die Kultusministerkonferenz hinweggesetzt in ihren Förderbedingungen. Und das ist, glaube ich, das gleiche Problem, was wir hier haben. Ein Appell an die Kultusministerkonferenz hat es, glaube ich, auch schon sehr, sehr oft gegeben. Dieser Spruch, Internet ist genauso wie Lesen, Schreiben und Rechnen, ist, glaube ich, viele, viele Jahre schon immer propagiert worden. Und es hat in der Kultusministerkonferenz zumindest nicht zu einem Umdenken geführt, zumindest das Lehrfach Internet, Medienkompetenz oder wie man es auch immer nennt, vermissen wir schmerzlich. Und ich möchte nochmal den Punkt von meinem ersten Statement aufgreifen. Es reicht auch nicht, ein Fach zu machen, sondern wir brauchen auch ein regelmäßiges Monitoring, welches die aktuellen Themen aufnimmt. Vor 2-3 Jahren hätte niemand über Twitter geredet, niemand über Identitätsdiebstahl. Profilbildung ist auch noch ein relativ neues Stichwort. Und die Frage danach, was nicht ich über mich veröffentliche, sondern Dritte, wenn Dritte von mir Partyfotos und Informationen veröffentlichen, ist, denke ich, auch etwas, was eher in einem informierten Kreis diskutiert wird, aber noch nicht so sehr bei den tatsächlichen Usern. Wir haben uns mal mit den tatsächlichen Usern in Verbindung versucht zu setzen. Also auch wenn man die Runde heute wieder sitzt, sind wir alles in einer Altersgruppe, wo wir nicht so mit dem Internet aufgewachsen sind, sondern erst später dazugestoßen sind. Und zwar haben Bitkom und Deutschland sicher im Netz einen Wettbewerb gestartet, in dem wir jugendliche Nutzer gebeten haben, uns ihre Zukunftsvision zu nennen. Und da kam zum Beispiel interessanterweise raus, dass die gar kein Problem damit haben, sich in Zukunft mit ihrem Fingerabdruck irgendwo einzuloggen und das also auch überhaupt nicht schwarz gemalt haben, sondern als eine Art und Weise, wie man sich demnächst online ausweist. Und das wäre mein Hinweis an diese Runde noch. Wir dürfen nicht vergessen, dass sich vielleicht ein ganz anderer Blickwinkel aufs Internet, auf Datenschutz und so weiter in diesen Gruppen wie zum Beispiel Facebook entwickelt. Ein Blick, den wir als Eltern oder Lehrer überhaupt nicht nachvollziehen können. Professor Kasper hatte eben gesagt, junge Leute sagen, es ist mir doch egal, was die anderen von mir wissen. Wenn das also eine Geisteshaltung ist, die sich dort in der nächsten Generation entwickelt, dann ist es also etwas, dass wir nicht nur praktisch den Umgang mit dem Netz lehren müssen, sondern eben auch die Einstellung, den Blick darauf, die Werte, so wie wir heutzutage auch Unterricht gegen Nazis und Rechtsradikalismus machen, müsste man eben auch im Unterricht diese Wertediskussion aufgreifen. Und da, wie gesagt, also nochmal der Hinweis, das ist so schnelllebig, das kann die Politik, das können die Lehrer nicht alleine, das können die Universitäten, die seit über 10 Jahren es nicht schaffen, in die Lehrerausbildung das Thema Internet und neue Medien aufzunehmen, das schaffen die alle nicht alleine. Dazu braucht es vielleicht eine Bundesinitiative, in die sie gesellschaftliche Gruppen, aber auch die Unternehmen mit unbedingt einbeziehen sollten. Danke.
Ja, vielen Dank. Kurze Anmerkung. Erfolgreich werden wir nur sein, wenn wir in der Tat nicht langfristig Verhandlungen über die Kultusministerkonferenz führen. Mit denen werden wir auch reden müssen, zwangsläufig. Aber wir müssen überlegen, was können wir heute schon tun. Und deshalb ist es eben wichtig zu schauen, welche Informationsmaterialien sind verfügbar, welche sind geeignet, zum Beispiel in Unterrichtsreihen in den Schulen verwendet zu werden, diese so aufzubereiten und so anzubieten, dass der Lehrer auf sie zugreift. Das ist eines der Ziele unserer Bildungskampagne, die wir ja angestoßen haben. Ich glaube, dass wir damit das, was wir heute schon tun können, erstmal machen.
Bitte. Bei den vielen Organisationen, die sich an die Schulen wenden, ist es oft so, dass die Erfolg haben, die ehrenamtliche Trainer in die Schule schicken können. Ja. Das ist einerseits super. Andererseits überlassen wir es dann jeweils dieser einen Organisation, auch die Denke dort zu beeinflussen. Und das ist nicht immer nur internetfreundlich, was da passiert. Und wir wollen ja eigentlich Leute haben, die trotzdem online gehen und nicht die Kiste ausschalten, weil da nur Böses rauskommt.
Also wir, noch eine Anmerkung. Sie haben ja auf die Situation angesprochen, dass die Menschen hier im Kreis eben keine Digital Natives sind. Ich glaube, die Vorstellung ist ein bisschen überzogen. Es gibt auch Menschen, die sind mit dem Internet älter geworden. Das passiert. Die haben das von Anfang an mitgemacht und haben nicht verhindern können, dass sie nebenbei selber altern. Und trotzdem die Prozesse natürlich innerlich alle mitgenommen. Dass wir eine andere Wahrnehmung in der jüngeren Generation haben, das hat auch damit etwas zu tun, dass die Menschen in einem freien Land aufwachsen, dass sie sich letztlich sicher fühlen. Ich möchte nicht wissen, wie jemand eine Welt sieht, der sich vorstellt, dass zum Beispiel ein gigantisches oder vollständiges soziales Netzwerk letztlich auswertbar und verwertbar wäre. Ich kann Ihnen versprechen, so etwas wie eine Überwachung der eigenen Bürger durch die Staatssicherheit, das hätte man um etliches effizienter gestalten können, wenn man so ein Netzwerk dafür nutzt. Da braucht man weniger Mitarbeiter. Nur um das mal so böswillig zu sagen. Und die historischen Erfahrungen, die Menschen mitnehmen, die können doch beides einschließen. Man kann sowohl technisch und kulturell den Weg des Internets mitgegangen sein, wie auch diese Erfahrungen aus der Vergangenheit mitnehmen und sehen, es gibt Situationen, in denen solche Instrumente auch Risiken bergen. Und beides muss man vermitteln und dazwischen eben schauen, wie eröffnen wir auch für die Menschen, die natürlich Kommunikation suchen, hier Wege. So, jetzt will ich aber selber nicht so viel sagen. Entschuldigung. Herr Hange wollte ganz kurz dazu, aber dann ist sein Beitrag auch dran.
So, wir müssen die Sache nicht zu bildungsbürgermäßig betrachten. Wir reden von Schulen, ist wichtig, aber wir haben zwei Gruppen, die Extremen darstellen. Das sind die, die mich auch fragen, kann ich Online-Banking machen? Die gucken auf unsere Webseite, beachten alles und sagen, tue ich genug? Es gibt aber 20% oder es können auch 10% sein, die tun zu wenig. Die haben keinen aktuellen Virenschutz, die arbeiten mit nicht lizenzierter Software und laufen Gefahr, dann wirklich einen infizierten Rechner zu haben. Und sie bedrohen nicht nur sich, sondern sie stellen auch eine Bedrohung für andere dar. Und die kann man nur erreichen durch Betroffenheit. Das heißt, wir müssen auch über Medien nachdenken. Und ich denke, deshalb komme ich auf dieses Verkehrsbereich. Der siebte Sinn war ein Medium. Und wir haben ja auch mal vier Sendungen gemacht, um wirklich auch mal breitere Schichten zu erreichen, über den Bereich hinauszukommen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, hier Betroffenheit zu erzeugen. Und auch von der Anti-Botnetz-Initiative verspreche ich mir, dass wir Betroffenheit bei Einzelnen erzeugen, sagen, ich muss was tun. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt, der betrifft die Fachleute. Und da wird trefflich drüber gestritten. Wenn man über Sicherheit spricht, mit Chaos Computer, die Frage ist, was ist sicher? Und das sind Diskussionen, die können also unendlich intensiv geführt werden bei Fachleuten. Und ich glaube, hier ist ein Ansatz besser, dass wir gar nicht, sagen wir, von Standards reden, die dann allgemein verbindlich. Das ist sowieso alles fließend. Es kommt neue innovationsgenaue Geschäftsmodelle und hier zu den Diskussionen sage ich auch, wir müssen aufpassen, dass wir antizipieren, was kommt. Wir reden jetzt über einen Status, wie er jetzt ist, aber es entwickelt sich alles weiter, Technik und aber auch Geschäftsmodelle. Und was wichtig ist, ist, glaube ich, hier dieser Ansatz von einem Minimalstandard zu sprechen. Wie wir es jetzt versucht haben bei Cloud Computing, da kann man drüber diskutieren. Es gibt dann unterschiedliche Positionen, die einen sagen, da müsste noch mehr, die anderen sagen, das ist schon viel zu viel. Aber so kann man irgendwo so eine Art Konsens herstellen. Und dritter Punkt ist, glaube ich, im Sinne von Best Practice, wir müssen auch Angebote schaffen.
über die man diskutiert. Zum Beispiel Personalausweis, die E-Mail ist ein Angebot, wirklich, soll man alle Beteiligten, über das man diskutieren kann. Aber es schafft die Möglichkeit, sagen wir mal, einen Kommunikationsraum zu schaffen, der auch gerade für E-Government, E-Commerce, auch für Ansprüche von Bürger, die mehr oder Nutzer, die mehr wollen, auch auf einem höheren Sicherheitsniveau zu arbeiten.
Wir wollen keine Zwischenargumente einbeziehen,
weil bei allem Respekt, sonst kommen die auf der Liste stehen und gewartet haben, gar nicht mehr dran. Herr Beckedahl, wenn ich das richtig...
Na, ich kürze mal ein bisschen ab. Verschiedene Punkte sind schon gefallen. Erstmal möchte ich mich nochmal anschließen, was Peter Schaar erzählt hat. Also wenn der Staat keine Datensparsamkeit vorlebt, dann ist es natürlich für Unternehmen auch einfacher zu sagen, na gut, das ist jetzt keine Vorbildfunktion, warum müssen wir uns an Datensparsamkeit halten? Und auch für die Verbraucher, also die unsere Bürger, ist es dann auch nicht so eine Vorbildfunktion. Deswegen sollte der Staat eigentlich zusehen, die Bundesregierung zusehen, dass wir so Gesetzesvorhaben wie die Vorratsdatenspeicherung erstmal wieder ad acta legen, wo halt massenhaft Daten gespeichert werden sollen. Herr Kaspers brachte zwei Beispiele bei Facebook, wo ermittelt wird, Social Plugins und Friendfinder. Ich glaube, da fehlt noch eins, weil Herr Ehrlich hatte als Antwort auf Andi Müller-Magun erzählt, dass Facebook keine Daten verkaufen würde. Nun können wir das jetzt nicht so wirklich nachvollziehen, weil es gibt da keine richtige Kontrolle über Facebook. Wir wissen also nicht, was sie tun. Aber was man auf jeden Fall mittlerweile weiß, ist, dass Drittanbieter auf Facebook von Nutzern Daten einfach klauen. Und diese Daten werden weiterverkauft. Und ich glaube, das sollten die Datenschutzbehörden auf jeden Fall auch nochmal besser untersuchen als dritten Punkt. Dann, wenn man sich die aktuelle Debatte so Spiegel, Titelthema zu Facebook und so weiter anschaut, dann wundert man sich immer, dass gerade so die Verleger anfangen, sich als Verbraucherschützer, als Datenschützer zu inszenieren, wo man dann nur mal an die Diskussion der letzten Datenschutzrevision oder sich erinnert, wo das Listenprivileg auf Druck der Verleger quasi, wurde es abgeschafft oder erst gar nicht nicht geändert, genau, was ursprünglich das Ziel war. Und vielleicht haben unsere Verleger ja Angst, dass sie quasi ihre Monopol als größte Datenverkäufer, Datenhändler verlieren an diese neuen Konkurrenten wie Facebook und Co. und deswegen jetzt so große Panik machen. Aber auch hier ist halt die falsche Vorbildfunktion. Und auch hier würde ich mir wünschen, wenn das Verbraucherministerium da viel stärker bei der nächsten Revision für eine Abschaffung des Privilegs eintreten würde. Und zum Schluss, wir reden ja immer wieder über Medienkompetenz und Lehrpläne und was man alles bei den Kindern machen sollte. Ich mache mir nicht so viele Sorgen um die Kinder, ich mache mir eher Sorgen um die älteren Menschen, die das Internet jetzt erst allmählich anfangen, in ihr Leben zu integrieren. Die Diskussion um Street View hat im letzten Jahr gezeigt, dass da Unmengen Ängste vorherrschen, dass halt diese Ängste eigentlich so für unsere digitale Zukunft eher schädlich ist, dass diese Menschen eigentlich eher medienkompetent werden müssen. Und ich glaube, die Jugendlichen bringen sich das größtenteils selbst mittlerweile bei. Und was halt noch zusätzlich ganz sinnvoll wäre, um so das Ziel eines medienkompetenten Bürgers auch zu erreichen, wäre einfach mal ein einfacheres Datenschutzrecht und ein einfacheres Urheberrecht, sodass nicht hier die ganzen Verbände alle sich Konkurrenz machen mit ihren eigenen großen Broschüren, die keiner liest so, aber die erstmal versuchen zu erklären, was es da für komplizierte Regelungen überhaupt gibt, die man einhalten müsste.
Richtig. Es gibt in diesem ganzen Feld kaum jemanden, der nicht auch eigene Interessen hat. Viele sind berechtigt, man versteht sie und dennoch ist es notwendig, hier eine Balance zwischen den Interessen zu finden. Frau Kreu.
Ich greife jetzt doch nochmal das Stichwort von der Medienkompetenzvermittlung auf und das Beispiel von der Verkehrserziehung, was Sie vorhin gebracht haben. Weil ich versuchen möchte zu zeigen, dass es eben nicht nur die Analogie hat, sondern dass es auch einen ganz entscheidenden Unterschied gibt. Die Verkehrserziehung ist absolut richtig. In dem Moment, wo sie Unterrichtsfach geworden ist, haben wir tatsächlich erreicht, dass sehr viel mehr Kinder und Jugendliche sicherer sich im Verkehr bewegen können. Damit ist aber im Grunde genommen dieser Lerninhalt dann vermittelt, wenn ich diesen Fahrradführerschein abgelegt habe. Hat das mit den anderen Schulfächern oder mit meiner Bildung insgesamt nur noch so viel zu tun, als ich dann vielleicht in der Lage bin, sicher zum Schulort zu kommen? Mit dem Internet ist es ja letzten Endes anders. Ich kann also nicht durch den Erwerb eines Internetführerscheins, in welcher Klasse auch immer, von meinem Medienkompetenzlehrer oder Informatiklehrer oder Datenschutzlehrer, wie wir ihn auch immer nennen, etwas lernen, was dann sozusagen abgeschlossen ist und dann hat das nichts mehr mit der Bildung zu tun, sondern ganz im Gegenteil, so wie Herr Vollmers das gesagt hat, das Internet ist ja nicht Lerngegenstand, nicht Gegenstand des Lernens, sondern eigentlich Lerninstrument. Ich muss es also in allen Bildungsprozessen und damit bin ich dann auch über die Schule hinaus im Grunde genommen einsetzen. Dann werde ich auch, wenn es in den Bildungsprozessen Bestandteil ist, lernen, entsprechend damit umzugehen und mich mit diesen vielen unterschiedlichen Aspekten, sei es nun Datenschutz, Verbraucherschutz, Jugendmedienschutz, irgendwo auseinandersetzen müssen. Ich glaube auch, dass das die einzige Möglichkeit ist, überhaupt Schritt zu halten mit dieser sehr schnellen Entwicklung. Denn egal, ob es in die Zuständigkeit dieses Ministeriums fällt oder nicht, es wird einfach nicht gelingen, dass wir Curricula so schnell jeweils auf die Erfordernisse anpassen und dann eben auch Lehrkräfte haben, die das vermitteln können, wie die Entwicklung letzten Endes jetzt voranschreitet. Und da bin ich dann doch wieder auch bei den Anbietern und auch bei den Unternehmen. Ich habe das von Herrn Ehrlich sehr gerne gehört, Ihre große Bereitschaft. Ich denke, der Weg mit Organisationen wie zum Beispiel der unseren oder ClickSafe zu gehen, ist der eine. Der zweite ist aber auch bei der Entwicklung neuer Angebote, alle diese Fragen von Anfang an mitzudenken. Und ich glaube, es gibt kein Unternehmen, was nicht, wenn es ein neues Angebot entwickelt, doch die Potenziale abschätzt. Bestandteil einer solchen Potenzialabschätzung kann und sollte meines Erachtens auch sein, abzuschätzen, wo liegen denn möglicherweise die Wege, die Schritte, die ich unternehmen kann, damit ich dieses Angebot datenschutzkonform, verbraucherschutzkonform und jugendschutzkonform machen kann. Sicher gibt es viele Bereiche, in denen es da auch Interessenkonflikte geben mag. Das will ich gar nicht außen vor lassen. Aber ich glaube, es gäbe in ganz vielen Bereichen die Möglichkeit, einfach Datenschutz by Design, Verbraucherschutz by Design, Jugendschutz von Anfang an mitzudenken, um einiges an Potenzialen da auch noch auszureizen. Und letzten Endes wird, glaube ich, nur das helfen, dieses zeitliche Problem, dass wir ansonsten der Entwicklung immer hinterherhinken, irgendwo in den Griff zu bekommen, wenn wir es von Anfang an mitdenken. Danke.
Vielen Dank. Ich habe eine Bitte an Sie. Ich habe noch, ich glaube, 6 Personen auf der Rednerliste. Würde Sie auch gerne alle noch berücksichtigen und eine kurze Zusammenfassung machen. Meine Bitte ist, wenn Sie Ihre Vorstellung eben sehr kurz einbringen würden. Nächste ist Frau Zimmer auf.
Ja, Frau Kroll hat mir Gott sei Dank zur gleichen Zeit mit mir den Finger gehoben und eigentlich genau das Gleiche gesagt zum Thema Verkehrserziehung. Mir geht es noch einmal darum, das Thema Medienkompetenz in den Unterricht einzubetten, wenn man denn darüber diskutiert und nicht eine, wie es hier auch häufiger gesagt worden ist, einen Grundunterricht in diesem Thema Medienkompetenz zu machen, sondern es geht eigentlich darum, wenn man im Deutschunterricht oder Musikunterricht Recherchen macht und guckt, dass man das Thema Urheberrechtsfragen dort mit einbettet etc. pp. Also das wäre mir schon wichtig, wobei wir haben hier das Problem der Föderalismuskompetenz und ich weiß nicht, inwieweit eine Bundesregierung überhaupt auf die Länder derartig Einfluss nehmen kann, als dass wir wirklich zu einem solchen Punkt kommen, dass es in den Lehrplänen entsprechend aufgenommen wird. Wir dürfen auch nicht vergessen, was wir eben auch in der Diskussion hier hatten, dass das Thema Social Webs etc. pp. Mit diesen ganzen Datenschutzinformationen und Hintergründen eigentlich auch aus den letzten 5 Jahren richtig aufkam. Die Jahre davor ging es um Medienkompetenz, Einsatz von neuen Medien, aber eine Einwegkommunikation, dieser Austausch mit den ganzen Entwicklungen, der kam ja auch die letzten Jahre erst auf. Umso schlimmer ist es, dass bis heute eigentlich nur in einem Bundesland das Thema Mediendidaktik und Medienpädagogik überhaupt erst aufgenommen worden ist in den Lehrplänen. Was das andere betrifft, die Allgemeinheit muss sich ja auch mit diesem Thema stärker auseinandersetzen. Da möchte ich einmal ein Lob aussprechen. Ich habe mich im Vorfeld auf die Sitzung hier auf den Homepage vom Ministerium ein bisschen rumgetan und dieses Tool Vorsicht Falle mal ausprobiert. Das finde ich eine sehr schöne Anwendungsmöglichkeit zum Thema Datenschutz, Datensicherheit, was passiert mit meinen Daten, was kann ich damit eigentlich machen oder was können die Unternehmen damit machen, worauf muss ich aufpassen, um nicht in Fallen zu tappen. Das geht eigentlich in diese Richtung siebter Sinn, von dem wir gerade gesprochen haben, mit einfachen Praxisbeispielen wirklich dieses Lernen durch Anwenden. Ich sehe an diesem konkreten Beispiel, welche Fehler ich machen kann. Wenn man sowas vielleicht wirklich breiter in die Masse und nicht nur auf der Seite eines Ministeriums packen würde, sondern vielleicht auch bei Providern oder bei E-Mail-Diensteanbietern oder bei Suchmaschinen im Vorfeld als Pop-up machen würde, dann hätte man vielleicht einen Teilbereich schon ein bisschen weiter gewonnen.
Die Botschaft ist angekommen. Herr Primus.
Also ein ganz wichtiger Punkt, mir wurde immer erzählt von Informationsmaterialien, die nicht ankommen, ist tatsächlich die Kommunikation. Sie haben es, Herr Dr. Kugel, schon richtig zusammengefasst. Man muss dahin gehen, wo die Leute sind. Ich glaube, dass das Ministerium bei Facebook sein sollte. Die Stiftung Warentest ist zum Beispiel bei Facebook. Das Erste, was wir eingestellt haben, ist ein Leitfaden, wie man die Sicherheitseinstellungen bei Facebook vernünftig macht. Wir kommen an sowas nicht vorbei. Wir müssen im Internet unterwegs sein. Und ich habe ein bisschen Hoffnung. Mitte der 80er Jahre, denn diese Kampagnen mit AIDS und so weiter, da war ja immer ein bedrohliches Risiko. Die sind natürlich gut gelaufen. Das ist ja hier viel zu abstrakt, was da eigentlich abläuft. Aber Umweltbewusstsein. Mitte der 80er Jahre haben wir angefangen, das auch zu testen. Das war überhaupt nicht populär. Umweltbewusstsein, was soll das? Heute, wenn man unsere Kinder sieht, die trennen Müll, die haben eine ganz andere Erkenntnis. Genauso ist es beim Rassismus übrigens. Also da ist schon eine Chance da, längerfristig was anzugehen, aber gleichzeitig muss man sich wirklich überlegen, es reicht ja nicht, was Kommunikatives fertig zu machen und irgendwo hinzuschicken und zu sagen, jetzt habe ich mein Ding gemacht, sondern man muss überlegen, kommt es denn bei der Zielgruppe wirklich an? Und da tut es ehrlich gesagt weh, wir müssen ja auch unsere Produkte verkaufen. Da wird es spannend, nämlich Kommunikationsmittel so zu gestalten, dass sie auch überhaupt adaptiert werden. Mehr will ich jetzt nicht.
Vielen Dank, Frau Tausch.
Auch unter radikaler Kürze dessen, was ich sagen wollte. Das Thema Verbraucherforschung oder das Thema Forschung. Warum ticken Leute wie? Wie nehmen sie Wissen wahr? Ist da ein ganz spannendes. Sie hatten das halt mit der Ernährungsforschung angebracht. Die Menschen wissen, warum sie sich wie ernähren sollten oder warum sie welche Finanzprodukte wie wählen sollten, aber verhalten sich zum Teil anders. Also das eine ist, wie kann man Informationen verständlich machen, dass Nutzer sie auch tatsächlich wahrnehmen können. Das hängt natürlich auch vom Bildungsgrad, vom Verständnis ab, von dem Alter ab. Und das andere, wie überwindet man die Hürde, dass Personen, obwohl sie rational sagen, das und das wäre für mich das Beste, sich zum Teil trotzdem anders verhalten. Das ist eine spannende Forschung, die wir aber auch in unseren Ergebnissen aufnehmen müssen. Insofern Plädoyer für Forschung in diesem Bereich. Dass die Informationen dort auch vorgebracht werden sollten, wo sie notwendig und sinnvoll sind. Das ist so, es ist ja zum Teil auch angekommen, wie beispielsweise StudiVZ bringt solche Informationen auch, aber wir müssten es allgemein natürlich nochmal verstärken. Wie kann man das Netz auch tatsächlich so nutzen, dass man interaktiv dort, wo die Informationen relevant sind, sie auch abrufbar macht? Die gängige Praxis ist ja, wir haben es in Datenschutzerklärungen, die kaum ein Mensch versteht, weil sie nicht wirklich als Verbraucherinfo geschrieben ist, aber als solche genutzt und unterzeichnet werden soll, gilt auch für allgemeine Geschäftsbedingungen. Und sie taucht natürlich an einer Stelle auf, wo ehrlich, ich meine, dann liest man es durch, in dem Moment will man die Info nicht, aber dann, wenn man die Info braucht, sucht man nicht mehr danach, wie man da wieder rankommt. Ich glaube, dass man da auch ganz viel praktisches Wissen einbringen kann und auch Erfindungsreichtum, um diese Situation doch ein ganzes Stück weit zu verbessern. Also wie formuliert man das, zu welchen Zeitpunkten? Ich glaube in der Tat, dass in der Schule ist es sehr wichtig und in der Tat nicht nur in einem extra Fach. Ich glaube, das muss ich schon durchziehen. Spannende Frage auch an die Schulen wäre nochmal. Die Anbieter bringen ja unglaublich viele Informationen noch auf den Weg, was auch positiv ist. Aber rufen Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich auch Angebote von Unternehmen dann ab? Oder ist es für sie auch wichtig, dass diese Informationen neutral sind? Das heißt, dass sie von einem Kultusministerium beispielsweise zur Verfügung gestellt werden. Also an der Stelle würde ich selbst sagen, auch die Verbraucherzentralen, die jetzt anbieterunabhängig sind, sind ja auch parteiisch, jetzt in anderer Form. Aber welche Relevanz spielt das, um möglicherweise diese Hemmschwelle zu überwinden? Und in der Tat ganz ganz wichtig, nicht nur Schule, es muss lebenslanges Lernen sein, nicht nur, weil wir einige Gruppen bislang ja noch nie erreicht hatten, sondern weil sich die Technik und die ganze Themenstellung weiterentwickelt. Nicht umsonst ist es auch zum Beispiel die BAXO, Mitgliedsverband beim Verbraucherzentrale Bundesverband, die unglaublich aktiv ist bei dem Thema. Also die Frage ist, wie können wir das lebenslang zur Verfügung stellen, weil die Anknüpfungspunkte ja nicht mehr so unmittelbar gegeben sind. Es gibt nicht die eine Institution, zu der alle Erwachsenen noch hingehen.
Vielen Dank. Das Stichwort Verbraucherforschung, Verbraucherwissenschaften wollen wir hier nicht aufgreifen. Ich mache aber kein Geheimnis daraus, dass das ein Thema ist, das unser Haus in der Tat beschäftigt, weil nur wenn man das genau versteht, was abläuft, warum Menschen wie reagieren, haben wir eine Chance, eine realistische Gesetzesfolgenabschätzung zu machen. Das ist eigentlich eine Grundlage, um arbeiten zu können. Herr Rohleder.
So wie nicht nur wir hier darüber, über dieses Thema diskutieren, sondern auch andere, mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass wir das derzeit bereits hohe Datenschutzniveau in Deutschland noch höher bekommen in den nächsten 5 Jahren und die derzeit bereits sehr hohe Sensibilität der Bevölkerung auch noch ein Stückchen höher bekommen in den nächsten Jahren. Die Frage ist, ob wir damit wirklich den Datenschutz verbessern. Die deutschen Unternehmen, da führe ich die Rede von Herrn Riedel zumindest in Teilen fort, werden sich dem deutschen Recht unterwerfen und werden höchsten Datenschutz in ihren Produkten anbieten. Es wird nicht der Wettbewerbsvorteil im internationalen Markt sein, den wir erhoffen, weil das in anderen Ländern überhaupt kein Thema ist, worüber wir hier reden, oder kaum ein Thema. Auf jeden Fall nicht das erfolgskritische Thema ist und auch in den nächsten Jahren nicht wird. Wir sind derzeit im engen Austausch mit einer Reihe von Verbänden in anderen europäischen Ländern. Die haben das Thema überhaupt nicht auf der Agenda dort, auch politisch nicht. Auch dort nicht, wo es starke Initiativen gibt, wie in Frankreich, zum Thema der digitalen Welt. Also insofern wird es eher dazu führen, dass die international heute schon erfolgreichen Unternehmen noch erfolgreicher werden und dort, wo sie die starken Datenschutzbestimmungen in Deutschland nicht mitgehen wollen, dass sie erfolgreich Ausweichbewegungen machen. Und wenn man das weiß, und das zieht sich ja ein bisschen wie ein roter Faden auch durch die Diskussion, die Bedeutung der internationalen Unternehmen, dann darf man durchaus auch kritisch hinterfragen, wo engagiert sich die Bundesregierung. Das Engagement im eigenen Land ist naturgemäß herausragend. Wenn wir uns ansehen, wer die Bundesrepublik bei den großen internationalen Konferenzen politischerseits vertritt, dann sind es erstens wenige und zweitens in vielen Fällen nachrangige Persönlichkeiten. Und da würden wir uns wünschen, ob es gleich die G20 sein muss. Ich habe Zweifel daran, dass es gelingt, das Thema in dem Kreis so hochzuziehen, weil es, wie gesagt, bei den anderen Staaten nicht die Bedeutung hat, wie wir sie ihm wünschen. Also G20 würde ich zunächst mal bezweifeln, aber ich würde sagen, wir fangen doch mal dort an, wo es wirklich um dieses Thema geht, bei Fragen, die im Rahmen des Safe Harbor Agreements diskutiert werden und bei den internationalen Internetorganisationen. Und dort vermissen wir Vertreter der Bundesregierung in vielen Fällen schmerzlich. Und das wäre ein Wunsch, den ich hier noch gerne hinterlassen würde, dass dort, wo wir wirklich was bewegen können und müssen, nämlich im internationalen Raum, auch Aktivität der Bundesregierung sehen.
Vielen Dank. Da werde ich Ihnen auch nicht widersprechen. Weiß aber, dass dieses Haus in den Konferenzen nicht federführend die Bundesregierung dort vertritt. Frau Gabelmann.
Ich möchte nochmal das mit der Broschüre für Lehrer aufgreifen, die Sie erstellt haben. Das hat mich ein bisschen überrascht, wahrscheinlich ebenso wie Sie, weil, wie Sie schon feststellten, man lernt Autofahren auch nicht dadurch, dass man sich ein Auto von außen anguckt oder eventuell ein Lehrbuch darüber nimmt, wie ein Auto aufgebaut ist oder so. Also insofern ist vielleicht jetzt Broschüre ein netter Ansatz und holt die Lehrer da ab, wo sie stehen. Aber die eigentliche Aufklärung und die Arbeit muss ja mit und im Internet stattfinden. Das wäre mal das Erste. Das Zweite war, das europäische Datenschutzrecht ist angesprochen worden, dass wir also dann nicht mehr 26 Einzeldatenschutzrechte haben, sondern nur noch ein großes. Steht da allerdings die sehr große Befürchtung, dass sich das nicht nach oben, also sprich eventuell an unserem, orientieren wird, sondern eher nach unten. Nur weiß ich nicht, ob es dann den Wünschen der VZ-Netzwerke entgegenkommt, dann um an Facebook anzuschließen. Aber da wäre auf jeden Fall wünschenswert, sich dafür einzusetzen, dass dann eben wirklich nach oben orientiert wird, weil nur dann macht ein europäisches Datenschutzrecht Sinn. Wenn wir von irgendeinem anderen Land, wo ich mich mit dem Datenschutzrecht jetzt definitiv nicht so auskenne, aber wenn wir das von irgendeinem anderen Land übernehmen, dann war im Prinzip die ganze Runde jetzt hier gerade für die Katz, muss ich sagen. Und den letzten Gedanken auch noch zur Eigenverantwortung möchte ich noch geben. Ganz am Anfang hat jemand aus der Ecke, ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen dreien es war, das Vergessen von Daten aufgeworfen und dass das wünschenswert wäre. Ich bin nicht sicher, ob das wünschenswert ist, weil, ich sag mal, möglicherweise der ein oder andere von uns kramt auch nochmal alte Liebesbriefe, alte Tagebücher, Schallplatten von vor mehreren Jahrhunderten aus und hört die gelegentlich an oder liest mal rein. Die Frage ist doch eher, wie ordnet man das heute ein? Also man weiß jetzt, dass, keine Ahnung, die Schwärmerei für teilweise die Beatles oder Take That eben im Nachhinein jetzt doch nicht so großartig war, wie man damals dachte. Denn das ist die, glaube ich, die eigentliche Kompetenz, eben die Einordnung der Datenfunde, sodass man eben als Arbeitgeber weiß, wenn ich meinen dort künftigen Lehrling mit 15 betrunken auf einer Party in einem Foto gefunden habe, dass das normal ist in dem Alter, dass man sich auf einer Party betrinkt und dabei fotografiert wird. Und dann ist die Frage, wenn der Lehrling mit 18, 19 vor mir steht, ist der noch derselbe, der mit 15 war? Und ich glaube, das ist der Gedanke, den wir in die ganze Internetkompetenz am meisten reintragen sollten.
Zugegeben, Menschen müssen die Möglichkeit bekommen, sich zu läutern. Das glaube ich wirklich, Herr Riede.
Dann sind Sie vorher.
So,
ich kann auch nach ihm sprechen sonst.
Ich sage was anderes.
Gut, also ich will jetzt gar nicht zu diesen Fragen Stellung nehmen, sondern einfach nochmal eine völlig andere Sichtweise zur Diskussion stellen. Ganz zum Schluss ist das immer besonders gut. Also wir diskutieren im Grunde immer in diesem ganz klassischen, in der klassischen Sichtweise, wie bringen wir den Datenschutz sozusagen von oben nach unten. Die Frage ist, wie können wir den eigentlich von unten nach oben denken und ist nicht das Internet auch ein Medium, das sich fantastisch dafür eignet? Ne? Und da reicht meine Fantasie sicher nicht aus, aber immerhin habe ich ein paar Ideen, wie man sowas machen könnte. Und warum zum Beispiel gibt es nicht Wettbewerbe, das coolste Datenschutz-App, ne? Wo es einen netten Preis gibt, ne? wie man Fantasie auch einfach mobilisiert, ne, mit einer Jury von 15-Jährigen, ne, die praktisch das beurteilen. Warum versucht man nicht mal diesen Perspektivwechsel? Was wollen eigentlich Jugendliche? Zum Beispiel ist es ja für viele Jugendliche, glaubt man den Veröffentlichungen, sogar so, dass sie soziale Netzwerke nutzen, um dem Blick ihrer Eltern zu entfliehen in ihrer Kommunikation, in ihrem Verhalten. Warum macht man sich das nicht zunutze und verwendet das als ein trojanisches Pferd, um das mal positiv zu sehen, um IT-Security und Datenschutz zu fördern, dieses Anliegen. Und zwar nicht nur und hauptsächlich gegenüber den Eltern, die sowieso nicht reingucken, sondern gegenüber anderen, die sonst auch reingucken können. Das heißt, dieser radikale Perspektivenwechsel ist ja durchaus möglich. Vielleicht ist das keine Alternative, aber eine sinnvolle Ergänzung zu den sonstigen Bildungsbemühungen, die man hier entsprechend gerade intensiv diskutiert hat.
Vielen Dank. Herr Riedel, bitte auch kurz.
Ganz kurz. Ich möchte nochmal zum konkreten Beispiel zurück, warum das mit den Lehrmitteln und mit diesen armen Schulen nicht wirklich funktioniert. Und ich möchte gerne in meine Sicht nennen, als jemanden, der 5,9 Millionen Schüler auf der Plattform hat und oft in Schulen ist, viele Unterrichtsmaterialien zusammengestellt hat und aus dem Leben möchte ich Ihnen das mal kurz darstellen, warum ich glaube, dass es leider zu nichts führt. Und zwar in der Kindererziehung gibt es ein Prinzip, ich glaube, das kennen wir alle, das sage ich auch jetzt als Vater, was nicht funktioniert, ist Mixed Messages, was anderes vorleben, als wirklich was dann zu sagen. Das funktioniert nicht. Und natürlich gibt es in der Politik und auch hier in diesen Hinterzimmern kritische Anmerkungen über Facebook oder was auch immer. Nur die gelebte Wahrheit, verehrte Bundesregierung, und ich kenne den richtigen Ton hier nicht, aber ist natürlich eine andere. Die Medien begeistern sich an Facebook. Es gibt keine Zeitung, wo jeden Tag ein Facebook-Logo auf der Startseite ist. Staatliche Fernsehsender wie ZDF und ARD in jedem Beitrag diskutieren sie nachher mit auf Facebook. Herr Gottschalk noch vor ein paar Sendungen noch und reichen sie ihre Wetten ein auf Facebook. Ich war selbst auf einer Enquete-Kommission in so einem Unterausschuss geladen. Sie glauben es nicht, aber ich habe es gelernt, das ist politische Praxis bei Ihnen in Ihrem Betrieb, dass Leute, Politiker, Abgeordnete aus der Diskussion twittern die. Die twittern und Facebook völlig unkritisch durch den Raum, während sie noch diskutieren, tun die Abgeordneten twittern. Völlig unkritisches Verhalten.
Politiker ihrer Klasse haben uns angesprochen, sie wollen einen Obama-Effekt erzielen auf Facebook. Sie möchten alle Daten, ein Unternehmen, das sich gegen die Gesetze, aber die armen Schüler, die müssen kritisch sich durch den Gericht hier durchreden und mündige Bürger werden, an Wettbewerben teilnehmen. Ja? In welcher Welt ist dieses Land? Ich muss Ihnen sagen, als jemand, der jeden Tag mit der Realität konfrontiert ist, wir sind fern, und darum sind wir auch autistisch und werden von vielen Leuten hier nicht mehr verstanden, von dem, was hier gesprochen wird und von dem, was wir als Macher, als ganz wenige Macher in diesem Land wirklich erleben. Und diese Brücke ist so groß, dass ich mir heute nochmal hier freinehme, dann ist es auch sehr emotional, weil von mir, Sie hören sonst so eigentlich nie was von mir. Das erlaube ich mir mal sozusagen, um mir das einmal zu sehen, wie das wirklich ist. Und ich nehme wahr, es ist wirklich so. Sie glauben wirklich, dass Materialien die Welt verändern, aber der Eigenverantwortung, sich selbstkritisch einmal zu überlegen, was tun wir da eigentlich? Gratis Werbung zu machen auf einem Gebührensender für einen privaten Internetkonzern, interessiert keinen Menschen. Ist so.
Ich lasse das mal unkommentiert stehen, weil ich mich verständlicherweise nicht zum Kommunikationsverhalten von Abgeordneten äußern kann. Das vorletzte Wort in der Runde, dann werde ich mich um eine Zusammenfassung bemühen, hat Herr Wagner.
Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass auch die Datenschützer den Datenschutz als Bildungs- und Erziehungsaufgabe verstehen, nicht nur als Kontroll- und Legislativaufgabe. Die Frage ist dann natürlich, was ist der Bildungsinhalt? Deswegen kann es auch nicht ausreichen zu fragen, sollen wir den Datenschutz in die Lehrpläne verankern? Also was wollen wir denn vermitteln? In aller Kürze dazu noch zwei, drei Bemerkungen. Natürlich geht es nicht darum, all die vielen Datenschutzgesetze jetzt den Usern nahezubringen, jeden sozusagen zu seinem eigenen Datenschutzbeauftragten zu machen. Das würde die Leute überfordern. Aber vier Punkte, denke ich, sind wichtig. Das eine ist angeklungen von verschiedener Seite, auch von Herrn Schaar. Die Wertediskussion muss schon gestellt werden. Das kann man auch sehr abstrakt machen. Ich als Jurist bin sehr angetan von der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das gesagt hat, Privatsphäre ist Teil der freiheitlichen demokratischen Ordnung. Das heißt also, es geht nicht nur um beliebige Dinge, die jeder so einrichten kann, wie er will, sondern dahinter stecken fundamentale gesellschaftliche und staatliche Prinzipien. Das muss schon vermittelt werden, das ist sehr anspruchsvoll, aber das steckt nun mal dahinter. Ja. Dann sollte man in dem Zusammenhang natürlich auch wissen, die Grenze zwischen privat und öffentlich ist eine fließende Grenze. Es ist nicht so, dass das, was früher mal privat war, immer privat bleibt. Das wird immer in den Gesellschaften neu ausgehandelt. Und wir sind mitten in einem entsprechenden Prozess des Neuaushandels. Es wird die Zukunft anders sein als in der Vergangenheit, auch was die Privatsphäre angeht. Wichtig sind natürlich im Zusammenhang mit diesem Bildungskonzept auch diese Selbstdatenschutzrechte. Natürlich muss jeder wissen, wie er sich selbst verteidigen kann im Internet. In dem Zusammenhang gehören auch die Rechte. Welche Rechte habe ich, wenn ich mich im Netz bewege? Aber nicht nur die Rechte, sondern auch die Pflichten. Denn auch im Internet sind Pflichten zu beachten. Auch da gibt es eine Internetethik, die sich herausbilden muss. Darauf wollte ich auch nochmal hinweisen. Zwar geht es um Rechte und um das informationelle Selbstbestimmungsrecht, aber komplementär dazu gibt es eben auch Pflichten und auch darauf muss man hinweisen. Und all das ist nicht nur eine Frage der Schulen. Immer nicht, der Schwerpunkt liegt natürlich bei den Schulen. Schulen, ja. Aber die Sorgen, die wir ja haben, kommen aus mittlerweile ja nicht mehr so sehr Datenverarbeitung im Staat, sondern Datenverarbeitung in der Privatwirtschaft. Also die Probleme bereiten uns Teil jedenfalls der Wirtschaft. Also muss ich sich auch an der Problembewältigung beteiligen. Nicht nur die Schulen, auch die Unternehmen müssen im Zusammenhang mit der Bildungsaufgabe aktiv werden. Ein Beispiel, der größte rheinland-pfälzische Arbeitgeber ist die BASF. Jeder Neueingestellte bekommt ein mehrtägiges Fortbildungsprogramm. Dazu zählt auch der Datenschutz, eine Stunde Datenschutz. Aber das ist betrieblicher Datenschutz. Das reicht nicht. Das heißt, Schule ja, man muss sich Gedanken darüber machen, was sollen die Schulen genau vermitteln.
Aber die Schulen sind nicht die einzigen. Alle Bildungsträger sind gefragt, die politischen Landeszentralen, Bundeszentrale auch, aber auch die Unternehmen.
Ja, vielen herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir sind bei den vielen spannenden Beiträgen, die Sie uns auf die offenen Fragen geliefert haben, sehr viel reicher an Informationen. Ich hoffe auch ein bisschen klüger an Einsichten. Zuallererst möchte ich Ihnen ganz herzlich danken für die Beiträge. Ich glaube, jeder von Ihnen, auch die, die sehr nachdrücklich, teilweise emotional ihre Positionen vorgetragen haben, haben eine wichtige Aufgabe erfüllt, nämlich deutlich gemacht, worum es hier wirklich geht. Eine Botschaft muss ankommen. Manchmal muss man eine Botschaft auch deutlich sagen. Das verstehe ich, das finde ich gut. Deshalb herzlichen Dank auch für diese wirklich in die Breite gehende und in die Tiefe gehende Diskussion. Lassen Sie mich vielleicht einen Ansatz finden, der erklärt, wie wir uns dem Thema nähern wollen. Das Internet ist, wenn man das vorsichtig formuliert, die gewaltigste Konstruktion, die die Menschheit bisher je errichtet hatte. Es ist eine virtuelle Konstruktion. Sie verwaltet Dateien, sie verwaltet letztlich dahinterliegendes Wissen und sie gestattet es, diese Informationen sinnvoll zu durchsuchen, zusammenzuführen, daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Dieses Internet ist zwangsläufig eine globale Einrichtung. Und damit ist sie natürlich nur bedingt dem handelnden Zugriff Einzelner, auch einzelner Regierungen, zugänglich. Deshalb ist es so entscheidend, dass man begreift, was hier abläuft. Und das Internet verändert den Menschen insoweit, als die digitalen Spuren, die er hinterlässt. Ich hatte vorhin einen Begriff gehört, den fand ich ganz toll, nämlich den des digitalen Tattoos, dass man letztlich da gewinnt. Das zeigt eigentlich, dass auch die digitale Welt teilweise der realen Identität, Teil der realen Identität des Menschen wird. So viel, um zu verstehen, womit beschäftigen wir uns, um zu sehen, welche Handlungsansätze haben wir, welche Möglichkeiten haben wir. Da haben wir drei Themenblöcke angesprochen und ich glaube, es sind die richtigen Themenblöcke, um sich der Aufgabenstellung zu nähern. Wir müssen die Frage, wie gehe ich mit diesem Instrument um, technisch, aber auch, wie möchte ich leben in diesem Umfeld, was sollen die Spielregeln sein, wie Menschen sich dort begegnen, die müssen wir letztlich auch auf dieser Frage der Kompetenz, der Medienkompetenz beantworten. Dabei ist deutlich geworden, Schule alleine kann nicht der Weg sein. Wir müssen lernen, im Leben aus den Anwendungen heraus auch hier etwas zu gewinnen. Wir müssen darüber hinaus, dort wo Schule der Weg auch sein muss, er ist nicht alleine der Weg, müssen wir Angebote machen, die müssen niederschwellig sein. Deshalb ist es eben wichtig, Bildungsinhalte so anzubieten, dass es den Lehrern leicht fällt, sie in Unterrichtsreihen zu integrieren, ohne dass wir ein neues Fach schaffen müssen, bevor wir überhaupt starten, weil dann wäre der Weg weit. Neben dieser Frage der Kompetenz, wo es viele andere gute Anregungen gegeben hat, die ich jetzt gar nicht aufgreifen möchte, ist sicherlich auch die Frage der Technik zu stellen, nämlich derzeit ist es so, dass die Anbieter im Internet die Realität bestimmen. Wenn ein soziales Netzwerk eine bestimmte Ausgestaltung hat, dann ist das das Angebot, in dem der Nutzer sich orientieren muss. Da kann er bestimmte Einstellungen variieren, aber ansonsten ist er dort gewissermaßen in diesen Rahmen gesetzt. Nun beobachten wir gerade, dass das Internet, das ist wahrscheinlich eine Wahrnehmung, die Sie teilen, sich so entwickelt, dass wir plötzlich ein Netz im Netz bekommen. Das ist besonders interessant. Ob das den Menschen wirklich hilft, weiß ich nicht. Zunächst einmal ist es eine Einschränkung der Wahrnehmung für den, der sich im Netz bewegt. Aber entscheidend wird es sein, dass hier auch technische Möglichkeiten angeboten werden, für die Bürger, für sich selbst individuell Entscheidungen zu treffen. Deshalb ist das Modell, das Sie vorgestellt haben, Herr Backes, auch wenn es möglicherweise technisch umgangen werden kann durch Screenshots oder das simple Abfotografieren einer Bildschirmseite, eine interessante Ergänzung. Es erweitert unser Instrumentarium. Es wird, unabhängig von den Verbraucherfragen, wenn ich an so spannende Themen wie Cloud Computing denke, natürlich auch interessant sein. Können wir sichere Lösungen anbieten, die die Wirtschaft akzeptiert, wo sie die Informationen, die sie nicht unbedingt mit anderen teilen möchte, bei einem Dienstleister ablegt, ohne dass sie alle die Leistungen erbringen muss, die man sowohl auf der Software- wie auf der Hardware-Seite braucht, um hier ständig das Azure halten zu können. Das ist sicherlich auch ein Punkt. Deshalb glaube ich, dass die Ideen, Datensicherheit zu schaffen, auch technisch Datensicherheit zu schaffen und damit den Datenschutz inhaltlich auch zu berücksichtigen, dort, wo wir über Entscheidungen des Einzelnen ihn berücksichtigen können, das wird sicherlich ein Weg sein, den wir ergänzend als zweite Säule brauchen. Und die dritte Säule, das ist der Punkt, wo ich, glaube ich, die meiste Kritik hier ab einstecken dürfen von Ihnen, ist die Frage, was macht eigentlich diese Bundesregierung? Wie geht der Gesetzgeber mit den Fragen um? Da fühle ich mich insgesamt eher mit der überlegten Herangehensweise, in der überlegten Herangehensweise bestätigt. Es ist keine gute Idee, heute eine umfassende, abschließende und bis ins letzte Detail gehende Regelung der Sachverhalte im Internet zu finden, sondern dort, wo wir über freiwillige Vereinbarungen, über Erklärungen uns vortasten in ein Gebiet, wie das etwa bei den Geodaten passiert, ist das ein sehr vernünftiger Weg, um schnell zu sehen, wie kann man hier einen Bereich klären. Dort, wo wir Essentials betreffen, da müssen wir tiefer reingehen. Und da ist ja das Wort der roten Linie geprägt worden, wo sich ja auch die Ressorts der Bundesregierung einig sind, dass wir hier in der Tat die Eckpunkte, die man heute regeln muss, auch heute regeln. Insofern Ihr Hinweis, das darf man nicht beliebig lange hinauschen, richtig. Trotzdem muss man es gründlich diskutieren und dann aber zu Ergebnissen kommen. Und das, was herauskommen muss, muss natürlich auch wirtschaftliche Nutzungen zulassen, die für die Menschen attraktiv sind. Weil das Internet als eben virtueller Raum ist dem Verbraucher, und hier will ich bewusst den Verbraucherbegriff mal wieder einführen, gestattet, mit einem Klick zum Wettbewerber zu wechseln. Das ist natürlich auch ein Punkt, den man im Hinterkopf haben muss, wenn man sich in diesem Umfeld bewegt. Das vielleicht als etwas abstraktes, zusammengefasstes Resümee. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns, nach den ersten Leitplanken, die wir ja mit der roten Linie setzen wollen, dass wir insbesondere uns dafür interessieren, welche Verknüpfungen und Internetveröffentlichungen unzulässig sein sollen oder nur mit ausdrücklicher Einwilligung des Betroffenen möglich sind. Wir sehen Schwierigkeiten, etwa wenn es darum geht, Standortdaten zu nutzen. Da soll der Betroffene zustimmen. Das haben wir im Bereich der Telekommunikation bereits in der letzten Wahlperiode so gelöst. Es ist nicht einzusehen, warum das, was für die Telekommunikation gilt, für andere Bereiche auch gelten soll. Und was wir eben auch als Problem sehen, das sind Gesichtserkennungsdienste, die dann, wenn der Betroffene nicht zustimmt, letztlich angewandt werden, um mit den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, praktisch eine Profilbildung ohne dessen ausdrückliche Zustimmung zu gewinnen. Dass das Datenschutzrecht und dem Internetzeitalter insgesamt angepasst werden muss, wissen Sie bereits aus dem Koalitionsvertrag. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir insbesondere tragfähige internationale Abkommen benötigen. Ich persönlich kenne keinen Einzelfall, in dem bisher das Safe Harbor Abkommen erfolgreich angewandt worden ist. Es existiert, aber ich kenne keinen Einzelfall, wo es angewandt worden ist, erfolgreich. Das ist deshalb sicherlich ein Punkt, der auf den Prüfstand muss. Und dass der Weg in einem so internationalen Umfeld primär darauf ausgerichtet sein muss, auf europäischer Ebene mit den Partnern zu einer Lösung zu finden, ist eine Trivialität, weil wir das in vielen anderen Politikfeldern ähnlich machen, wo wir eben sehen, dass wir hier wichtige Ziele viel leichter gemeinsam erreichen können mit unseren europäischen Partnern. Angesprochen worden ist von Ihnen auch die Frage der Rechtsdurchsetzung. Aber unabhängig von der Frage der Rechtsdurchsetzung, wo ich glaube, dass es keinen so großen Dissens in dieser Runde gegeben hat, ist es ganz entscheidend, dass man etwas nutzt, was das Internet allen Menschen ermöglicht, nämlich individuell zu entscheiden, was sie wollen. Ich als Nutzer möchte über meine individuelle Entscheidung bestimmen, wie ich dieses Medium in welcher Anwendung nutze. Und das ist in der Tat eine Zielsetzung, die wir im Verbraucherschutz, in der Rolle des Verbrauchers im Markt, an vielen anderen Fällen ja auch erleben. Weil der Einzelne durch seine Kaufentscheidung, durch seine Willensbekundung sagt, ich gehe diesen Weg oder ich gehe einen anderen Weg. Und deshalb ist es wichtig, dass diese technischen Möglichkeiten den Einzelnen handlungsfähig zu halten, eben auch gegeben sind. Kurz zusammengefasst, alle drei Säulen benötigen wir. In der Rechtsetzung sind wir unterwegs. Ich glaube, wenn wir uns in einigen Monaten darüber unterhalten, werden Ihre Einschätzungen sicherlich ein bisschen anders sein. Wichtig ist, dass wir den Weg offen halten für technische Innovationen, dass wir den Weg offen halten, letztlich auch Chancen aus Deutschland heraus zu nutzen, Angebote zu machen. Und es ist wichtig, dass wir in all diesen Säulen gleichzeitig uns bewegen. Ihnen vielen herzlichen Dank für die Beiträge. Und ich glaube, dass diese Diskussion bald Ergebnisse liefern muss, aber sicherlich auch noch nicht abgeschlossen ist. Dankeschön.